Gudi, ihr Bob und Mädels, ihr hört den Podcast Siggis Bar hier vom Bombay-Tobi und vom Stevie, gell? Kommt doch mal vorbei, oder wenn ihr nicht vorbeikommen könnt, hört einfach mal rein und abonniert mal den Podcast. Also auf jeden Fall müssen wir auch nicht drin gehen, gell? Der Siggi.
Cowboy, 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 Schorle. Cowboy, 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 Schorle.
Abonniert den Kanal, abonniert.
Bereit?
Ja.
Tobi!
Ja!
Wir laufen wieder.
Endlich.
Wie geht's dir?
Boah, müde wie immer.
Echt?
Ja, ich hatte einen echt harten Tag.
Okay.
Heute. Gestern. Eine harte Woche. Also arbeitstechnisch. Deshalb bin ich ein bisschen kaputt.
Okay.
Ja.
Ich auch. Bisschen.
Ja,
ja, ich bin. Ich komme quasi gerade von einer Schulung.
Oh. Kann man dir immer noch was beibringen, oder?
Kann man. Ja, kann man. Und ich bin ehrlich, so in so einem Konferenzraum sitzen und lange zuhören, aufschreiben, notieren, ist echt schwierig für mich gerade. Aber es geht.
Du hast notiert?
Ja, habe ich auch.
Okay, cool.
Habe ich wirklich.
Okay.
Ja. Aber ich bin hier.
Und ich auch. Ich hier. Und genau das ist der Punkt.
Ja.
Weil ich nämlich schon wieder, ich merke schon, dass diese Müdigkeit langsam verfliegt.
Ja.
Weil wir jetzt auch schon ein bisschen mit unserem Gast im Vorfeld gesprochen haben.
Ja.
Und ich mich sehr freue, dass es jetzt losgeht. Und ich glaube, dass ich gleich wieder dermaßen fit bin.
Ja, glaube ich auch.
Wir haben nämlich einen Gast hier.
Ja, und ich darf kurz was dazu sagen. Und zwar war die letzte Folge eher was für dich.
Ja.
Was ist, ja doch schon, was ist
Hobby? Bisschen Fußball-mäßig.
Genau, bisschen Fußball. Und heute Abend bewegen wir uns in meinem Metier.
Mhm.
Nämlich den Basketball.
Unter anderem, ja.
Unter anderem, genau. Ja.
Ja? Ja, dann stell doch mal den Gast vor, der sitzt hier schon und wartet die ganze Zeit.
Warte, genau. Dennis Woodle ist hier.
Ja, danke, danke.
Ja.
Gute.
Gute.
ja, wie es immer so ist, muss ich versuchen, die Gäste vorzustellen. Und ich mach's kurz, also klar. Das Thema wird unter anderem Basketball sein und aber auch, du warst auch Jugendnationalspieler, ne?
Jugend U22 Nationalspieler, ja.
Genau.
U22, ja, da kommt direkt die erste Frage.
Kannst du gleich stellen, Tobi. Das ist ein Ding und für mich auch, wir haben es ja abseits der Mikros geklärt, dass du sogar etwas jünger bist als ich, aber trotzdem warst du für mich eine Basketball-Koryphäe in der Vergangenheit.
Wow. Da,
ja, wow. Da kommen wir gleich drauf, auf jeden Fall noch zu sprechen. Warum auch immer, also du siehst bis heute noch jünger als ich, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, du bist älter als ich.
War das jetzt ein Kompliment?
Ja,
oder?
Ja, das ist ein Kompliment.
Das ist ein Kompliment, genau. Das ist safe ein Kompliment. Aber ich dachte irgendwie, aber wahrscheinlich lag es an meinem Talent und an meiner Basketball-Performance, dass ich dachte so, okay, der Typ muss älter als ich sein, weil er ist so gut. Und das kann nur am Alter liegen. Ja. Aber was hast du gesagt, Tobi, nochmal gerade?
Ich würde direkt ins Thema einsteigen.
Ja, klar.
Ich würde gerne noch mal ganz kurz noch mal einen kurzen Gruß rausschicken, nämlich an Wiegand.
Ach so, stimmt.
Ne, weil über den ist der Kontakt zustande gekommen. Also wie gesagt, wir haben auch festgestellt vorher, man kennt sich schon sehr, sehr lange, aber letztendlich ist es dazu gekommen, und das sage ich auch ganz frei raus, war Faschingssonntag auf dem Frankfurter Umzug.
Ja.
In dem der Patrick Wiegand mein Siggis Bar Gewinnspiel gewonnen hat, die Cowboy-Schorle.
Ja.
Und da kam der Dennis später dazu und dann haben wir gemeinsam den Faschingsumzug in Frankfurt verbracht.
Hat der Dennis auch eine Cowboy-Schorle gewonnen eigentlich?
Nee, der kam zu spät.
Ach so, okay.
Okay. Und dann haben wir uns spontan dazu entschieden, was auch wirklich stattgefunden hat, dass wir zu dritt dann an dem Abend den Super Bowl geguckt haben bei mir zu Hause.
Ja.
Das war hat sehr viel Spaß gemacht und dann ist die Idee entstanden, hier, du hast auch schon einiges durchgemacht und wir kennen dich auch wirklich schon sehr lange als wirklich, ich habe es vorhin mal so gesagt, in Anführungszeichen als Lichtgestalt, auch des Streetballs, aber das geht darüber hinaus, aber das war unser Kontakt schon in der Vergangenheit auch. Und wir gesagt haben, okay, der ist uns früher schon aufgefallen und der hat bestimmt auch was zu erzählen. Der soll einfach mal vorbeikommen. Und jetzt hat es einen Moment gedauert, aber deshalb freue ich mich, dass er heute hier ist und dass wir darüber sprechen können.
Gut, ist ja auch ein Weg vom Faschingszug aus Frankfurt bisher.
Ja, ist ja schon ein Moment wieder rum.
Ist auch ein Weg.
Ja, aber man kann das doch mal offen und ehrlich sagen, wie das zustande gekommen ist. Das interessiert die Zuhörer und Zuhörerinnen ja auch immer mal wieder.
Auf jeden Fall.
Ne? Ja. So, und jetzt ist er schon ist er hier.
Ja, schon ist er da.
So, jetzt können wir nochmal einsteigen.
Hier. Na klar, Dennis.
Hast du schon mal Basketball gespielt?
Ja, so am Zimmer. Ich weiß, wie das Ding aussieht.
Hast du schon mal Basketball gespielt? Ich muss ganz kurz, sorry, ich muss direkt
Er hat nur Hallo gesagt.
Ich weiß, er hat nur Hallo gesagt, aber ich stelle ihm direkt eine Frage, ganz kurz. Und zwar, man sieht des Öfteren Werbung auf den einschlägigen Kanälen wie Instagram und so. Und zwar gibt es, also hat mir gerade Fund Kollege Effe, der auch schon bei uns im Podcast war.
Auch ein begnadeter Basketballer.
berühmter Basketballer, genau. Hat mir ganz stolz quasi einen Basketball zugeworfen, der aber wie so ein Softball ist und der sehr viel beworben wird in den, auf Instagram und so weiter und so fort, mit dem man quasi dribbeln üben kann und so.
Zu Hause,
genau, ohne. Dass es halt laut ist, Krach macht, genau. Und so ganz stolz, so, ey, guck mal, der, ich hab ihn. Und ich so, okay, ist einfach, also Softball in der Größe eines Basketballs, sieht auch so aus wie ein Basketball, aber das Dribbeln auf dem Boden war halt nicht so ganz, nee, ist nicht dasselbe, ne? Nee.
Das ist dein Einstieg.
Das, ja. Das ist mein Einstieg, weil, ich wollte gerade den Dennis fragen, hast du auch so einen Ball zu Hause?
Nee, okay. Nee, ich hab meine Kinder, die haben alle möglichen Sachen, aber so ein Ball kommt mir nicht ins Haus.
Ja,
wenn, dann gehen wir raus und spielen richtig Basketball.
Sehr gut.
Oder sonst was. Die Kinder heutzutage gehen viel zu wenig raus. Von da. Nee.
Das stimmt.
Hast du nicht hier so
einen Ball? Nee.
Okay. Aber ich habe tatsächlich auch einen Basketball zu Hause für meine Kids.
Aber einen echten?
Ein Spalding.
Ja. Ach so, machst du gleich Werbung?
Wir
haben keinen Vertrag mit dir, ne?
Ist mir also. Wurscht. Nee, aber okay. Der ist eine Nummer kleiner als der normale,
Den
wir irgendwann mal geholt haben.
Ist es Kindergröße oder wie?
Nee, eine Nummer kleiner, also der 7er ist der normale, das ist der Herrn, dann der 6er ist die Frauen und dann 5er sind Kinder.
Ah, okay.
Ja, das gibt es beim Fußball auch. Also die in der Jugend von meinen Kids ist auch noch eine Nummer kleiner als der normale Fußball. Es, glaube ich, der 6er ist der, ich könnte mich gerne korrigieren, aber der 6er ist der normale, in Anführungszeichen normale in der Bundesliga und die spielen mit 5er. Wir haben ihn damals halt eine Nummer kleiner geholt, weil das ist schon eine Hausnummer. So. Und, aber man muss auch tatsächlich sagen, dass es eine andere Qualität ist. Wenn du jetzt irgendwie so einen Billo-Basketball holst, dann merkst du das schon. Und wenn du so halt, ich habe dann gesagt, komm, und dann war der irgendwie im Angebot und keine Ahnung was, dann habe ich halt ein normales Bowling geholt. Ich bin ja kein Basketballer, aber ich kenne das ja trotzdem und habe gesagt, nee, dann holen wir den richtigen. Und wie gesagt, also das merkt man schon. Den Unterschied. Ich habe jetzt den anderen, den Wohnzimmer-Basketball noch nicht probiert, aber.
Ja, was? Den Wohnzimmer, genau.
Das ist ein Einstiegs-Thief, also ganz.
Ja, war's, nein.
Okay.
Fiel mir so ein, weil, der sieht echt aus wie ein Basketball, also fühlt sich auch so an.
Ja.
Aber irgendwie, nee.
Das Problem ist, wenn du trotzdem eine Tasse auf dem Tisch stehen hast und der Ball kommt dran, liegt die trotzdem auf dem Boden und
genau.
Ist kaputt.
Genau.
Deswegen bringt alles nichts.
Ja, aber in der Werbung kannst du den im Fernseher schmeißen.
Ja, haben wir auch gesagt. Und der macht keinen Krach. Das ist wichtig. Ja. Wenn du dribbeln üben willst.
Wenn der Papa schläft, dann
kannst du trotzdem dribbeln.
Ja, okay.
Also, Dennis,
also mit so einem hast du noch nicht gespielt.
Nee.
Können wir irgendwie mal den Bogen schlagen, Steve?
Ja, gerne.
Ja, okay.
Vielleicht will ihn doch, Dennis.
Ich? Ja, gut. Also ich bin ja immer... Ich dachte, heute ist so deine Folge.
Nee, ja, ist
pass
doch.
Auf. Nein, aber ich meine... Dann gehen wir doch einfach direkt zum Anfang zurück, zu deiner Jugend, als du den Basketball für dich entdeckt hast und nicht mit diesem Wohnzimmer Basketball gespielt hast,
zum Glück.
Bist du rausgegangen und hast Basketball gespielt. Das heißt, fangen wir doch einfach damit an. Wie bist du zum Basketball gekommen?
Boah, eigentlich über meinen Vater damals. Vater Amerikaner, war hier stationiert in Frankfurt, hatte in einer Basketball-Truppe gespielt, hier von den Amis. Damals McNerkesen in Höchst. Bin also in Höchst aufgewachsen. Bin immer mal mitgekommen und hatte mir irgendwann so ein Ding in die Hand gedrückt. Und ich habe gemerkt, irgendwie, das liegt mir, macht Spaß. Hab jahrelang, bestimmt die ersten 2-3 Jahre lang, nur gegen Ältere gespielt. Kannte es gar nicht, gegen Leute zu spielen, die in meinem Alter sind. Und hab das natürlich körperlich nicht so hingekriegt, gegen die Älteren zu spielen. Und als ich dann irgendwann mal gegen Jungs gespielt habe, die in meinem Alter waren, habe ich gemerkt, oh, das klappt ganz gut. Und so bin ich zum Basketball gekommen, habe dann erstmal bei Höchst angefangen. Eine Katastrophe. Die hatten keine... man muss sich vorstellen, zu der Zeit wäre ich C-Jugend gewesen. Ich glaube, erstes Jahr C-Jugend oder entweder D-Jugend oder C-Jugend. Und ich musste in der B-Jugend mitspielen, weil die einfach keine C-Jugend hatten. Aber die hatten Leute gebraucht in die B-Jugend. Mhm. Habe da mitgespielt. Und das war auch so ein Wendepunkt. Weil sie hatten ein Spiel, das weiß ich noch wie heute, gegen Hofheim. Die haben uns mit 30 abgeledert. Und dann kommt der Coach von Hofheim zu mir und sagt, ja, ich habe gesehen, du bist ja noch viel jünger. Du verschwendest dein Talent.
Okay.
Und das war das erste Mal, dass jemand gesagt hat, dass ich talentiert bin im Basketball. Dann habe ich irgendwann gedacht, okay, wo ist hier in der Nähe das beste Team? Ja, halte ich mich jetzt gar nicht lange auf, probiere ich mich da mal aus. Bin dann zur Eintracht gekommen. Habe sehr schnell gemerkt, dass ich basketballerisch noch viel, viel zu lernen habe, weil die Jungs da schon viel weiter waren. Wir hatten den geilsten Coach aller Zeiten, Volker damals, der dann gesagt hat, okay, spielerisch bist du noch nicht so weit, aber körperlich bist du ziemlich fit, komm mal. Und dann innerhalb von anderthalb Jahren war der Hessenauswahl, war ich in der Hessenauswahl, wir sind mit der Hessenauswahl Deutscher Meister geworden, war da Stammspieler, ja, dann das eine zum anderen geführt, Nationalmannschaft, mit der Eintracht sind wir zweimal Deutscher Meister geworden. Dann an der Eintracht, ja, das war auch krass, ich und Radi, den kennt ihr vielleicht auch noch, du kennst auch Radi, ne?
Ja.
Waren die jüngsten in dem Jahrgang, 78 Jahren, die jüngsten Spieler mit Dirk Nowitzki zusammen, der ist auch unser Jahrgang, den haben wir zusammen gespielt in der Nationalmannschaft, die Bundesliga, zweite Bundesligaspiel, an einem zweiten Bundesligaspiel teilgenommen haben, mit 16. Mhm. Das war ein Erlebnis, werde ich auch nie vergessen. Erstes Spiel, gleich einen Dank gemacht, Radi in Dreier reingeballert. Ja, und lag aber auch einfach nur an dem Team, das wir hatten. Weil wir einfach, hatte ich ja vorhin schon mal kurz erzählt, zu der Zeitpunkt dann schon irgendwie 7 Hessenhauser-Spieler und 7 Nationalspieler hatten im Team. Mhm. Also da gab es, es waren wilde Battles. Hat viel, sehr viel Spaß gemacht.
Aber ganz kurz nochmal zurück zum Anfang. Wann hast du den Basketball das erste Mal in die Hand bekommen? Weil sagt ja auch, dass aufgrund der ich sag mal, Korbhöhe ist es nicht so wie beim Fußball, dass halt die Kids irgendwie früh anfangen können. Ne? Weil mit, keine Ahnung, mit, ich sag mal, einfach so 5 oder 6 ist halt eine andere Nummer.
Ja. Nee, also Basketball, ich so mit 8, 9, da hatte ich meinen ersten Ball in der Hand.
Okay.
Da konnte ich dann auch schon gerade so Körbe werfen.
Ja.
Ein bisschen. Wobei es am Anfang, wenn du in dem Alter bist, gar nicht so sehr um die Körbe selbst geht, sondern du musst cool dabei aussehen. Du musst einen coolen Move machen.
Okay.
Ne, also das war ja gut bei uns. Ich meine, ihr kennt den Sender noch, AFN. Mhm. Da konnten wir früher halt ein paar NBA-Spiele gucken und da hast du halt die Moves dir angeguckt, genauso wie die Kids das heute machen auf YouTube.
Mhm. Ja.
Und da war das Ding, einfach cool zu sein und die Moves zu machen. Bis dann irgendjemand zu dir sagt, ey, da musst du mehr draus machen.
Da habe ich direkte Frage, weil du setzt es jetzt so einfach voraus, aber heißt es, dass die Jugendspieler auch auf die Originalhöhe spielen?
Ja.
Okay, weil beim Fußball, hast du ja auch gerade selber gesagt, es ist so, meine Jungs spielen E-Jugend. Zum Beispiel, die haben halt einfach kleinere Tore, die spielen auf dem Halbfeld. In der D-Jugend geht es dann von 16 zum 16er, aber haben immer noch die kleineren Tore, bis es dann halt weitergeht. Aber das heißt, dass selbst die kleinen Kids nicht auf niedrige Körbe spielen, die spielen schon direkt auf die großen Körbe. Also großer ganz ehrlich,
Fehler. Großer Fehler.
Ja, wollte ich gerade sagen, also von außen gesehen ist das ja eigentlich so ein bisschen so ein Hemmschuh für die Sportart an sich, weil theoretisch müsstest du ja sagen, okay, ich weiß nur, ich sag's nur, bei uns in der Schule, wir hatten so Körbe, die hat man dann hier aus der Seite geholt, weißt du, wo diese Garagentore waren. Und die waren halt vielleicht 2 Meter hoch. Mhm. Die standen halt da und dann konntest du, die standen halt in der Mitte und du konntest oben reinwerfen. Die waren so ganz komisch, die waren so ein Ständer, eigentlich wie so ein Stativ und oben war ein Korb dran. Und dann haben wir halt ganz am Anfang in der 5. Klasse darauf Basketball gespielt und die waren halt nur 2 Meter hoch. Wie hoch ist ein normaler Korb jetzt?
3,5.
3,5, stimmt es? Ja. Ich frag dich lieber, weil du keine mehr Ahnung hast.
Nein, 5. Ja, 3,5. Das stimmt.
Oh. So, und das ist ja natürlich, wenn du so, sag ich mal so, lass das Alter nehmen, selbst mit 8 Jahren oder so, dann musst du ja richtig irgendwie einen abdrücken, damit du überhaupt so hochkommst, ja?
Ja, du spielst mit kleineren Bällen zu dem Zeitpunkt, die sind auch nochmal ein Stück leichter.
Ja.
Aber du hast recht, die Erfolgsquote ist super, super gering.
Ja.
Also, deswegen sagte ich ja eigentlich schon, du bist mit dem Moves beschäftigt und Körbe schießen ist so schwierig und der Erfolg bleibt aus. Das ist der große Fehler.
Ja.
Ich habe damals, als ich 8, 9 war, das war so ungefähr dieselbe Zeit, war ich zum ersten Mal in den USA mit meiner Familie. Und waren wir da Basketballspieler auf dem Freiplatz, kamen die extra einen Freiplatz für kleinere Kinder mit kleineren Körben.
Mhm. Ah,
okay. Bombe.
Ja, das macht ja auch Sinn.
1000 Kinder da, die haben eine ganz andere Confidence, die spielen da, die werfen, die spielen wirklich Basketball. Was wir in Deutschland hier gemacht haben, war dann in dem Zeitpunkt passen, dribbeln und irgendwie probieren, Layups zu machen, 15 Mal vorbeizumachen, dann hast du 50 Rebounds geholt und dass dann nach irgendeinem Korb reinging.
Ganz ehrlich, also für mich als Nicht-Basketballer macht es auch keinen Sinn.
Nee.
Weil du nimmst dann irgendwie den Spaß am Sport irgendwie ein bisschen für die Kleineren. Weil, ich sag mal so, später, ich habe ja auch immer mich mal wieder im Basketball versucht. Ich habe mich dann auf die Defense spezialisiert, weil ich mit dem Körbeschießen hatte ich es nicht so, aber dann hast du das halt irgendwie, wenn du dann keine Erfolgserlebnisse hast, die du auch machst, also und selbst wenn du als Kind halt, sag ich mal so, eher Verteidigung spielst, gut, beim Basketball ist immer ein bisschen was anderes als beim Fußball, aber trotzdem, dann hast du irgendwie so deinen Weg gefunden, aber es geht ja trotzdem darum, auch die Körbe zu werfen. Und wenn du dann den Kids irgendwie den Spaß nimmst, beziehungsweise, ich sag mal so, normales Basketballspiel, ich sag's jetzt einfach mal so, geht so 100 zu 98 aus oder sowas. Und wenn du dann so Kids-Spiele hast, wo du sagst, okay, es steht jetzt irgendwie hier 14 zu 8 oder sowas, ich glaube, irgendwie geht dann irgendwann vielleicht auch der Spaß verloren. Ja? Und dann sagen die, okay, dann gehe ich vielleicht irgendwo anders hin. Gut, beim Fußball ist es halt auch anders. Dann geht alle am Spiel auch mal 1 zu 0 aus oder sowas. Das ist halt auch eine andere Nummer, aber trotzdem beim Basketball sind die Erwartungshaltungen vielleicht auch eine andere. Ne?
Ja, Erwartungshaltung ist sowieso anders, weil im Gegensatz zum Fußball, ne, wenn du 1-0 gewinnst, also da ist ein Tor ja schon so schwerwiegend für das andere Team, weil du mit einem Tor schon gewinnen kannst. Beim Basketball einen Korb machst, das interessiert eigentlich normalerweise nicht. Aber das ist das Problem, genau, dass viele Jugendliche, glaube ich, auch schon den Sport früh verlassen, weil dieses Erfolgserlebnis ausbleibt, irgendwie Körbe zu machen oder so. Das Spiel ändert sich. Und wenn du dann nochmal so ab 10, würde ich sagen, ändert sich das Spiel, dann fängst du an zu werfen und die Bälle gehen rein.
Technik.
Technik wird besser. Da kommt so der Spaß, aber da sind wir halt schon hinten dran.
Mhm.
Ich weiß noch, da war ich etwa 12, da habe ich zum ersten Mal mitbekommen, dass in Deutschland ein Team das macht, und das war Alba Berlin. Alba Berlin hatte für kleine Jugendliche die Körbe runtergesenkt. Und siehe da, ein paar Jahre später hatten die so einen Zulauf und so viele richtig gute Spieler. Das ist nur meine persönliche Meinung. Es lag auch ein Stück daran, weil die Leute beim Sport geblieben sind. Die sind früh reingekommen und sind dabei geblieben. Und die sind nicht erst irgendwie mit 10 wirklich dazu gekommen, Basketball zu spielen.
Du bist groß, du musst Basketball spielen.
Genau.
Das kennt man ja.
Ja. Und wie wir ja heute wissen, die besten Spieler sind fast alle klein. Guck dir die NBA an, ja. Also sind alle irgendwie Leute, die mit dem Ball umgehen können und werfen können. Steph Curry oder so. Aber
ja gut, da kommen wir bestimmt nochmal drauf, weil da hat sich das Spiel wahrscheinlich auch geändert.
Absolut.
Ne? So,
absolut.
Aber nee, es geht erstmal darum, dass man sagt, okay, es ist ja auch, gebe ich jetzt auch mal wieder als Fußballer mit rein, das ist ja auch schwierig in Deutschland, sag ich mal, die so als Alternative. Wir haben das letzte Woche mit dem Stefan schon besprochen, dass es ja cool ist, dass man mittlerweile nicht nur diesen Fußball hat, der immer noch so großer Breitensport ist, aber auch, muss ich auch nochmal dazu sagen, auch eine ganz andere Leistungsnummer mittlerweile geworden ist. Also auch wirklich früh mit zu den großen Vereinen holen wollen und so weiter und so fort. Aber dass man mittlerweile heutzutage die Möglichkeit hat, andere Sportarten zu machen. Wir hatten gesprochen über Frisbee und Floorball und so weiter und so fort letzte Woche oder in der letzten Folge. Aber gut, du hast in einer anderen Zeit angefangen, aber es ist schon schwierig, dann Kinder vielleicht für Basketball zu begeistern. Ich sag mal so, und jetzt möchte ich nochmal ausholen, weil ich sag mal, in unserer Generation war das nochmal was anderes, weil wir hatten diesen Ami-Hype, wir hatten Jordan, wir sind in Frankfurt, wir sind sowieso amerikanisch-lastig aufgewachsen, und da war eine ganz andere Begeisterung, das hatten wir auch mit den Breaker-Jungs von We Were The Crown und so weiter, wir hatten den Fokus auch auf andere Sachen wie Skateboard, BMX oder wie auch immer, das war hier so ein bisschen allgegenwärtig gewesen, aber alles, was aus Amerika rübergeschwappt ist, war hier so ein bisschen früher da, deshalb war es damals da. Ich als Nicht-Basketballer habe das auch verfolgt. Wir haben hier Repeat, Jordan, Bulls und so weiter. Das haben wir uns alles angeguckt und da war halt auch eine andere Begeisterung für die Sportart vielleicht da, aber heutzutage, was meinst du für Basketball, wie schwer ist es, sich durchzusetzen, oder sind es dann die großen Jungs, die das spielen müssen? Aber haben wir ja gerade gesagt, ist ja auch eigentlich Quatsch. Aber wie ist es, ich sag mal so, im Wettbewerb mit anderen Sportarten heutzutage? Kannst du das vielleicht ein bisschen einordnen?
Also ich glaube, Basketball ist heutzutage prominenter, als es zu meiner Zeit war, in Deutschland definitiv. Liegt auch an YouTube. Es liegt daran, ist ein Weltmeister geworden. Aber es liegt auch daran, dass die Basketballer heutzutage, das sind Marken. Mhm. Damals war Jordan der Einzige, der eine Marke war. Jordan war eine Marke. Und das heißt, dieses Hip-Hop und Basketball, da hatten wir vorhin schon mal drüber gesprochen, das ist immer noch sehr, sehr verbunden. Und da, glaube ich, kommen viele Kinder noch her und sagen, okay, ich will mit Basketball anfangen, das ist cool, Hip-Hop. Die Krux dabei oder das Problem dabei ist nur, dass du sagst, okay, ich gehe auf den Freiplatz. Wo findest du einen Freiplatz? Sehr, sehr wenige Freiplätze. Mhm. Weniger als zu unserer Zeit, finde ich.
Ja, safe.
Und du hast da keinen, der dich anleitet. Mhm. Du spielst da, machst da dein Ding und probierst schon den James Harden zu machen oder whatever. Und du lernst es nicht wirklich. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, wo du dann irgendwie dich mal entscheidest, okay, ich gehe mal in den Verein mit 10, 11, 12, keine Ahnung, bist du aber schon so in diesem Stil verhaftet, ich muss hier den Trick machen und hast was, du kommst mit Struktur dann gar nicht mehr klar. Und wenn du dir anguckst, ich kenne Spieler, die in Kroatien, Serbien aufgewachsen sind, da ist es eher so wie bei uns im Fußball, dass du sehr früh in so ein Leistungszentrum kommst. Ja,
das meine ich.
Mhm. Und Struktur. Du kriegst eine Struktur und du kriegst auch in deinen Kopf gesetzt, ey, wenn du den Weg weiter verfolgst, kann aus dir in diesem Sport was werden. Mhm. Das hast du im Basketball über eine lange Periode in der Jugend erstmal nicht. Das sind Ausnahmen. Ja? Also ich meine, Dirk Nowitzki, glaube ich, den habe ich zum ersten Mal gesehen, waren wir 13. Du hast sofort verstanden, das ist anders. Der Typ ist was anderes. Der war schon groß, schlaksig, konnte genau die Dinge machen wie jeder andere und teilweise sogar schon besser. Der hat ein anderes Mindset gehabt. Woran lag das? Mit 10 oder 11 kam da Holger Geschwindner, sein Trainer, zu ihm, hat ihm an die Hand genommen und gemeint, wir machen das so, strukturiere deinen Tag.
Da hat diese Struktur bekommen. Jemand, der ihm gezeigt hat.
Ja. Absolut. Und er hat ihm gesagt, wir machen das so, statt A, B, C, D, E. Das ist halt was Gold wert ist. Und da sind wir im deutschen Basketball noch ein bisschen hinten dran, glaube ich. Wir haben schon mehr Möglichkeiten, aber da ist noch einiges zu tun.
Ja.
Ja.
Naja, ich habe gerade überlegt, halt, weil auch das Ding ist halt, ich weiß gar nicht, mit wem wir darüber gesprochen haben, aber war auch so dieses Problem, dass du halt sagst, solange du nicht ein gewisses Alter oder eine Größe hast, also Körpergröße hast, kannst du halt, wenn du auf quasi Originalkorbhöhe spielst,
schwierig.
Ist übertrieben schwierig.
Ja.
Ja. Und es hieß halt so, wenn du quasi im Basketballverein anfangen willst, dann musst du halt irgendwie, keine Ahnung, 8, 9, 10 Jahre alt sein, damit es Sinn macht.
Ja. Ja.
Was irgendwie eigentlich komisch ist, weil du halt als Beispiel jetzt mit, du kannst, keine Ahnung, mit 4 oder mit 5 anfangen, Fußball zu spielen. Oder mit 3 auch sogar. Ne? Du kannst ein bisschen hinterherkicken und dann, ne, also da ist ein Tor, kannst reinschießen, so.
Der Unterschied ist aber, glaube ich, hinten raus, dass du im Basketball dann die Chance hast, wenn du ein bisschen talentiert bist, kommst du schneller höher. Also du kommst schneller in die höheren Gefilde und die besseren Mannschaften. Beim Fußball ist so viel Konkurrenz, so viel.
Das stimmt, ja.
Dass du ein bisschen Talent hast, fällst du nicht auf.
Ja.
Im Basketball fällst du eher mal auf, wenn du ein bisschen Talent hast. Und dann kommst du in die Förderung rein mit 10. Also du hast dann ab 9, 10, glaube ich, wenn du talentiert bist, eine sehr gute Chance, wahrgenommen zu werden und gut gefördert zu werden. Da kommt es halt dann drauf an, was du dann draus machst.
Klar.
Heutzutage finde ich, diese Leistungszentren, die wir überall haben, mit der Struktur, wie wir es jetzt gerade haben, mit MBBL und Pro A, Pro B, ist es schon viel, viel besser als früher. Also als ich 16 war, habe ich gegen gestandene Männer gespielt, die teilweise vorher schon in der Bundesliga gespielt haben. Jetzt zu alt geworden sind für die Bundesliga und dann in der zweiten Bundesliga. Die waren, also ich war immer sehr, sehr athletisch. Das war immer mein Glück. Also deswegen konnte ich zum Teil da auf jeden Fall schon mit 16 mithalten, was das Körperliche angeht.
Ja.
Aber die waren halt im Kopf viel fitter, was Basketball angeht. Die wussten genau, wie sie Basketball spielen, um meine Athletik einfach auszuschalten, zum Beispiel.
Okay.
Das muss man halt lernen. Und ich glaube, heutzutage wird viel mehr Individualtraining gemacht mit den Kindern. Ich glaube, die haben sich da echt ein Stück weit was vom Fußball abgeguckt.
Ja.
Mussten ja auch, um zu sehen, wie können wir die Jugend besser fördern. Aber
wie war es bei dir? Also du hast ja
bei mir war es.
Klar, du hast gerade irgendwie vom Papa den Basketball in die Hand gedrückt bekommen, von wegen so, ey.
Bei mir war es.
Hier, mach.
War es so. Am Anfang sehr, eine sehr steile Lernkurve. In Höchst, wie gesagt, haben wir nichts wirklich beigebracht bekommen. Bin dann zu Eintracht, hab diese Struktur bekommen.
Du hast die McNair-Kaserne erwähnt.
Die McNair-Kaserne, ja. Und da, das war so meine Geburtsstunde, da habe ich gespielt, gegen ältere Leute immer gespielt.
War das ganz kurz, klar, deswegen machen wir den Podcast hier, um auch meine Geschichte.
Was?
Doch, ein bisschen aufzuwühlen. Nein, ich weiß noch ganz genau, also ganz kurz, McNair-Kaserne gab's, oder die war damals in Höchst, da bist du. Geboren auch?
Geboren. Ich bin waschechter der höchste Bub, ja.
Geboren.
Steve übrigens auch, ne?
Ja, nee, stopp.
Geboren zumindest.
Ja, stopp. Genau. Höchster Krankenhaus geboren, aber aufgewachsen in Rödelheim. So. Aber Dennis ist quasi geboren dort und auch aufgewachsen in Höchst. Und es gab die McNair-Kaserne. So. Es
gab die McNair-Kaserne.
Genau. Und ich weiß noch für mich, für meinen Teil, es gab auf jeden Fall diese Halle dort.
Richtig.
Und es gab ein kleines Freifeld draußen. Ich glaube, das waren. Nee, warte, ganz kurz. 1, 2, 3, 4. 6 Körbe waren es.
Richtig.
Gell?
Richtig.
6 Körbe.
Richtig.
Ja, genau. Also es gab so klein, im Kleinen gegenüber und dann nochmal so auf lang. Genau. So, genau, waren 6 Körbe.
In der prallen Sonne.
Genau.
Kein genau. Schatten.
Ja. Und ein Mini-Exkurs. Es gab ja irgendwann mal einen Punkt, als die Amerikaner quasi. Da springen wir jetzt ein bisschen in der Zeit nach vorne natürlich, aber
wir springen auch wieder zurück.
Ja, genau, wir springen dann wieder zurück, aber als quasi die Amerikaner so ein bisschen abgezogen wurden oder zurück sind es gab eine Zeit, da war quasi diese Halle leer.
Richtig.
Oder gesperrt und es gab auch noch man konnte draußen auf diesem Freiplatz noch so ein bisschen spielen, aber irgendwie ja, so halb legal.
Da habe ich auch eine Story zu.
Die erzählst du gleich sehr gerne. Ich muss nur ganz kurz sagen, ich weiß noch, und das gebe ich hier offen zu, ist verjährt, wir haben mal einen Korb geklaut.
Ihr wart es?
Ja. Draußen.
Ihr wart nicht die Einzigen. Ja, ihr wart nicht die Einzigen.
So, nein, wir haben man muss dazu sagen, heutzutage gehst du zu Decathlon, kannst dir einfach einen Ring kaufen. Also, ne? Also irgendwie 30 Euro, hast einen Ring. So, war damals nicht so einfach so.
Richtig.
Und wir haben damals zu unserer Zeit in Rödelheim, wollten wir auch irgendwie uns einen eigenen, ja, zumindest mal einen Korb bauen. Okay, wo bekommst du einen Ring her? Ja, du gehst halt irgendwo hin, wo welche hängen und wo kein Spielbetrieb ist. Ja. So. Und dann
ganz, ich weiß noch ganz genau, wir sind, man konnte auf diese Kaserne, die war schon zu, also da war keiner mehr und so, und dann konntest du irgendwie auf diesen Platz fahren und wir sind mit meinem Opel Corsa auf dem Platz gefahren. Und wenn du auf dem Dach stehst, kommst halt dran und kannst ihn abschrauben.
Geil.
So, und da haben wir bei der McNair-Kaserne nur einen Ring geklaut. Also nur quasi den Basketballkorb.
Ja.
Weil wir halt nicht wussten, wo wir ihn herbekommen. So. Ja, ey, es ist so. Ja. Ihr könnt mich jetzt hier anzeigen an der Stelle.
Aber gerne. Was habt ihr mit dem Ring gemacht? Habt ihr dann tatsächlich was gebaut?
Ja, klar, safe. Ja, okay. wir haben den, wir hatten damals einen Platz entdeckt, unter einer Brücke, unter einer Autobahnbrücke in Rödelheim. Weltbekannt UTB, also unter der Brücke, under the bridge. Und da haben wir quasi mit diesem Ring quasi eine Korbanlage gebaut, die wir dann unter diese Brücke hängen konnten.
Mhm.
Und da haben wir gezockt, ja.
Geil.
Also da haben wir den Ring geklaut, den ersten.
Ich sag mal,
warte
so,
ganz kurz, warte.
Ja, hat es ja Sinn gemacht.
Ja, es hat Sinn gemacht, auf jeden Fall. Klar, also wir haben trotzdem den Basketballsport weiter vorangetrieben und haben halt in der Amisiedlung den Ring geklaut. Aber, und sorry, ich muss noch kurz weiter ausholen, weil diese Halle war auch lange zu. Ne? Also die war so versperrt und dann war klar, dass irgendwie so, war so Lost Place-mäßig so. Ne?
Ja.
Und wir haben irgendwann eine offene Tür entdeckt und sind in diese Halle rein. Und dann war so, das war so, ist halt auch ein bisschen damals typisch amerikanisch gewesen. So, da gab es eine Tribüne.
Richtig.
Also war eine richtig geile Halle.
Richtig.
So, und wir waren da drin.
Parkettboden.
Und, ja, genau, Parkettboden. Und die war so verfallen. Also die war wirklich so halb verfallen. Ne? Also wir sind da irgendwie über so eine Nebentür rein. Und wir dachten so, krass, wir haben die irgendwie gefunden. Wir können auch hier spielen, weil uns erwischt hier keiner. Aber das Ding war halt, da gab es diese Anlage, die man so hoch fahren kann.
Richtig.
Ne?
Ja.
Und der eine war so halb unten und der andere war so ganz oben.
Mhm.
Also diese Korbanlage. Und ich habe dann irgendwie, also wir waren da drin so und dann, wir dachten so, okay, wir haben den Jackpot geknackt. So, wir haben eine Halle, wir können hier über die Seitentür rein, keiner erwischt uns, wir können hier drin zocken. Also auch wenn es draußen regnet, egal, wir können drin zocken. Und dann haben wir so einen Seitenschneider mitgenommen und haben quasi diesen Draht durchgeschnitten, mit dem du halt die Korbanlage hochfährst. Und das Problem war, dass diese eine Korbanlage ganz oben war und wir haben die durchgeschnitten und das Ding kam so wumm, so runter und hat einfach komplett die Decke zerstört.
Oh.
Also der war danach nicht mehr nutzbar. Und der andere war so auf...
Super.
Ja. Genau. Der andere war auf halber Höhe und den haben wir auch durchschnitten. Dann war er so zack unten. Ich dachte so, geil, wir haben ab jetzt eine Basketballhalle, in die wir heimlich rein können und in der Halle. Also wenn draußen regnet, können wir rein. Ich glaube, das ging so 2-3 Tage gut oder so und dann wurde es irgendwie gemerkt und dann war auch diese kleine Minitür an der Halle wieder vernagelt so. Und dann konnten wir auch da nicht mehr rein. So. Aber das war halt, aber das Feeling so, also wir haben auch einen eigenen Besen mitgebracht, weil das war wirklich verfallen. Das war wirklich so Lost Place-mäßig. Also wir haben da wirklich das Parkett sauber gekehrt und wir hatten einfach in dieser Halle so einen Platz.
Mhm.
So für 3 Tage.
Ja, die Halle.
Aber Dennis hat sie zugenagelt.
Genau.
Dennis
ist mein Platz.
Das ist mein Platz.
Tatsächlich war es fast so mein Platz, weil ich hatte einen Schlüssel zu der Halle.
Ach so. Du hast
abgeschlossen. Als die Amis dann noch weg waren oder fast weg waren, aber wo die Halle dann schon mehr oder weniger zu war, hatte ich einen Schlüssel, weil mein Vater da viel in der Halle auch mitgemacht hat und so. Und auch, wie gesagt, da war noch mal Trainer von diesem lokalen Basketballteam, von dieser Base.
Ja.
Und wir hatten halt einen Schlüssel noch. Da hat er nie zurückgegeben. Dann bin ich da schon mit meinen Jungs mal rein und haben da gezockt. Irgendwann ist es dann auch gefallen, dann gab es auch Ärger. Aber das war dann schon länger, also vor der Zeit, wo ihr dann
das war auf jeden Fall.
Weil da war das noch alles ganz gut in Stand.
Ja. Yeah.
Und das war wirklich unsere Halle. Da konnte ich Tag und Nacht rein, da habe ich auch echt viel Zeit verbracht. Vielleicht wieder ein bisschen zu viel Zeit im Nachhinein, aber war...
Also für uns war auch dieses Feeling geil. Weil für uns war das so, also ich sag's mal so, das war ja noch eine ich sag mal, Ami-Siedlung,
ja,
dann in Höchst. Und für uns war das nochmal so ein anderes Level, weil wir sind so in einer amerikanischen Sporthalle.
Mhm.
Weißt du, so dieses...
Das
Feeling so. Plus, ich glaube, also das war wirklich so, also als wir da drin waren, war so Lost Place-mäßig so, ne? Ja,
und das ist geil.
Ich glaube, es gab im wir haben ja auch so geschaut, so oh, unten Umkleidekabinen, alles dunkel mit Taschenlampe rein und so. Mhm. Und ich glaube sogar, es gab einen Schießstand unten.
Ein Schießstand?
Ich glaube schon. Ich bin sicher. Also,
weil, nicht, dass ich wüsste, aber es
doch, doch.
Kann sein, dass es vor mir vorbeigegangen ist. Ja,
kann sein, sein, du warst ja nie unten. Ja, aber,
ich war wirklich nie
unter der Halle oder was?
Ja, im Keller. Also ganz kurz, also da war ein ganz langer Gang mit
Targets.
Genau. Ja. So, und das war klar so, das ist ein Schießstand.
War, als ihr drin war, da war doch dieser Nebenraum mit dem Boxring?
Ja, ja. Genau. Ja. Boxring, also es gab, wie gesagt, Riesenhalle,
ja,
mit Tribüne. Nebenraum sah ein bisschen aus wie bei Rocky,
mhm,
mit Boxring und dann im Keller, ich bin mir sicher, das war ein Schießstand.
Ja. Das kann schon sein.
Ja.
Ich war da nur nie da unten. Ich weiß nur, dass an, ich glaube, den letzten paar Tagen, bevor dieses Ganze dann wirklich offiziell geschlossen haben,
ja,
konntest du reingehen und konntest alles mitnehmen, was du Bock hast.
Mhm.
Ich und mein Bruder sind rein, wir haben Bälle genommen, alles. Wir haben Netze genommen. Warum auch immer Netze, wir hatten keinen Ring, aber Netze haben wir mitgenommen.
Klar.
Einfach
ins Haben. Den Ring hatte ich
jetzt. Ja, genau. Ich lieber den Ring gehabt. So. Ja, also,
stimmt.
Ja. Das war echt krass. Und also, da haben wir echt schon noch viel gemacht. Und ich weiß noch, dass wir rein sind. Ich war mit Oscar, vor allem mit Oscar, ein Kumpel von mir, haben Basketbälle genommen und das waren damals so richtige Lederbasketbälle.
Mhm.
Und dann sind wir mit denen raus, natürlich auf dem Freiplatz wieder, und da waren die innerhalb von ein paar Tagen waren die durch.
Ja.
Wenn du überlegst, was so ein Ball früher gekostet hat,
ja,
so ein richtiger Lederball.
Ja.
Aber es war eine geile Zeit, würde ich nicht missen wollen. Aber das, und das war wirklich tatsächlich so die Wiege so für mich, wo ich gesagt habe, okay, Basketball habe ich für mich entdeckt. Ich war vorher auch mal beim Fußball, habe ich gemerkt, das ist überhaupt nichts für mich. So, war schon kopfgrößer als alle anderen. Und werde ich beim ersten Spiel Fußball hat die gegnerische Tribüne hat rumgeschrien, hier, was macht denn der? Der ist doch viel älter, ja, als die anderen und so. Auch, ja. Und, ja, da habe ich gemerkt, so, ah, das ist nichts für mich. Lass es sein. Und dann, ja, ich hab so viele Sportarten davor gemacht: Karate, Judo. Ah, alles irgendwie nichts.
Aber warte ganz kurz, wegen Karate Tiger 1.
Bitte? Oder?
Wegen dem Film, bestimmt.
Ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Ich glaube, es ist einfach nur, weil ein Kumpel von mir das gemacht hat und ich so, okay, ich weiß nicht, was ich machen soll, also ich gehe mal mit.
Also mach ich Karate.
Ja, mach klar. Ich Karate, so. Klar. Aber das Allergeilste, da würde mich jetzt bestimmt auslachen, aber das Allergeilste, ich habe mal so aus. Ungefähr für ein halbes Jahr, kein Witz, Kunstradtouren gemacht. Auf dem Rad, Handstand.
Auf dem Fahrrad?
Auf dem Fahrrad, auf dem Rad, ja. In der Halle, es gibt ein olympischer Sportspiel, glaube ich mal,
gewesen. Ja, gelesen. Gibt's.
Gerne?
Ja. Mhm.
Kunstrad, ja. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, okay. Und dann war das so, okay. Der Trainer meinte so irgendwann, okay, wir haben da so ein Turnier. Hier sind die Trikots.
Also im Kreis fahren und genau. Figur machen, ne?
Genau.
Ja.
Hier sind die Trikots. Und dann kam der mit den Trikots an, es waren uns so enge Radlerhosen, so. Da hab ich gesagt, nee, ich bin raus. Mach ich nicht. Ist vorbei. Es war witzig. Ich habe gelernt, wie man Balance hält, aber ich weiß auch nicht, ich frage mich nicht, wie ich da hingekommen bin, aber irgendwie habe ich es gemacht und habe ich gesagt, ja, okay, ich mach's immer mal. Und ist auch okay. Ich meine, als junger Mensch so soll man sich ausprobieren, man muss alles Mögliche machen. Aber da habe ich auch gemerkt, so, okay, nee, andere Welt. Und danach gingst du mit Basketball wirklich los. Ja, und dann bin ich dabei geblieben.
Aber du hast eben noch gesagt, du hast noch eine Story zu dem Freiplatz, war das, glaube ich?
Ja, zur Halle. Zur Halle. Ja, aber was, der Freiplatz, da waren echt früher auch wirklich gute Spieler. Die Amis hatten da ein paar echt Knaller auch. Ich weiß, zu der Zeit, wo wir da waren, ein Spieler oder ein Armeeangehöriger, der hatte früher für die Harlem Globetrotters gespielt. Zu einer Zeit, wo die Harlem Globetrotters noch ein kein Entertainment-Team waren, sondern das war eine richtige Mannschaft, die in der ABA oder so gespielt hat. Und der war jetzt schon ein bisschen älter und der hat auch gezockt, der Mann. Der konnte wirklich zocken und da habe ich zum ersten Mal jemanden gesehen, wo ich gedacht habe, okay, krass, so spielt man Basketball. Mhm. Und wir hatten in Höchst zwei, drei, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Talente, die in Höchst schon gut waren. Und durch den einen bin ich dann auch zu Eintracht gekommen, der Görkan, der hat mich mitgenommen. Und am Anfang habe ich das halt überhaupt nicht ernst genommen. Bin dahin, ja, dann war eine Woche wieder nicht da gewesen, und bis der Trainer dann gemeint hat, hör zu, entweder ihr kommt oder ihr lasst es sein. Und dann habe ich mich entschieden, okay, dann mach's richtig. Und bin dann jeden Tag ins Training gekommen und hab, siehe da, ich wurde sehr schnell besser. Aber ihr kennt, glaube ich, auch noch Nicolaus Selemo, den Nick. Der war damals auch schon, ne? Du kommst da rein mit 12, siehst den Typen, ja, so breit wie groß er ist, ne? Überall nur Muskeln, Sixpack, mit 12, 13, denkst du dir, was ist das? Ja, und dann wusstest du schon, okay, das ist ein bisschen anders. Und unser Trainer hat uns halt einfach durch die Halle gescheucht. Also es war, die Jugendzeit war die beste Zeit im Basketball, für mich immer, sage ich immer. Weil es damit nur um Basketball ging, um nichts anderes. Jugendzeit und Collegezeit, da kommen wir auch noch mal hin. Da
auf jeden Fall, ja.
Ja, safe.
Das war die Zeit, wo viel, viel krasse Sachen passiert sind. Aber da kommen wir gleich zu. Aber die Jugendzeit, gut, und in Höchst aufzuwachsen, ja, war auf jeden Fall spannend. Spannend. Höchst, Sossenheim, Griesheim hatten wir es ja eben schon. Mhm. Rödelheim hoch.
Man muss immer dazu sagen, wir haben ein kleines Vorgespräch geführt.
Ja, 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 natürlich. Okay. Ja. Aber so kam ich zum Basketball. Durch die McNair-Kaserne. Mhm. Irgendwann war da ein Ring weg natürlich, ne, Steve? Und dann,
ja, sorry. Dann musst du in die Halle gehen.
Ich erzähl doch
endlich die Geschichte, genau, in der Halle.
Und dann war die Hallendecke kaputt, ne? So.
Zum Glück habe ich nicht deine...
Boah. Stell dir mal vor, du hast aus der Halle mitgenommen.
Ja. Stell dir vor,
Abend hier anders gelaufen.
Ich hätte die Karriere unterbrochen. Deswegen. Ja. So. Ja, ich wollte Basketballer werden, aber da hat immer...
Das war kein Korb in der Halle.
War alles weg. Gefehlt. War alles weg.
Nee, zum Glück war es später. Ja. Ja. Aber ja. Nee, aber, genau, aber der Platz. Aber ich muss dazu sagen, dass, glaube ich, diese McNair-Kaserne war auch immer so ein bisschen... Die war, glaube ich... freier.
Ja.
Im Sinne von...
Ja. Da war kein Zaun, nichts.
Genau. Genau.
Da konnte jeder drauf. Das war das. Ich finde auch so einer der einzigen Plätze so hier in unserem Umkreis Umfeld, Frankfurt, ja,
genau.
Umfeld, wo es so war. Da konnte wirklich jeder da drauf,
genau.
Auf dem Freiplatz, da hat niemanden gestört.
Ja.
Du konntest da jederzeit zocken, wenn du Bock hast. Und das Brutale war halt im Sommer kein Schatten, ey. Kein Schatten.
Ja,
wir waren Stunden da draußen, haben gezockt. Und
Beton.
Und Beton, richtig.
Gell?
Ja.
Das war Ghetto.
Ja, das war so richtig ganz einfach gehalten.
Ja,
aber es war geil.
Einfach gehalten ist gut.
Ganz einfach gehalten, aber es war geil. Und wenn du Glück hattest, ne, ich hatte damals ja meine ID-Card so, konnte dann in die Halle auch mal rein. Aber die haben dich erst, glaube ich, mit 10 oder 11 reingelassen.
Echt?
Ja. Du hast es nicht vor, dann musstest du mit den Eltern rein. Und bis dann einer der Typen, die da gearbeitet haben, der kannte meinen Vater, da hat er mich immer mal so ein bisschen reingelassen. Und dann irgendwann durfte ich immer mitspielen. Ne?
Okay, wir müssen ganz kurz, glaube ich, klären. Also du bist höchst aufgewachsen und höchst geboren.
Ja.
Aber Kind, Sohn von?
Genau, mein Vater ist Amerikaner.
Ja.
Meine Mutter ist Deutsche.
Ja.
Also Mischling, so wie es ja viele hier, da habt ihr auch schon ein paar Jungs an der Wand hier.
Und Mädels,
ja, klar. Genau, mein Vater, der kam irgendwann aus Holland zurück, das war auch krass. Der hatte schon seine Marschbefehle, nach Vietnam zu gehen. Und dann zwei Tage, bevor die Abreise war, haben sie ihn doch versetzt nach Deutschland. Und dann kam er her, meine Mutter kennengelernt. Ja, das war's. So kam ich auf die Welt.
Aber eigentlich gut,
ja.
Nicht in Vietnam gewesen zu sein, quasi.
Das glaube ich.
Ne?
Ich habe einen Onkel, der war in Vietnam, der ist Navy SEAL gewesen.
Mhm.
Der kam zurück und dann war nie wieder derselbe.
Krass.
Der hat maximal zwei Sätze mit dir gesprochen. Hat nie wieder gelacht, ich habe den noch nie wieder lachen sehen.
Krass, okay.
Und, der sitzt, saß da auf dem Stuhl, hat einfach angefangen zu weinen. Keiner weiß warum. Also was der da drüben erlebt haben muss, ich will es gar nicht wissen.
Also ich glaube, man muss auch mal kurz dazu sagen, dass das eine extreme Zeit war. Ne? Also ja. Dass, also die meisten kennen das quasi als, ja, wie sagt man, Besatzung hier in Deutschland.
Mhm. Also ja, ich glaube tatsächlich, dass wir in unserem Alter, dass das alles ja noch relativ ungefährlich war,
ja,
und alles drum und dran, das waren dann so die Ausläufer.
Genau.
Warum das Ganze alles so war, das haben wir nicht mehr mitbekommen.
Mhm.
Wir haben, sage ich mal so, also wir,
ja.
Steve, du und ich, ja. sage ich mal so, und du kannst gerne gleich deine Seite erzählen, aber wir haben das ja immer nur als dieses Positive gesehen. Wir haben diesen positiven Einfluss gesehen. Wie gesagt, das haben wir auch im Vorgespräch kurz gehabt, wir haben die Panzer gesehen, wir hatten die Kasernen, wir hatten die PX, wir hatten die abgesperrten amerikanischen Bereiche und alles drum und dran. Aber für uns war immer das Positive, weil wir haben immer was mitbekommen.
Genau, also dieses Besetzungsding.
Ja, es war für uns keine Besetzung, das war für uns Nachbarn, das halt anders war als, ne, es war schon was Besonderes, aber es war halt nicht so, nicht bedrohlich, also,
ja.
obwohl die Panzer da standen, das war für mich normal so, aber es war ja nicht gegen mich, es war ja nicht, ne, eher so, das war ja zum Schutz oder, ich kann es gar nicht mehr sagen als Kind, aber wie gesagt, ich bin ja auch in einer Siedlung aufgewachsen, wo viele, sag ich mal so, zivile Amerikaner waren und, das war immer was Positives. Wir haben auch schon öfter drüber gesprochen, was das Sportliche angeht, was die Kleidung angeht und so weiter, haben wir ja davon profitiert. Also es war nicht mehr dieser Kriegszustand oder so. Ne? Das hat man vielleicht auch nicht so mitbekommen, vielleicht Kalter Krieg oder was auch immer. Das hat man im Nachhinein dann vielleicht ein bisschen mitbekommen. Aber für uns war das ja gar nicht so dieses Bedrohliche. Und von daher, ja, wir hatten eher... Die positiven Einflüsse. Das hatten wir auch in ganz vielen Folgen hier vorher schon, auch was wie Where the Crown angeht, haben wir ja auch nochmal diesen ganzen krassen positiven Einfluss des Hip-Hops über Rico Sparks und so weiter und so fort. Ne? Aber dieses Negative und so weiter, wie du das jetzt sagst, das haben wir ja so gar nicht mitbekommen. Und dementsprechend wäre jetzt auch nochmal so eine Frage allgemein, ne? Das haben wir auch vielen Gästen und Gästinnen vorher gestellt. Wie war das denn für dich, so aufzuwachsen? Weil du hast ja praktisch, das nochmal so vorneweg, als mein Eindruck, du hast ja praktisch zwei Kulturen auch gehabt, in denen du aufgewachsen bist, oder zwei, wie sagt man das, Communities, oder wie ist die eine mit der anderen, wie hast du das kennengelernt oder wie bist du aufgewachsen, wie hast du das für dich als Kind, was ja auch immer für mich immer so ein faszinierend ist, wie hast du das für dich wahrgenommen oder wie musstest du damit umgehen? Also
als Kind war es einfach Normalität. Also es war irgendwie nicht so das eine oder das andere. Das hat beides zu mir gehört.
Mhm.
Wobei ich, glaube ich, schon sagen muss, ich war als noch relativ junger Person, habe ich mich eher als deutsch gefühlt, weil ich bin in die deutsche Schule gegangen. Mein Freundeskreis waren eigentlich fast nur deutschsprachige Jungs unterwegs. Also da war das Amerikanische immer nur so, ja, cool, ich komme auf die Base mit meiner Familie und, ne, und ich kann da jetzt mit Dunkin' Donuts gehen oder whatever und ich krieg da meine Cookies und ich krieg da meine Levi's 501 viel günstiger und meine Sneakers und meine Jordans und hast du nicht was. Das war das cool, aber das war wie so ein Benefit, aber ich habe das erst später wirklich wahrgenommen.
Mhm.
Ich habe das viel später wahrgenommen, aber als noch relativ junge Person hat es einfach dazugehört, das war so. Und das war das Amerikanische eher so, dieses Familie, das war so, mein Eltern, wir sind da zu Barbecues gegangen, bei Bekannten, so in den Villages oder so. Ne, das hat dazugehört, das war okay. Aber in meinem Freundeskreis, wenn ich unterwegs war, hat das eigentlich keine große Rolle gespielt.
Mhm.
Erst ein bisschen später, wo ich dann angefangen habe, die Levi's 501 aus der PX zu holen und dann den Jungs zu verkaufen, ein bisschen Geld zu machen.
Ja, okay. Ja, aber gut, ich sag mal so, das ist in Frankfurt sowieso noch was anderes, weil Frankfurt allgemein ja auch Multikulti ist. Und dann
absolut.
Ist es halt so, gut, die Amis hatten eine gewisse Sonderstellung gehabt. Das waren jetzt keine, in Anführungszeichen, Gastarbeiter, sondern, wie hieß es? Besatzer? Nee.
Ja. Besatzer waren sie ja eigentlich dann schon, ja, aber...
das war jetzt das falsche Wort.
Ja, aber...
Es war eine andere Voraussetzung. Also es waren jetzt nicht die Gastarbeiter, ich sag mal, wie die Italiener oder die Türken oder wer auch immer.
Die waren zum Schutz.
Genau.
Und sie waren einfach ja, befreundete, wie auch immer, Alliierten.
Ja, genau. Alliierte. Es war eher so dieses... ja, es für mich nochmal war das was anderes, weil es war einfach nochmal, du hast überall in Frankfurt die amerikanischen Bereiche gehabt, sei es dieses Housing, also die Wohnbereiche, die Einkaufsbereiche, da wo jetzt das Polizeipräsidium ist.
Kino.
Du hast alles drum und dran, und das war ja nicht nur in Frankfurt so, das war in Hanau, Darmstadt, Würzburg, Gießen. Das war so, und für mich, ich sag mal, als Deutscher war das aber in meiner Jugend halt auch normal damals. Wie krank das eigentlich ist, ne? Was heißt krank, aber wie krass das eigentlich ist, zu sagen, okay, da steht jetzt ein Panzer auf der Miquelallee, um halt diese Area zu schützen. Und das ist okay.
Ja, genau.
Weißt du,
ich bin so,
das so. Ja, das ist halt so. Genau, ne? Genau. So. Ja. Und dann hast du die Amis da gehabt und bekannte Freunde oder wie auch immer. Und nee, weil wir haben ja auch viele schon hier gehabt, die daraus berichtet haben. Unterschiedlich, ne? Die halt auch, die einen, die halt dann negative Erfahrungen auch damit gemacht haben, die halt in ihrem Freundeskreis oder was heißt Freundeskreis, aber in der Gesellschaft nicht so direkt so angenommen wurden, sondern eher als in Anführungszeichen jetzt sage ich mal Sonderlinge aufgenommen wurden, und die anderen, die da gar keine Probleme mit hatten, bis dann später vielleicht mit den eigenen Kindern so war oder so. Ne?
Ja, aber ich glaube, das war einfach ein Höchst, ne? Multikulti, Höchst sowieso. Die Amis sind da schon sehr lange gewesen. Und da waren die auch aber noch nicht so krass präsent, wie es jetzt in anderen Teilen in Frankfurt war. Die waren da, die hatten ihre Kaserne da, die war relativ klein. Da hat sich so ein bisschen was abgespielt, aber die sind jetzt nicht so nach Höchst rein in die Stadt und haben da irgendwie Geld ausgegeben oder sonst was. Die waren so auf der Base, haben da ihr Ding gemacht. Das war auch eher wie so ein Umschlagsplatz. Also du musst dir vorstellen, Höchst war gerade was, die haben ein bisschen von den USA gekommen, sind dahin. Wurden neu sortiert, in neue Formationen oder wie auch immer, neue Gruppen aufgeteilt und sind dann in Irak, whatever, abgesendet worden. Also die waren, es war ein bisschen wie so ein Umschlagplatz, die waren meistens irgendwie maximal 2 Jahre da, wurden vorbereitet, um woanders hinzufahren. Das war nie so eine Feststellung, wie es jetzt hier in Downtown Frankfurt war, in der Miquelallee oder so, da waren die Feste, die Leute sind, ich meine, erinnert ihr euch bestimmt noch an der B-Ebene unten, gab es einen Wendy's damals. Ja? Es gab nirgendwo einen Wendy's. Gibt es bis heute nicht in ganz Deutschland. Kein Wendy's. Da gab es einen Wendy's, nur weil die Amis da waren, weil die so präsent in Deutschland waren oder in Frankfurt waren, dass sie da einen Wendy aufgemacht haben. Und der ist jahrelang ganz gut gelaufen.
Oder was wir auch im Vorfeld hatten, ne? Da wo die Totaltankstelle war, wo jetzt alles platt gemacht wurde mit dem amerikanischen Autohändler, wo glaube ich in unserer Generation jeder, zumindest Junge, sage ich jetzt mal so, mit den Eltern vorbeigefahren ist und dann sagt so, oh, krass, was stehen da für Autos? Von der Corvette bis zum Jeep, von Colt Sivas bis zu irgendwas. Und es ist uns, oder mir beziehungsweise, auch erst wieder aufgefallen, dass der Steve das vorher im Vorgespräch dann nochmal gesagt hat, weil das hatte ich komplett ausgeblendet.
Ich auch.
Aber das ist schon krass, was das für einen Einfluss eigentlich genommen hat. Deshalb ist es nochmal interessant, auch von dir zu erfahren.
Ich wollte immer ein Auto kaufen dort.
Ja, wie deine Jugend.
Ich habe es bis heute nicht geschafft, ich werde es noch tun.
Was? Weil du kannst nicht mehr bezahlen, da brauchst du ein Solarpanel auf dem Dach vom Auto
wahrscheinlich. Nein, ich will einfach nur so ein Auto haben. Ich bin ehrlich, ich will einfach nur so ein... Und nochmal ganz kurz, hatten wir auch im Vorgespräch, Michael, als Folge von uns, und er hat so einen.
Ja, hat jetzt echt.
Folge 40. Der Michael, ja.
Ich hab gedacht, der fährt immer so.
Für einen Q8. Hat er erzählt, der
nee,
wurde
nee,
auch
der
oft
Michael
dafür
hat, angehalten. Nee, der auch Michael.
Q7, hab ich gedacht, mal
früher. Nee, der Michael hat noch einen. Michael.
Cadillac oder so?
Schreib uns oder ruf uns an, wenn wir jetzt einen Fehler machen. Aber der hat so ein Oldschool.
Geil.
Ich glaube, so ein Cadillac, irgendwas.
Er hat erzählt, das gibt ja extra, da muss ja alles irgendwie original bleiben. Und dann haben sie ihn wirklich auseinandergenommen, weil es eine Spezialeinheit der Polizei gab und so weiter, wo er gesagt hat, okay, der hat irgendwie ein anderes Radio drin gehabt.
Genau,
oder so, weil er. Wo er richtig auseinandergenommen
hat. Autoradio drin hat, ja.
Nee, aber das sind, genau, der Michael ist halt auch so eine, ne, wo wir gesagt haben, es ist halt auch interessant, mal wirklich wortwörtlich über den Zaun zu gucken. Mhm. Ne? Weil wir waren ja immer auf der einen Seite des Zauns sozusagen bis hierhin und nicht weiter und dann zu sehen, okay, wie ist auf der anderen Seite. Aber vielleicht schlagen wir jetzt wieder den Bogen zum Basketball.
Gerne.
Ne? Weil mir fehlt immer noch die Story von der Halle.
Ja, ja. Nee, die Halle. Ja, die Halle war, ich meine, gut, der Schlüssel, ne, der Schlüssel zur Halle zu haben, war krass. Und ich weiß noch, wir waren mit den Jungs in der Halle. Das war echt auch ein regnischer Tag.
Ja.
Vor allem stehen irgendwelche Jungs in der Halle. Kannten wir nicht, waren deutlich älter als wir. Und wir so, okay, was ist denn jetzt los? Keine Ahnung, wo die herkommen. Dann haben die uns erstmal angeguckt, haben sich umgeguckt, sind durch die Halle, da gab es oben noch auf der Tribüne, gab es noch so Geräte, da gab es noch Handeln. Die haben jetzt noch jeden Scheiß da gelassen.
Ja. Yeah.
Und die Jungs haben da oben Sachen genommen, haben Fenster eingeschmissen und wir standen da und ich so, oh fuck. Wusste aber, okay, mein Vater kommt bald und holt uns ab. Das wird irgendwie Stress geben. In dem Moment kommt mein Vater durch die Tür, sieht es so, schreit rum, die Jungs kommen runter und machen erstmal doof rum. Und man muss verstehen, mein Vater war früher auch gut beieinander, so, ne? Er war immer schön im Gym. Dann waren die Mannschaft zu dritt. Und da gab es echt einen Stress, pipapo. Hat sich aber dann wieder gelegt, wir sind raus, die Halle ist abgeschlossen worden. Und am selben Abend hat jemand versucht, die Halle abzubrennen. Und das ist dann später rausgekommen, das waren diese drei Jungs, die aus Wut dann probiert haben, die Halle abzubringen. Echt krank.
Hättest du nicht mal reingekonnt, Steve.
Ja.
Du hast mich gerade so angeschaut, also wir waren es nicht.
Nein, ich meine nur, aber du hättest dann später mit deinem Bolzenschneider noch nichts
mehr gemacht. Nee. Mhm.
Ja, aber die Halle war, das war eine super schöne Halle.
Ja.
Wir hatten einige schöne Hallen hier in Frankfurt, muss man echt sagen.
Also für mich war die in Höchst,
ja,
war so die erste, für mich so dieses, so.
So soll eine Basketballhalle aussehen.
Ja, und so, das war einfach so amerikanisch, weißt du, so dieses, okay, also wir für uns aus Deutschland so und dann so ein bisschen, ja, NBA-Videos, whatever so, war so, okay, geil. Wir sind einfach in einer amerikanischen Halle.
Ja.
So mit Umkleidekabinen und dann, also bei uns war das wirklich so, zu meiner Zeit war das so Lost Place, echt so. Aber es war trotzdem so dieses Feeling, ne, also dieses so, das war so, es war alles da. Tribüne.
Ja.
Also ich habe ja auch schon dann selber gespielt, also im Verein.
Ja.
Aber unsere Vereinshallen waren halt so
Marburger Straße.
Genau, ne, da kannst du so, also
da stand die Bank an der Seite.
Die schlimmsten Hallen waren so, dass die quasi die Spielerbank ist quasi die Auslinie.
Richtig.
Ne?
Und der Korb hängt direkt an der Wand.
Ja, an der Wand oder
die Halle war das Spielfeld.
Ja. Genau, die Halle war
das Spielfeld. Ich war ja oft Zuschauer.
Und du musst auch das Handballtor abbauen.
Und ich musste, weißt du, kann so? Ich jetzt auch mal kurz sagen, ich habe ja öfter zugeguckt bei dir und bei Michi und so in der FTG. Du saßt halt, also du hast auf der einen Seite die Spielerbank gehabt.
Ja.
Die ganze Halle war eigentlich das Spielfeld und ich saß immer auf der anderen Seite. Genau, auf so einer Bank. Aber du musstest deine
Beine einziehen.
Beine eigentlich unter die Bank machen, damit du nicht auf dem Spielfeld bist.
Genau.
Das war so. Schon echt eine andere Nummer.
Und da war halt diese Halle und das war so eine Empore, wo dann quasi die Zuschauer sitzen könnten, wenn du spielst. So, ne? Und das war so, okay, wir sind angekommen.
Ja, das ist geil. So, es da früher auch noch gab, ist eine Popcornmaschine. Du konntest Popcorn essen, wenn da gespielt wurde und whatever, kannst du Popcorn einfach in die Hand bekommen. Mit Butter und alles.
Ja? So, das war bei uns so nicht so, als wir eingebrochen sind.
Ja, aber, natürlich nicht, aber das war so damals schon so richtig so, ey, das ist so Entertainment, das ist, gehst mit der Familie zu so einem Sportevent.
Ja, genau. Ja, genau. Also, jetzt sind wir auch wieder an diesem Punkt, weil Basketball dann auch wieder einen anderen Stellenwert hatte. Bei dir, sag ich mal, in deiner Jugend. Gut, du spinnen wir mal den Faden einfach ein bisschen weiter. Du bist dann halt zur Eintracht gegangen, hast dann da weitergespielt und das war gut, dann eher auch im deutschen Rahmen sozusagen. Ja, ne?
Absolut. Ja.
Du hast eine Spitzenmannschaft zusammen gehabt, das hast du auch schon gesagt, und hast dich da sehr wohl gefühlt und ihr habt da auch einiges gerissen. Was hast du gesagt? Zweimal deutscher Meister. Und ja, genau, jetzt kommt nämlich meine Frage. Oder du warst U22 Nationalspieler.
Ja.
Weil ich komme ja aus dem Fußball und da geht es nur bis du U21 und dann hast du die A-Nationalmannschaft. Aber du, bei Basketball gibt es ja noch die U22, also da habt ihr ein bisschen mehr Zeit, bevor ihr die A-Nationalmannschaft.
Ja.
So, und dann hast du da gespielt.
Habe ich da auch gespielt, aber das war dann auch schon so die Zeit, wo ich dann schon relativ früh für mich entschieden habe, ich gehe nach USA oder das College gehen. Also habe ich nicht lange in der U22 gespielt. Habe, glaube ich, 2 Turniere mitgemacht. Und erstaunlicherweise, also das muss man echt sagen, der 78er Jahre war ein sehr, sehr starker Jahrgang auch in Deutschland.
Ja, ich weiß.
Von der U22-Mannschaft, waren, glaube ich, 12 Spieler, erweiterter Kader, sagen wir mal 15 Spieler, sind, glaube ich, 9 Spieler in die A-Nationalmannschaft gekommen. Das ist schon sensationell.
Mhm.
Einer der Spieler, Dirk Nowitzki, hat die U22 gleich geskippt, ist gleich in die A-Nationalmannschaft gerutscht. Aber das war ein echt ein talentierter Haufen, hat Spaß gemacht. Da muss man sich halt entscheiden, was willst du machen? Willst du aufs College gehen? Was damals schon sehr, sehr schwer war. Mhm. Also da kommen wir auch gleich nochmal zu. Die Umwege, die du damals machen musstest oder wie schwierig es war, an ein College zu geraten. Was man jetzt macht, jetzt ist es einfach so, so viel, viel, viel leichter. Weil die jetzt hier rüberkommen und nach einem schauen. Aber ich habe es nie bereut. Mhm. Weil ich kenne genug Jungs, die dann den weiteren Weg gemacht haben, sind in die Bundesliga noch rein. Und ich hatte ja auch mal kurz nochmal bei den Scandals gespielt, das letzte Jahr hier in Deutschland, bevor ich aufs College gegangen bin. Und habe dann auch gemerkt, so, okay, du kannst jetzt hier vor 5.000, 6.000 Zuschauern spielen. Du kriegst nicht viel Spielzeit, weil da sind irgendwelche Amis, da sind irgendwelche Jugos oder whatever, die Geld bekommen. Und du bist einfach nur der junge Fuzzi, der 20-Jährige. Du brauchst Jahre, bis du da irgendwie hinkommst. Wenn du nicht Dirk Nowitzki heißt, das wird schwieriger. Was machst du? Spielst du lieber vor 5.000 Leuten hier oder vor 20.000, 25.000 Leuten in den USA? Wo das einfach nochmal einen ganz anderen Stellenwert hat. Und du kriegst was im Kopf, weil du ein Studium machst. Ja, also dann habe ich mich entschieden, nach USA zu gehen. Aber der Weg dahin war sehr, sehr schwer.
Lass uns kurz stoppen hier, bevor wir in die USA gehen. Weil, muss ich jetzt einfach auch für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal nachfragen, aber du hast mit Dirk Nowitzki auch gespielt.
Richtig.
Das ist, kann man ja schon mal sagen, weil das ist ein Hall of Famer, ja. In den USA Meister geworden und alles drum und dran. Das ist schon, ja. Ich hab ja auch noch im Hinterkopf auch noch einen, den ich gerne mal hier sitzen haben möchte, der.
Was denn? Sag.
Ja, der noch in der A-Nationalmannschaft mit Dirk Nowitzki zusammengespielt hat, den Johannes.
Ach so,
Herbert. Geiler Typ, mit dem habe ich auch zusammengespielt.
Ja. Auch? War der auch dein Jahrgang?
Nee, der ist jünger als ich, aber der Johannes, Joe und ich haben zusammen in Langen gespielt.
Genau.
Der war ein paar Jahre jünger als ich.
Genau.
Und du hast da auch schon sehr schnell gemerkt, oh jo. Ja. Nicht der athletischste Typ, aber super schlauer Spieler, sehr, sehr, sehr gute Fundamentals.
Genau. Also. Ja, und wir haben ja von unserem dritten Mitbewohner, der Bruder, er hat auch in Lang gespielt, der Andi, und über den sind wir auch an, ne, und dann waren wir auch eine Zeit, dann haben wir mal, da hat er bei Alba gespielt und dann waren wir da zu gucken und so weiter und so fort. Ich glaube, der hat auch noch ein bisschen was zu erzählen, der hat ja auch College gespielt und so weiter und so fort.
Sehr erfolgreich sogar.
Und von daher ist es auch nur mal so ein Wunschkandidat. Der aber jetzt nicht hier direkt im direkten Umfeld wohnt, zurzeit zumindest, soweit ich weiß. Nee, aber wie gesagt, das wollte ich nur nochmal nachfragen, weil du hast es jetzt so im Nebensatz immer so erwähnt und so weiter, aber das ist schon ja, also auch als Außenstehender schon eine große Nummer im Nachhinein. Auch, ja, ne?
Diese Dirk Nowitzki-Erfahrung, nenne ich es jetzt mal, ist in dem Sinne was Besonderes, weil ihr müsst euch das so vorstellen. Du bist in Hessen-Auswahl, du bist einer der besten Spieler in Deutschland. Dann kommst du nach Baden-Württemberg, da gibt es ein Camp, wo dann die besten Spieler von jedem Bundesland herkommen. Und daraus wird dann irgendwann ein Kader geformt, der dann 12 Mann hat. Das sind dann die besten Spieler in dem Jahrgang, Nationalmannschaft. So. Der erste Tag, du kommst da hin, alle stellen sich in eine Reihe. Dick steht genau neben mir. Das weiß ich noch ganz genau. Und jeder, dann geht der Trainer mit einem Zettel und sagt hier, Steve, was für eine Position spielst du? Tobi, was für eine Position spielst du? Ich spiele Aufbau, ich spiele Shooting Guard, ich spiele Center. Da, da, da. Dann steht dieser Riese vor mir und dann fragt der Coach ihn, was spielst du? Alles. Und wirklich, in dem Moment haben alle Leute in der Reihe sich nach vorne gelehnt, haben ihn angeguckt, so, was? Alles. Du bist irgendwie jetzt 2,5 Meter, 2,6 Meter da damals gewesen mit 13, 14.
Du bist
alles.
Center.
Ja, du bist Center.
So. Ja, damals war das so.
Ja. War einfach so. Und dann hatten wir am selben Abend wie die ersten Spiele. Und nach ungefähr einer Viertelstunde hast du gemerkt, so, ey, der will nicht in No-Corp sein. Mhm. Der geht raus, okay, dann gibst du ihn halt mal einen Ball. Flupp, Ball rein. Okay, das läuft. Mhm. Nochmal, flupp, Ball rein. Und spätestens am zweiten Tag wusste jeder, okay.
Alles.
Alles klar. Der Typ ist anders. Der ist anders gewickelt. Und wir hatten, wie gesagt, wir hatten Spieler, die waren super talentiert. Ein Sven Schulze, ein super cooler Typ. Sehr, sehr krass. Also sehr früh gut gewesen. Mhm. Wurde dann aber vom Dick überholt. Wir hatten einen Marvin Willoughby, 2-Meter-Mann, super athletisch. Wir hatten also wirklich sehr, sehr gute Spieler. Radi. War auch, ja, auch mit mir dabei. Radi, ich sage immer zu Radi wäre, wenn er meine Größe hätte, wäre der Radi jetzt Millionär. Mhm. Wirklich. Also da bin ich 100% sicher. Wenn der meine Größe wäre, wäre er ein Zweier, wäre ein Shooting Guard gewesen.
Körperlich meinst du, ne?
Ja. Dann wäre er in Europa irgendwo beim sehr guten Verein gewesen und wäre Millionär jetzt. Mhm. Bin ich fest davon überzeugt. Ich kenne ihn sehr lange und sehr gut. Die Mentalität, die er hatte, war immer, I don't care. Mhm. Ich mache mein Ding, egal wo ich bin. Und also vom Kopf her war er auf jeden Fall einer der krassen Spieler, weil dem war alles scheißegal.
Ja.
Wo andere sich in die Hosen gemacht haben, hat er gesagt, es ist mir egal. Ich nehme den Wurf.
Da habe ich sogar auch noch eine Geschichte im Kopf. Du kannst sie gerne ergänzen oder berichtigen. Da waren wir in der Titus-Therme. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war, aber... Da hat der Radi gespielt, aber als Gast, glaube ich. Mhm. Also er war in einer anderen Mannschaft. Und dann hat er Freiwürfe gehabt und hat zu seinen Mitspielern gesagt, die sollen zur Seite gehen. Die sollen nicht zum Rebound gehen, weil er beide reindrückt. Ja. Also beim ersten geht man ja meistens nicht. Da steht ja eh keiner, weil es keinen Rebound gibt. Aber beim zweiten ist es ja meistens so, dass da wird eine Aufstellung gemacht, damit man zum Rebound gehen. Und er hat gesagt, nee, geht weg, ich drück den rein. Also es war so, dieses Selbstbewusstsein, das war auf jeden Fall da. Auch
unglaublich.
Ich sag mal so, mit dem Touch von Arroganz, die er sich aber selber, sag ich mal so, mit seiner Leistung auch irgendwie erarbeitet hat, so, ja, aber von daher, das war auch so eine Nummer. Der Radi war auch jemand, der für mich praktisch als Außensteher auch, sag ich mal, so ein Name war im Basketball.
Definitiv.
Ich möchte es jetzt nochmal kurz so, mein Basketball, wie soll ich sagen, bei mir ging eher immer alles vom Streetball aus.
Ja.
Ne? Über Steve, natürlich. So diese Nummer, und da hat er sich ja auch bewegt. Ne? Und da kommen wir vielleicht auch nochmal zu, die ganzen Turniere vom Wiegand und so weiter und so fort. Darüber ist es das, aber mein Interesse zum Basketball, zumindest zum Zuschauen, war immer da, weil ich gemerkt habe, okay, ich kann nicht schießen, ich bin zu klein, ich konnte mal mit einem Tennisball danken, aber nicht mit einem richtigen Basketball und so. Wie gesagt, wir haben so Schulturniere gehabt, 3-3 von den Skyliners gab es damals, dann habe ich auch schon mal hier erzählt, da bin ich mit zwei ziemlich guten Shootern in einem Team gewesen, ich habe halt diese Defense gemacht, weil es ähnlich war vom Fußball her, weil ich habe halt die Leute zugemacht, habe die Passwege zugemacht und hab, wenn ich den Ball habe ich halt da rausgepasst und die haben halt die Dinger versenkt und so. So, das war nie, was, ich glaube, mein Spitzname war Habicht oder so. Damals war ich immer so, meine Arme auseinander und dann hier, okay, hier geht keiner vorbei. Oder ich hatte gute Laufwege, aber ich konnte halt nicht punkten. Das war halt mein Defizit so. Aber nee, ich hatte immer Interesse daran. Ich habe es mir gerne angeguckt. Wir hatten diese Nightball-Sessions, da war ich oft dabei, einfach nur zum Zugucken und so. Und wie gesagt, mein
Basketballwissen beziehungsweise mein Hang zum Basketball kam eher über diese Streetball-Nummern. Richtig. Ich war dann auch öfter bei den Skyliners. Also wir sind öfter mal nach Langen gefahren, auch mit dem Johannes damals. Rick Stafford hieß der damals, der große Star da von ja. Langen. Und, also das,
wir sehen mal, bis heute noch Kontakt.
Ja, siehst du, aber guck mal, ja. das ist so diese das ist so mein als Außenstehender Bezug zum Basketball, den ich dann natürlich auch über den Steve als Basketballer, über den Michi als Basketballer, über den Andi, also Michis Bruder als Basketballer, so mitbekommen habe. Das heißt, ich war auch beim Albert-Schweitzer-Turnier, da haben wir uns letzte Woche auch drüber unterhalten, oder bei der letzten Folge. Das sind so Sachen, ich habe das gerne mitgemacht, weil mich hat es fasziniert, ich habe Spaß daran gehabt, aber es war halt nicht meine Sportart Nummer eins, aber trotzdem bin ich dazu reingekommen und das habe ich dir auch im Vorfeld schon gesagt, dein Name, der steht auch sehr lange auf meiner Basketballliste, wie ein Radio oder keine Ahnung was, oder keine Ahnung, okay, vielleicht in einem anderen Zusammenhang, in Amchi oder es waren so ein paar Namen, die gab es halt einfach in dieser Frankfurter Szene, sage ich einfach, die kannte man einfach. Und wie gesagt, deine gingen halt sogar über diese Frankfurter Szene hinaus, die dann immer, wenn du dann irgendwie bei so einem Streetball-Turnier aufgetaucht bist, so, okay, der ist auch da und so, aber da kommen wir bestimmt gleich nochmal hin. Ich würde jetzt gerne nochmal anknüpfen, wenn du jetzt nichts dagegen hast, von deiner Basketballkarriere in Deutschland zu sagen, okay, ich verzichte jetzt auf die U22 beziehungsweise auf den vorgezeichneten Weg, zu sagen, ich gehe jetzt in die Basketball-Bundesliga, die, sag ich mal so, auch einen gewissen Stellenwert hat in Deutschland, auch immer noch hat und vielleicht auch wieder ein bisschen gewachsen ist, aber zu sagen, okay, nee, ich erstens wegen meinen Wurzeln vielleicht auch ein bisschen.
Absolut.
Absolut, sehr, sehr gut. Und dann zu sagen, okay, ich möchte diese Erfahrung machen, ich gehe aufs College.
Ja.
So, wie hat sich dieser Weg bei dir gestaltet?
Schwierig.
Du hast schon
angekündigt. Also, muss ich das so vorstellen, früher zu den Zeiten, wenn du als Europäer oder als Deutscher auf ein College gegangen bist oder gehen wolltest, ging es eigentlich nur über Umwege, weil du jemanden, einen Ami, der in dem Team gespielt hat, der seinen Coach angerufen hat, gesagt, ja, ich habe da jemanden, der ist talentiert, schick dir mal eine VHS-Kassette. Die musstest du aber natürlich erstmal in die amerikanische
NTSC,
genau, ne, irgendwie überspielen und dann schicken. Dann hat es Wochen gedauert, bis du da irgendwann eine Antwort bekommen hast und so. Das war super, super schwierig, weil die da einfach mit Europäern auch nichts im Hut hatten.
Genau, du hast es dann praktisch über Video,
Videokassetten.
Wie man heute Musiker wird.
Ja, so.
Ja, genau.
Über YouTube. So.
Aber, okay. Aber das war sogar gar nicht mal mein Weg, sondern mein Weg war, ich habe zu der Zeit auch noch in Langen der zweiten Bundesliga gespielt. Und da gab es einen Spieler, dessen Vater hat eine Organisation gehabt, der Paul Hawkinson, der hat Jugendliche nach USA geschickt für ein Jahr Austausch. Mhm. Ja? Und der war selber mal NBA-Spieler, früher in den 70ern oder so, hat zwei Söhne gehabt, die auch Basketball gespielt haben und sein älterer Sohn, Daniel Hall, auch Musiker, wenn ihr den kennt,
ja.
Hat mit mir auch eine Mannschaft gespielt. Und so kam ich über ihn an seinen Vater und der Vater hat gemeint, ey, ich kenne genug Coaches, wenn du das wirklich machen willst, ich helfe dir aus, ich mache ein paar Anrufe. Hat ein paar Anrufe gemacht, ich bin mit noch einem Spieler, Tim Granold, zusammen nach USA, nach New York.
Ganz kurz, den Namen kenne ich sogar auch.
Ja. Ey, einer der geilsten Typen. Tim Granold, Vater ist, glaube ich, Arzt, Dr. Granold. Und der Tim war alles andere als ein Arzt, sage ich euch ganz ehrlich. Wirklich. Also, ein super geiler Typ, mit dem die geilsten Dinge erlebt. Aber der hatte auch dann diesen Drang, nach USA zu gehen. Der wollte es auch einfach mal probieren. Wir sind zusammen nach New York. Wir sind angekommen, wir sollten abgeholt werden. Das wurde alles organisiert. Kam keiner. Wir standen da, was ist los? In Deutschland angerufen. Ja, okay, warte mal, ich rufe nochmal jemanden an. 5 Stunden später kam eigentlich jemand, der uns abgeholt, war in New York, hat uns durch das krasseste Ghetto in die Bronx gefahren, wo die wirklich die Mülltonnen gebrannt haben. So, ja, guck dich mal hier um und jetzt gehen wir da vorne um die Ecke auf den Basketballplatz. Was? Ja, wir gehen jetzt hier um die Ecke auf den Basketballplatz. Da sind echt gute Spieler. Da
ist draußen?
Draußen. Streetball.
Outdoor.
Okay. Outdoor.
Ja.
Da ist ein Spieler, der ist ungefähr 20 Pfund oder so entfernt, einen 100 Millionen Dollar Vertrag zu bekommen. Was? Okay, alles klar. Sind wir hingegangen. Wirklich, also da stand ein Typen ums Feld, wo du gedacht hast, so, oh, fuck. Ich hab mich schon unwohl gefühlt, ne? Aber die sahen ja noch ungefähr so aus wie ich. Aber der Tim war der einzige Weiße da. Einzige Weiße da. Und ich so, okay, Tim, komm, wir müssen jetzt hier zocken. Sonst müssen sie es jetzt auch hier mal bringen, müssen Leistung bringen, sonst ist es scheiße. Dann haben wir angefangen zu zocken, haben den Typ kennengelernt und so, haben gezockt, alles ist cool. Und wir haben auch echt gut gespielt. Nach dem Zocken haben wir uns mit diesem Typen, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, Robert Whaley, glaube ich, oder so. Das war 2 Jahre davor der beste Spieler in ganz Amerika in seinem Jahrgang. Nummer 1. Dann hatten die ein sowas wie das ABCD-Camp früher oder Nike-Camp, die besten Spieler aus Amerika kommen zusammen in New Jersey. Das hatten wir, haben wir erst alles viel später erfahren. Und Tracy McGrady kennt ihr vielleicht, ja, krasser,
ja,
Spieler.
Ja.
Der hat so krass über den drüber gedankt. Das war so eine Szene und das war, ist landesweit ausgestrahlt worden. Darauf kam man nicht mal klar. Dann hat er angefangen zu trinken. Da hatte jedes College zu Füßen, hat angefangen zu trinken. Der kam damit nicht klar, dass er jetzt irgendwie so, dass die Leute sich über ihn ein bisschen lustig gemacht haben, angestrichen. Hat dann Drogen verkauft und sonst was und zugenommen, Alkoholiker, wollte dann nochmal einen Neustart machen. 2 Wochen später war er tot, nach dem Basketballspiel.
Als wurde du erschossen. Gegen ihn gespielt hast?
Ja.
Okay.
Wurde einfach erschossen. Wegen Drogen oder sonst irgendwas. Das waren so unsere Amerika-Exkurs und wir so, oh shit, okay. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir sind durch New York, haben so ein paar Colleges angeguckt. Der Tim ist dann in Florida geblieben. Ich habe gesagt, irgendwie habe ich das nicht so richtig für mich gefunden. Ich warte noch ein Jahr. Bin immer ein Jahr nach Hause. Und bin dann das Jahr drauf mit Paul Hawkinson dann nach Oklahoma. In the middle of nowhere, Tishomingo, Oklahoma. Ungefähr 3000 Leute, also Einwohner. 45 Minuten von diesem Campus war der größte Kuckucksklan in ganz Amerika. Der okay. größte Kuckucksklan.
Okay.
Erste Woche. Dennis kommt an. Spieler aus Barbados ist auch da. Wir zwei. Er ist so 2,15 Meter oder 6. Das erste, was er zu mir sagt, so: Dennis, ich habe noch nie so viele weiße Menschen auf einen Haufen gesehen. Ich so, was? Ja, ich will das probieren. Alles klar, okay. Wir laufen zum Einkaufsladen, kaufen ein paar Sachen zu essen ein, sind auf dem Rückweg, fährt neben uns der Sheriff vorbei mit seinem Auto, relativ schnell, und wir so, okay, da musst du irgendwo hin, bremst, stellt sich quer, steigt aus, zieht die Knarre und sagt, also auf Deutsch sagt er, lasst die Tüten fallen, ich will eure Hände sehen. What the fuck? Alles klar. Tüte fallen gelassen, was ist hier los? Ich habe euch noch nie gesehen. Und in Amerika ist es halt so, wenn du sagst so, Boys, zu Schwarzen so, Boys, ist immer so, hat so einen leichten rassistischen Nachgeschmack.
Ja, ja, ja.
What you doing here, Boys? Und wir so, ja, wir sind hier im College, wir so neu, wir sind gerade angekommen. Nee, zeig mal eure Identification, zeig mal euren Ausweis, okay. Er hat seinen Ausweis aus Barbados gezeigt. Ja, okay, Barbados, schwarz, pass hin. Ich hatte meinen deutschen Ausweis immer dabei. Ich habe zwar auch einen amerikanischen, aber nicht dabei, hat meinen deutschen Ausweis gezeigt. Germany. Was? In Deutschland gibt es keine Schwarzen. Diese Identifikation ist fake. Hat er mich in seinen Rücksitz gepackt und in den Knast gesteckt. Und mein Kumpel, also mein
Ich dachte gerade so, ey, Deutsch.
Ja.
Okay.
Nee, nix. Deutsch Nein. und Schwarz passt nicht zusammen.
Genau, Deutsch und Schwarz.
Dann hat er dich in den Knast gesteckt.
Hat er mich in den Knast gesteckt, dann war ich ein paar Stunden im Knast, bis dann mein Coach gekommen ist und Coach musste kommen und sagen, nee, das passt schon, alles klar.
Oh je.
Und so, das war meine erste Woche. Und dann hab ich gedacht, okay, ich bin raus. Und dann habe ich mich dann, mit meinem Coach geredet, sagt man, ey, nee, das, ich glaube, das ist irgendwie nichts für mich. Und da meinte dann so, ey, warte mal kurz, ich will nur sagen, wenn du jetzt gehst, hat er gewonnen. Da hat er genau das bekommen, was er wollte. Also das gesagt, dann habe ich gedacht, okay, scheiße, jetzt kann ich doch nicht gehen. Und die beste Entscheidung, ich bin da geblieben, war 2 Jahre in Oklahoma, in the middle of nowhere. Das, du konntest nur Basketball spielen oder für die Schule lernen oder ein bisschen Spaß haben, so mit irgendwie, ne, so ein paar, Leuten, die so da am Campus doch uns, aber nicht viel. Das war so mein Welcome to the US Moment. Und dieser Ku Klux Klan ist dir andauernd über den Weg gelaufen, egal wo du bist. Du hast Bilder gesehen von Sheriff, der, die stehen da, haben die Hände in der Tasche, den die Zeigefinger und den Daumen in der Tasche und die 3 anderen Finger strecken die aus und halten ihn draußen. KKK. Erkennungszeichen. Und das hast du so viel gesehen. Und ich wurde vorher, ich meine, ich bin in Frankfurt aufgewachsen, so krassen Rassismus hast du hier nicht erlebt. Also, ja. Ich hab das nie erlebt, so irgendwie.
Ja.
Das war krass. Also, das hat keinen Spaß gemacht. Hat aber gedacht, okay, ist so. Irgendwann gewöhnst du dich auch an den Scheiß. Das war echt eine krasse Zeit. Aber dann nach 2 Jahren habe ich gesagt, okay, hab's geschafft, bin raus. Hab dann die Uni gewechselt, bin nach Montana State, meine Division One College gekommen. Das war geil. Die hatten eine Riesenhalle. Waren irgendwie so 15.000 Zuschauer bei jedem Spiel dabei. Und ihr müsst auch verstehen, das war Montana State, da gibt es kein professionelles Basketballteam, kein professionelles Footballteam. Da waren wir die Stars, das Footballteam, Basketballteam, wir waren die Stars. Ich habe das noch nie so erlebt. Du bist da hergekommen, die Kameras waren da, haben Interviews gemacht. Katastrophe. Was ist hier los? Was wollen die von mir? Das war eine ganz andere Welt und da habe ich einfach mal Basketball erlebt, glaube ich, so wie man das in Amerika zelebriert hat und nicht so wie hier, was sehr, sehr, sehr krasse Randsportart war und da war es halt einfach das Ding. Ne?
Ah, nochmal ganz kurz, weil man das jetzt, ich habe ja immer gedacht, dass Amerika wissen nur aus Filmen und Serien und so, ne? Aber gehen wir nochmal zurück auf dein erstes College, ja?
Ja.
Das ist ja, für mich ist es immer so, gerade so diese Highlights, diese Football-Spiele, diese Basketball-Spiele, da kommt die Stadt zusammen, das ist diese Community, die da ist und so. Das ist ja das, was es eigentlich ausmacht, ne? Auch gerade, was du gesagt hast, in Deutschland kommen vielleicht 5.000 zum Bundesligaspiel, aber da hast du halt die ganze Stadt da und jeder interessiert sich dafür und dann bist du aber trotzdem in so einem zwiespältigen Verhältnis, weil die Stadt ja eigentlich jetzt dich nicht, ich sag's jetzt mal ganz klasse, nicht unbedingt da akzeptiert, sag ich mal so. Und du dann 2 Jahre irgendwie für diese Stadt spielst, aber diese Community, die man eigentlich aus diesem amerikanischen, es geht um mich, ich habe keine Amerika-Erfahrung, ich war noch nie da, aber dass man sagt, okay, es geht ja darum, dass die, was weiß ich, ja, diese Gemeinschaft zu leben. Die Leute feiern zusammen, die Leute sind zusammen, die feuern das Team zusammen an und so. Und dann bist du eigentlich irgendwie jemand, der da so empfangen wurde und der dann so ein blödes Erlebnis hatte. Und dann spielst du für diese Menschen eigentlich, die dich, ich sag mal, wirklich keine Ahnung hat, die dich da vielleicht gar nicht haben wollen und so. Ja,
absolut.
Das ist ja ein ganz krasses Erlebnis, also beziehungsweise eine ganz krasse Situation. So.
Die Situation war insofern noch krasser oder noch viel verrückter, weil dieselben Menschen, die dich auf der Straße fast lynchen wollten, sind in die Halle gekommen und haben dich angefeuert, wenn wir gegen andere Teams gespielt haben.
Ja, ja? Das erinnert mich so lapidar irgendwie vergleiche, aber es erinnert mich so ein bisschen an den Badesalz-Sketch mit dem Anthony Savini. Ne? Ja. Also, man sagt, okay, der spielt für eine andere Mannschaft, dann machen wir ihn fertig und der spielt für unsere Mannschaft, der ist der Beste.
Ja.
Wenn du erstmal eine Gazelle in der Hand gefangen hast. Ja. Nee, aber so blöd. Ja, weißt du, was ich meine? Aber
ist ja auch in Filmen oft so. Also es gibt ja viele so Filme so, ne?
Ja.
Wo es genauso ist.
Genau. Wie heißt denn der mit Denzel Washington als Coach?
Coach Carter.
Nee, du meinst den Football-Coach.
Ah, sorry.
Remember the Titans?
Ja, Mann, genau. Das ist ja ähnlich, ne?
Ja.
So, dieses Ding. Und dann hat die Mannschaft halt gezeigt, gut,
Das ist jetzt sehr, sehr, sehr Hollywood-mäßig, aber trotzdem. Nee, also ich stelle mir das sehr schwer vor. Also,
aber da gibt es auch so eine Szene, wo der Sheriff anhält und sagt, was macht ihr hier auf der Straße so? Und dann, ja, wir sind...
Aber es ist halt auch eine krasse Erfahrung. Ich will jetzt nochmal einen kleinen Exkurs machen. Ne? Also ich habe mich damals nicht getraut, dieses Austauschjahr in den USA zu machen. Mein Bruder, in Anführungszeichen Stiefbruder, der hat es gemacht. Und der war halt auch am Anfang in einer Familie, die sehr religiös war, mit der Schrotflinte hinter der Tür und so weiter und so fort. Und er hat es praktisch selber in die Hand genommen, weil er auf sich alleine gestellt war und hat halt das forciert, dass er eine andere Familie kommt. Er war damals in Portland, glaube ich. So da um die Ecke, also nicht auch nicht in der Stadt, sondern auch eher auf so einem Land, auch, im Land und so. Und das hat ihn halt charakterlich sehr weit nach vorne gebracht, weil er auf sich alleine gestellt war und so weiter und so fort. Also der war dann, kam dann in andere Familien und dann war alles auch viel cooler und so weiter. Ne? Also der hat da einen riesen Schritt gemacht und ähnlich stelle ich mir das bei dir auch vor, dass das halt, sag ich mal, so 2 Jahre Charakterbildung waren in dem Sinne. Und du dann, und da kommen wir jetzt wieder auf den nächsten Punkt zu, wo man dann sagt, okay, du hast dann das College gewechselt und dann hast du eigentlich praktisch das geerntet, was du dir vorher verdient. Ich sag das jetzt mal so wirklich...
Nee, vor allem, du hast dann in den letzten 2 Studienjahren eine größere Uni, sag ich mal, vom Niveau her deutlich besser auch. Hast du Basketball, so wie man sich das vorstellt, College-Basketball, und was dazugehört, das ist dann so gewesen. Mhm. Und da hast du gemerkt, das andere war halt echt sehr speziell. Mhm. Es ist aber so, das sind Junior Colleges, die sind meistens etwas spezieller, ne? Die sind meistens in kleineren Gegenden, da ist nicht so viel Geld dahinter, es sind kleinere Hallen. Teilweise auch sehr, sehr viele, also ich habe sehr, sehr viele gute Spieler in Amerika gespielt, auch im Junior College. Das waren bestimmt im Junior College gegen 2, 3 NBA-Spieler gespielt, also die dann später in der NBA gespielt haben. Und dann in Montana State habe ich auch locker 3 NBA-Spieler gespielt. Kevin Martin, der war auch All-Star. Quinton Woods habe ich gespielt. Und wer war der dritte? Das war noch ein Guard. Ein Guard, der hat bei Eastern Washington gespielt. Der ist auch in die NBA gekommen, auf jeden Fall. Also du hast ja schon nochmal ein anderes Niveau gehabt und es ist aber so, ne? Größere Unis, mehr Kohle, die Leute sind ein bisschen gebildeter, ein bisschen weiter, ein bisschen einen größeren Horizont. Aber dieses Lernkurve, wie du gemacht hast, dieses über mich was erfahren, das war so von Tag 1 in Amerika. Ja. Du kommst aus dem Nest, ne? Du bist dann auf einem anderen Kontinent, du kannst dich jetzt auch zur Mama rennen, zum Vater rennen.
Ja, du bist alles auf selber. Dich alleine gestellt, ne? Du musst mit dir selber klarkommen und du musst dich selber irgendwie durchspeisen und das ist... Nur noch eine Frage dazu wäre wirklich für mich interessant. Warum hattest du, weil du hast gesagt, du wartest noch ein Jahr und dann hast du gesagt, okay, du gehst jetzt dahin. Wie hast du denn deine Entscheidung getroffen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt dahin? Weißt du, was ich meine?
Es war einfach so, in dem Jahr zuvor, wo ich mit Tim in Amerika war, haben wir ein paar Colleges abgeklappert und du hast so gemerkt, so das Interesse war so, okay, die seid ganz gut, aber wir hatten vielleicht noch hier ein paar Spieler und zwar... Die war nicht so all in. Und als ich das Jahr darauf mit dem Coach von Oklahoma gesprochen habe, Coach St. John, der war sofort, ey, super cool, ich habe dein Resümé gesehen. Der hat mich noch nie spielen sehen. Der hat keine Kassette von mir gehabt, nur nichts. Der hat gemeint, ich will dich haben. Ich glaube, du passt gut rein. Alles cool. Ich habe was von Paul Hawkinson gehört. Guter Spieler, ne? Guter Kerl. Komm. Ne?
Okay. Ja, okay.
Und das war so für mich dann die Entscheidung zu sagen, okay, da ist jemand, der will mich fördern. Das ist nicht so, ja, du kannst hier anfangen zu spielen, immer gucken und so. Der wollte mich fördern. Und das war so für mich das Ausschlaggebende und habe gedacht, ey, ganz ehrlich, ich kann immer nach einem Jahr sagen oder nach einem halben Jahr, drauf geschissen, ich fahre zurück. Zum Glück habe ich das nicht gemacht, bin da geblieben. Ich meine, ihr wisst, in Amerika sind die Colleges scheiß teuer, super, super teuer. Also ich habe mein Stipendium bekommen. Und dann die letzten 2 Jahre in Montana war es halt echt krass. Also die ersten 2 Jahre waren so Lehrgeld zahlen ein bisschen, Charakter bilden und einfach auch Amerika verstehen. Ja, ich bin halb Amerikaner, ich bin ja teilweise mit dieser amerikanischen Mentalität aufgewachsen. Aber wenn du da drüben bist, ist es nochmal was ganz anderes. Da hast du echt krasse, also hast du Jungs, die haben krasse Stories hinter sich. Ne? So, ich hatte... Montana State auch dann, später, dann denkst du dir so, okay, krassere Typen. mein Starting Point Guard in meinem letzten Uni-Jahr, wo mitten in der Saison wegen Vergewaltigung angezeigt von einem Minderjährigen, war im Knast und das dann auf die Straftäterliste da als Sexualstraftäter gekommen, konnte ich mehr spielen. Dann war noch ein anderer Spieler, der ist dann in die Uni zu uns gekommen, aus Milwaukee. Brandon Miller, könnt ihr mal, wenn ihr mal googeln, auch eine krasse Geschichte. Der Typ ist zu uns gekommen und ich habe mich mit dem nie gut verstanden. Der war immer so ein bisschen so, ja, und ich habe ihm gesagt, ey, du machst dir einen auf Gangster, aber richtige Gangster gehen nicht aufs College. So. Richtige Gangster sind in der Hood und die machen ihren Scheiß. Und er war so, ey, ja. Und wir haben es immer gebieft. Immer und so. Und so ein paar Mal echt, beinahe hat es auch richtig geknallt. Hab aber dann meine Uni beendet, bin zurück nach Deutschland. Und dann habe ich, die 3 Monate nachdem ich hier war, erfahren, dass er irgendwie von der Uni geschmissen worden ist oder nicht mehr aus dem Basketballteam geschmissen worden ist, weil er seine Notenschnitt nicht halten konnte. Hat dann angefangen mit Drogen zu dealen. Hat den Schwager von unserem Assistant Coach, hat er mit dem irgendwie anscheinend gedealt. Da gab es Geldprobleme, hat den hinter das Feld genommen. Also da war ein Feld hinter unserem, eigentlich ist es auch krass, da wo ich gewohnt habe, da war ein Feld dahinter und dahinter hat er, da in dieses Feld hat er den mitgenommen, hat ihn im Kopf geschossen. Okay. Bam. Und ist halt lebenslänglich im Knast. Und dann denkst du dir halt so, krass, du hast es schon geschafft gehabt. Müsst ihr euch vorstellen, in Amerika, von diesen ganzen Highschool-Spielern, die es gibt in Amerika, schaffen es vielleicht 1% aufs College Basketball zu spielen. Egal ob es Division 1, 2, NAI, 1%. Und du hast diese 1% Chance und vermeißelst es.
Dazu muss man noch sagen, ganz kurz, also bitte berichtigt mich da, Division 1 College ist das Höchste, was du spielen kannst im College.
Ja.
Ne? Also du hast höchste Division Liga, College-Liga gespielt.
Ja.
So. Ja, das ist, ja, aber ich sag mal immer so, es ist halt auch immer, da sind wir wieder beim Charakter, so eine Charakterfrage und vielleicht auch, wie du aufgewachsen bist.
Absolut.
Und ja, es ist.
Ja, die Jungs, die haben keine stabiles Zuhause gehabt, ne? Mutter drogenabhängig, teilweise, jetzt nicht, ne? Nicht bei allen natürlich, aber so teilweise habe ich schon, ich hatte Mitspieler, wo ich wusste, Vater Alkoholiker oder Vater nie kennengelernt, Mutter struggled, hat 3 Jobs, ist nie zu Hause, du bist auf dich gestellt, du fängst an, ne? Und die haben gedacht, okay, ich gehe jetzt aufs College, um diesen Scheiß zu entfliehen. Sind wir auf dem College und haben aber dann ihre Identität verloren. Mhm. Ich war im Ghetto, ich habe das gemacht, aber jetzt hier bin ich im College-Student, bin ich irgendwie, das ist fremd.
Sie haben den Switch nicht geschafft, zu
genau.
sagen, okay,
also
ich,
haben sie das mitgenommen.
Ich bin jetzt in Anführungszeichen, genau. Ich bin jetzt die Basketballstar.
Genau.
Also das ist mir auch was Cooles. Ne?
Ja.
Ich meine, ganz ehrlich, wie du gerade sagst, diese prozentuale Anteile, das überhaupt zu schaffen, ist halt relativ gering. Und, das
und dann zu sagen, okay, ich gehe hierher und nimm meinen Gangster-Scheiß mit und lebt es im College aus, was überhaupt, also macht überhaupt keinen Sinn, aber ich kann verstehen, dass sie das überhaupt nicht abstellen können, weil das ist ihre Identität.
Ja.
Ne? Ich meine, krank. Aber es ist so.
Aber du hast dann Division 1 College gespielt, was? Ja. 2 Jahre dann noch?
Mhm, 2 Jahre.
Und klär mich auf, also die großen, in Anführungszeichen, Basketball-Colleges kriegt man ja dann mit. Hier, was weiß ich, Sweet 16 und keine Ahnung was.
Ja.
Wie heißt die ganze Turniere da?
Ja, Final Four, genau. NC-Tournament.
Und ganz kurz, muss ich auch nochmal... danke an Michi, unseren dritten Mitbewohner, sagen, weil der hat mich da so ein bisschen. Der war übrigens auch in Oklahoma auf der Highschool.
Ah, okay.
Aber wahrscheinlich woanders.
Bestimmt.
Der hat mich da immer so ein bisschen mitgenommen. Aber das ist. Aber ihr habt. Du hast dann auch gegen diese großen Colleges gespielt.
Wir haben teilweise, genau.
Wie gesagt, Montana sagt mir jetzt so nichts, aber da hast du ja diese. Genau. Was weiß ich, wie die alle heißen: Duke
und, Florida.
Genau.
Also wir hatten, das musst du sagen, es gibt so im Division 1 so 3 Level. Es ist so High Majors und so die besten, die Top Colleges, athletisch jetzt Basketball oder einfach Football. Mid Major, das war Montana State war Mid Major. Dann hast du Low Major, das sind so die schlechteren, in Anführungsstrichen, Teams. Und wir haben auch teilweise gegen, wir haben gegen Florida gespielt. In dem Jahr hatte Florida 5 NBA-Spieler. Und sind dann 2-mal Nationalmeister geworden, also haben das Final Four gewonnen. Und wir haben das Jahr erwischt, bevor die ihren ersten Titel gewonnen haben. Und die hatten 5 fucking NBA-Spieler an diesem Team.
Was heißt das? Also diese also dann in ihren
Regeln? Genau, ja. Wo du wusstest, das war klar, die Jungs spielen jetzt noch im College 1-2 Jahre und die gehen in die NBA todsicher.
Mhm.
Und das ist mir in Amerika, also das ist mir hier nie so krass passiert, aber in Amerika ist mir das ein paar Mal passiert, wenn du so gegen so Spieler spielst, merkst du einfach so, okay, ich bin gut, ich kann Basketball spielen, ich bin sogar vielleicht ähnlich Athletik, weil ich war auch in Amerika ein guter Athlet. Da war ich, ich habe mir gedacht, ich bin in Amerika und ich bin ein durchschnittlicher Athlet, weil alle so sind. Aber nein, ich war schon auch ein überdurchschnittlicher Athlet in Amerika.
Mhm.
Aber manche Jungs, die sind so krass drüber, wo du weißt, egal, wenn ich heute mein bestes Spiel aller Zeiten abliefer, kann ich vielleicht gerade so mithalten, wenn überhaupt.
Mhm.
Da wusstest du sofort, okay, da gibt's Level. Ja? Und Spieler, die gegen ich, gegen die, ja, gegen die ich teilweise gespielt habe, die gut waren im College, die haben es nicht mal in die NBA geschafft. Ja, wo du denkst, so, wie hat der es nicht geschafft? Ja?
Mhm.
Und dann gab es andere Spieler, wo du wusstest, okay, der schafft's, ist unglaublich. Super krasse Spieler, die gehen in die NBA und dann sitzen die auf der Bank. Und dann hast du einen Dirk Nowitzki. Der darüber geht und alles rockt, ja, was ich gefeiert habe.
Mhm.
Ich glaube, es hat jeder gefeiert. Das war auch die Zeit, wo hier so mit Streetball und so, Telekom, Streetball, ja. Das waren einfach die Zeiten. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Thema, glaube ich. Deutschland zu der Zeit, Streetball, Hip-Hop, da hast du diesen Connect zwischen Hip-Hop und Basketball am meisten gespürt, auf diesen Streetball-Turnieren.
Ja. Ja.
Die waren...
Dann lass uns auch gerade die Brücke schlagen. Also du hast dein College fertig gemacht.
Genau.
So. Hast du dann gerade so nicht in die NBA geschafft?
Nee. Das war, da war ich richtig, dass ich es nicht schaffe. Aber bin dann zurück und hatte auch überlegt, ich hatte dann einen Flirt mit Köln, die hatten damals in der ersten Bundesliga gespielt. Und die haben sich aber vielmal anders entschieden. Und das war aber dann auch eine unglückliche Zeit, weil es war die Zeit, wo sie dann angefangen haben, die ganzen europäischen Spieler nicht mehr als ausländische Spieler zu gelten zu lassen, sondern du konntest ja dann diese Bosman-Spieler ohne Ende nehmen. Und du hast dann irgendwie am Schluss nur noch ein paar deutsche Spieler gehabt und der Rest waren so Bosman-Spieler und zwar Amis. Das war echt eine schwierige Zeit. Und dann habe ich halt gesagt, so, ich weiß nicht, hab dann noch ein bisschen Basketball hier gespielt, hab dann auch mal bei Maccabi nochmal eine Nachsaison, weil in Amerika hört die Saison im April auf ungefähr. Und dann musste man noch sein Studium zu Ende machen. Ich bin dann im August erst rübergekommen, weil okay, ich muss erstmal wieder fit machen. War dann bei Maccabi, war dann bei Kaiserslautern, die in der zweiten Bundesliga gespielt haben. Die wollten mich sein, aber das finanziell hat mich das nicht angesprochen. Hab dann gesagt, ey, weißt du was? Ich habe ganz ehrlich im Basketball schon so viel krasse Sachen erlebt, so. Allein schon auf dem College zu sein, mit der Nationalmannschaft durch die Welt gereist. Ich habe in der Bundesliga gespielt mit den Skyliners. So, ich müsste jetzt mal irgendwie Mitte 20 so ungefähr dann gucken, was kommt danach.
Mhm.
Ja? Und dann habe ich ja halt gesagt, nee, ich spiele jetzt hier noch ein bisschen. Bin dann über Maccabi nach Mainz, hab dann Mainz, wir sind dann aufgestiegen in die zweite Bundesliga mit Mainz, hab gesagt, nee, hab ich keinen Bock auf Mainz. Bin dann nach Kronberg zu Milo.
Ja.
Da auch nochmal aufgestiegen mit Amchi zusammen. Aber auch gesagt, nee, dann wurde ich Vater. Und das war für mich klar. Ist nichts mehr.
Nächstes Kapitel.
Ist vorbei. Und Basketball hat mich durch die ganze Welt geschickt. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber in dem Moment, wo ich Vater wurde, war klar, das gibt was viel, viel wichtiger für mich ist. Ist so. Aber wie gesagt, diese Streetball-Turniere zuvor, ich meine, das kennst du ja selbst auch, Steve, bist ja immer da dabei.
Steve ist auch noch da.
Ja, klar. Ich höre sehr aufmerksam zu.
Das waren krasse Momente und da kam wirklich so eins nach dem anderen zusammen, was den Sport an sich angeht, die Kultur, die hinter Basketball steckt, mit den ganzen Musik, das war an den Turnieren super krass. Aber das Allergeilste an diesen Turnieren war, ich hatte damals über einen Kollegen in Kontakt zu der Agentur, die für Telekom damals irgendwie da zuständig war und diese Streetball-Turniere promotet hatten. So, ne? Und die haben mich angerufen und gesagt, ey, und zwar Sommerzeit, die Saison war gerade zu Ende, Dennis, hast du Bock, wir haben so ein Tour-Team. Jedes Mal, wenn wir jetzt Streetball-Turnier kommt nach Frankfurt, eine Woche vorher kommt ihr her, spielt und ne, Promotion. Und ich so, ja, ich weiß nicht. Und so, ja, es gibt 500 D-Mark, damals noch D-Mark am Tag. Was? Alles klar. Und dann habe ich einfach in dem Sommer 25.000 Euro gemacht, einfach nur zu touren. 26.000 Euro gemacht, einfach nur um zu touren. Das war eine geile Zeit.
Ja. Also man muss ja vielleicht nochmal, vielleicht kannst du das machen, Steve, nochmal so diesen Background zu sagen, diese Streetball-Turniere damals war so ein ganz anderes Level-Ding. Ne? Also vielleicht als Einleitung nochmal für dich, um dann zu übernehmen.
Für mich?
Nein, ist einfach, wir waren damals, da war ich in Anführungszeichen Coach, das war ja einfach, wie hieß es, Telly Day 1 Streetball Challenge oder sowas, boah, ne? War einfach auf dem ganzen Messegelände.
Richtig.
In Frankfurt.
Ja, aber angefangen hat es, glaube ich, mit Adidas.
War das Adidas?
Ja. Mhm. Ich glaube, Adidas war...
Blacktop.
War das nicht wieder? Ja, so, nee. Also es war Adidas, dieses 3 gegen 3 und dann...
Stimmt! So.
Ja, das natürlich. War, glaube ich, Adidas.
Ja, okay, stimmt.
Genau, das war Streetball, Adidas, genau, war 3 gegen 3 auf einen Korb und dann kam später, war... Boah.
Ich glaube, Reebok kam danach erstmal.
Ja, Reebok und Sprite auch irgendwie, ja, war 5 gegen 5 dann schon und dann, dann war es Telly D1, also genau, Telekom, das war auch Full Court.
Ich glaube, das war's.
Das war die größte Nummer, aber glaube ich. Ja. Also, soweit ich mich erinnern kann. An die anderen kann ich mich auch noch erinnern.
Also, glaube ich, Sprite mit Telekom.
Ja.
Das war, glaube ich, das. Aber das war schon Full Court.
Also das war quasi Full Court.
5 gegen 5, genau. Und dann.
Ich weiß nicht, ob es danach noch was gab.
Nee, ich glaube, es war das.
Ich glaube, das war das letzte,
Ja, genau.
Ja, aber es war groß.
Aber das war groß.
Also,
das war
groß. Richtig, also auch groß. All das war schon groß. Ja. Also auch 3 gegen 3, dieses Streetball, die hatten
so. Ja, da gab es doch noch die Schuhe zu gewinnen. Habt ihr doch die mit diesen Schuhe?
Mhm.
Ich hatte die Schuhe auch, aber ich habe sie mir gekauft.
War ganz schlimm, diese. Es gab so ein.
Das Spezial. Ich habe ein Foto irgendwo noch, wo ich diese Adidas-Schuhe. Das waren so spezielle Schuhe.
Ja.
Ich habe mir die jetzt gekauft, weil ich cool fand.
Streetball-Schuhe.
Ja, genau.
Streetball-Schuhe. Ja. Nee, und es gab auch so ein Strichmännchen.
Ja, genau. Ja, stimmt.
Und auch Streetball war so eine ganz schlechte Graffiti-Fonds.
Ja.
Also, weißt du, wenn du jetzt bei Word eingibst Graffiti-Fonds, dann war so. Das war Adidas Streetball.
Das war geil.
Und das war 3 gegen 3, genau. Und, aber ich glaube, aber ganz kurz hier mit Sir Benny Miles und so, das war.
Das war auch noch Telekom.
Auch, gell?
Ja, das war noch Telekom. Das war die letzten, ja, genau. Sir Benny Miles, ja, und da sind wir, haben wir, glaube ich, in Frankfurt gespielt, dann in Köln, glaube ich auch.
Alle Großstädte eigentlich.
Ja, also alle Großstädte.
Köln, Hamburg.
Genau, und da haben wir uns dann voll qualifiziert für die Deutschen und so, aber da war ich dann schon nicht mehr da. Ja, aber ich werde. Zum Thema Cedric.
Ja.
Nie vergessen, wir hatten da auch mal zusammen ein Team Streetball gespielt.
Streetball Challenge hieß das.
Challenge, so. Ja, genau.
Stimmt, Streetball Challenge, genau.
Und mit Cedric gespielt in Köln. Radi war auch dabei.
Ja.
Und da ist mir zum ersten Mal so der Gedanke gekommen mit Cedric.
Ja.
Wo ich denke, wo ich denke so, wenn der Cedric eine bessere Ausbildung genossen hätte von Anfang an.
Ja.
Oh mein Gott.
Ja.
Oh mein Gott.
Mhm.
Weil, also von der Athletik her, gibt's kaum, also kannst du nicht viel besser werden als der. Also da, also das ist schon, ne?
Ja, stimmt.
2 Meter. hat es halt leider nicht so.
Der wurde erstmal Fußballer verheizt.
Ja, ja.
So ein bisschen. Ja. Hat er auch erzählt bei uns in der Folge.
Ja.
Aber ja.
Und auch dann einfach nicht die beste Ausbildung bekommen, glaube ich einfach. Das ist leider sein. Das ist leider so. Das gibt es ja ganz vielen, glaube ich, die. Aber mal eine andere Frage, wenn du überlegst. Ja. Bei der Eintracht, ja, wir hatten Nationalspieler und alles war gut und die sind nur basketballerisch groß geworden, aber wenn du überlegst, FTG,
ja.
Basketball,
ja.
War der Herd für deutschen Safe. Hip-Hop, Musik. Also die
auch Künstler, für Basketball.
Ja.
Ganz ehrlich,
ja, auch für Basketball. Ja, aber, guck mal. Aber ja. Bekannt seid ihr eher dafür, dass ihr eigentlich die Musik herausgebracht habt.
Das stimmt.
Das ist echt krass.
Das stimmt.
Ja, inwiefern?
Wer der alles gespielt hat.
Ja, wer hat denn da alles gespielt?
Der Thomas. Hier, der Moses.
Moses, hat damals, Thomas.
Genau.
Ich?
Ja.
Ach, du bist der Herr des deutschen Hip-Hops.
ich bin der Herr des deutschen R&B. Sorry. Also klar, FTG. Und witzigerweise, ganz kurz, ich muss eine Mini... Story erzählen, und zwar, also ich kann mir manchmal Sachen merken und auch Gesichter merken, und Dennis, kennst du den Frankie?
Natürlich, Bernard.
Ja.
Frank Bernard, ja.
Genau, so. Und der hat bei der Eintracht gespielt eigentlich,
ja.
Ne?
Ja.
Später irgendwann.
Später erst. Genau. Der war auch bei FTG, stimmt?
Genau, und pass auf. Ich habe ja in Rödelheim gewohnt, und in Rödelheim gab es quasi eine, wie soll ich sagen, eigentlich ist da die FTG Gründungsstätte. Also, also FTG Tennis ist in Rödelheim. Es gibt eine kleine FTG Sporthalle in Rödelheim.
Mhm.
Und auch eine Tennishalle. Also ist eigentlich... Eigentlich so FTG-Grundding ist so Rödelheim eigentlich. So, ne? Mhm. Und ich bin damals mit meinem Hund spazieren gegangen. So. Und es war Frankie. Er kam auf mich zu mit so einer Sporttasche. So. Und so, Entschuldigung, darf ich was fragen? Ja, ganz kurz. Wo ist denn die FTG?
Geil.
So. Und man muss dazu sagen, also Rödler machst du den Bahnhof, ne?
Ja.
Und du hast die eine Seite und du hast die andere. Also die andere Seite nennt man Alt-Rödelheim.
Ja.
Aber da ist auch die FTG ganz weit hinten raus. So. Aber ich war auf der anderen Seite und da war Frankie mit seiner Sporttasche und meinte so, Entschuldigung, darf ich fragen, ja, wo ist denn die FTG? Und ich war damals, ich war noch richtig jung, und ich habe bei der FTG halt Leichtathletik gemacht. Mhm. So, ne? Also, und ich so, wo willst du denn hin? Ja, Basketball. Und ich so, okay, krass, ja, Basketball, wird da wohl sein. So.
Mhm.
Und ich so, ja, ich habe da immer Training, aber das ist halt Leichtathletik, so, das ist da drüben, du bist hier komplett falsch. Weil es war wirklich, also zu Fuß... Locker eine halbe Stunde.
Ja, das hört sich total an Frankie an.
Ja, genau. Also, genau, Frankie. Und ich sage, ey, du bist hier voll falsch. Also, klar, du bist ein Rödelheim, aber du musst so über die Schienen rüber und du musst noch da hinten, also du musst noch weit laufen.
Mhm.
Und der so, okay, danke. Das war so, warum auch immer, erinnere ich mich übertrieben krass daran so. Und dann habe ich ihn später irgendwie auch dann... Ich habe den Frankie erst dann wieder bei der Eintracht gesehen.
Mhm.
Aber das war geil. Also ich dachte so, ey, warte mal ganz kurz, das ist doch der Typ, der mich damals mal nach dem Weg gefragt hat in Rödelheim, wo es zur FTG geht. So. Und der war, glaube ich, auch kurz bei der FTG, ja.
Ja, der war kurz bei der FTG. Ich glaube, war nicht der Robert Anni war auch bei der FTG?
Ja,
ja
auch.
Ne?
Am Anfang.
Ja.
Und man muss auch später sagen, dass... also klar, ist Eintracht eine, ich sag mal, Institution so bei uns, ne? Sportlich auch mit Basketball auf jeden Fall. Aber.
Da war ich auch öfter in der Wöhlerschule.
Ja, genau. Ich habe da auch mal einen Schiri-Lehrgang gehabt.
Du?
Ich? Ja, Schiedsrichter. Ja, ich musste, ja, nein. Das Ding war, man musste ja damals so Kampfgericht und Schiri stellen.
Ja, genau.
Genau. Und dann hieß irgendwann so, jeder irgendwie aus jeder Mannschaft muss irgendwie so. Und ich war da irgendwie in der Wilderschule auch beim Schiri-Lehrgang. Ich bin nach der Pause abgehauen.
Ja, das sieht mir aus nach dir. Ja,
ja, wirklich. Ja, das habe ich zum Glück, das habe ich das nie gemacht.
Ich habe keine. Guck mal ganz kurz, also ich wurde gezwungen quasi. Also ich war ja Spieler bei der FDG. Und es hieß so, ja, jetzt müssen auch hier die einen Schiri-Lehrgang machen. Dann so, ja, dann irgendwann kam sie, ja, Steve, du musst auch. Ja, okay, cool. Und dann war ich in der Wilderschule. Ich saß in so einem Klassenraum. Und es war eh für mich schon eklig, weil ich war froh, dass ich aus der Schule raus bin. Und bin dann wieder in so einem Klassenraum. Mhm. Und da war so ein Schiri-Lehrgang so. Ich sitze so, ja, so, so,
so Gott, man braucht die aber doch.
Ja, ja, die braucht man auch, stimmt.
Aber ob man einen Schiri wie dich braucht, weiß ich nicht.
Nee, ich wär kein guter Schiedsrichter geworden. Aber es war echt so, ich war dann so da und dann so, ja, ja, wir haben gleich Pause. Ich bin einfach abgehauen.
Das Allergeilste, was ich dazu gehört habe, heute erst. Ja. Heute erst, war gestern oder heute erst. Der Wiegand.
Ja.
War ja auch Schiri.
Ja.
Wow, okay.
Das, genau. Ja, wow. Das ist schon. Ich glaube, der hat nicht viel Widerworte bekommen, glaube ich.
Aber ich glaube auch, der hat nicht viel gegriffen.
Nee, also
der,
nicht.
Der hat auch nicht so viele
Spiele. Ja, aber ich stelle mir dann diese Schiedsrichter vor, die ihre klaren Anzeichen geben. Wenn
das könnte er, aber ich glaube,
alleine, sorry, dafür fange ich mir wahrscheinlich eine Stelle ein, aber wenn ich mir Wiegand vorstelle im Schiri-Dress. Genau. Oder ich habe da das Bild jetzt vorbekommen.
Ja, ich
oder NBA, Schiri. Nee. Dress, ja, ist, nee, ist egal, ist meine Fantasie. Ja?
Yeah. Aber ein Footlocker-Dress.
Ja, so. Footlocker-Dress. Sorry, aber Wiegand, wenn ich jetzt eh schon Ärger von dir kriege, könntest du sowas mal anziehen für mich? Ich würde es gerne mal sehen, wie das aussieht.
Ja, geil.
Er hat immer Frankie mitten auf der Straße getroffen und dann, Entschuldigung, wo ist die FTG? Und dann, also ich glaube, er hat die FTG gefunden, weil er hat ja im Moment bei der FTG gespielt und dann ist er zu Eintracht gegangen und dann. Was krass ist, dass, also ich glaube, irgendwie hat die FTG das geschafft, wenn du das eingibst bei Google. Mhm. Also wenn du eingibst Basketball und Basketball Frankfurt, keine Ahnung, dass dann die FTG ganz oben gelandet ist irgendwie.
Echt?
Ja. Okay. Das hat irgendwie geschafft.
Ja, ich meine, aber die gibt's, ich glaube.
Weil. Also es gab eine Zeit, also ein Freund von uns hat ja auch sehr lange bei der FDG noch gespielt und da kamen echt krasse Spieler, plus die haben auch echt es echt nach weit oben geschafft. Ja. So.
Und ich glaube, so, also ich habe die FDG als Ultra sehr lange begleitet.
Als Ultra ist gut. Ja.
Nee, aber ich glaube, die haben es halt da ganz gut gemacht, diese Sportart zu begleiten bzw. anzubieten. Also es war die, ich weiß immer noch, die hatten eine, keine Ahnung, 4 Herrenmannschaften oder sowas. Ich meine, das ist schon. Nee, guckst mich
doch, doch, an. Nee, hatten nee, die 4.
Also die erste, aber die auch gespielt hat und so weiter und so fort. Also ich glaube, die haben es ganz gut gemacht. Also es ist, wie gesagt, es ist halt so eine Sache, ne? Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, an dem wir angefangen haben. Jetzt bist du wieder an dem Punkt, Deutschland ist Weltmeister. Und dann bist du wieder, ich bin ja der Vertreter, das haben wir mit dem Stefan auch besprochen. Dann gibt es hier einen gewissen Hype und dann wollen die Kids spielen und so. Und ich muss sagen, ich bin aber eigentlich ein Freund davon. Weil, auch wenn der Hype wieder abebbt, bleibt in dem Sieb immer was hängen.
Richtig.
Ne? Von den guten Spielern oder die mit Leidenschaft dabei sind. Mhm. Bei der Sportart und dementsprechend finde ich das immer wichtig, ob es Frauen-WM-Fußball ist, dass die Mädels Fußball spielen und dann bleibt was hängen oder dann ist Männer oder ist es Olympia oder was auch immer. Ne? Ich finde es immer wichtig und da sind wir an so einem Punkt, sorry, wenn ich den jetzt so mal so einfach so einstreue, aber ich finde es immer wichtig, wenn die Kids gerade heutzutage irgendwie was finden, was abseits von Digitalem ist und ich das ganz wichtig finde und egal, welche Sportart es ist und das habe ich auch beim Stefan so als meine letzten Worte gehabt, dass man halt, dass die was finden, was einem Spaß macht und wo man sein Talent irgendwie findet oder wie auch immer und was du auch gesagt hast, ganz ehrlich, und ich mache mich darüber nicht lustig, aber wenn du da diesen Radsport, diese Nummer machst,
und es einfach ausprobierst und sagst, okay, das ist nichts für mich. Ich habe damals auch Judo, Taekwondo und was weiß ich. Das sind so Sachen, dass man irgendwie ein gewisses Feld hat, an dem man sich ausprobieren kann, dass man aber auch lernt, sich in gewissen Situationen einfach mal durchzubeißen, als wenn es unbequem wird, dass man nicht gleich vom Schiri-Lehrgang abhaut oder zum Beispiel. Ja. Nein, da weißt du, was ich meine, dass man halt sagt, okay, das macht mir jetzt Bock, das macht mir jetzt keinen Bock, jetzt halt kommt die nächste Sport oder so, dass man einfach halt sagt,
ist auch scheiße.
Ja, ganz ehrlich, okay, ich möchte jetzt wieder in Schutz nehmen. Gut, meine Jungs spielen Fußball.
Nein, wir wurden gezwungen, guck mal ganz kurz, das Ding war so, du musst Kampfgericht machen, ist ja okay, ne? Kennst du auch.
Ja.
War so, ja, hier,
dir bleibt fürs nächste Spiel.
Genau.
Ja. Auch bei den Damen. Auf die.
Nee, auch sorry, bei den Damen, also sorry, für mich war dann so Damen-Basketball-Mannschaft FTG, war so, ja gut, ich mach halt Kampfgericht so. Mhm. War nicht so spannend, wenn damals in der Jugend war so, okay, wir machen Kampfgericht bei den ersten Herren, war so, geil, wir können auch zugucken, also wollen wir eh machen, dann machst du halt noch Kampfgericht, war so, super, alles cool. Mhm. Aber Schiri war so, ich habe keinen Bock, plus ich weiß ja, wie wir selber die Schiris behandelt haben. Also, richtig. Nee, dann will ich keiner davon sein. Dann wurde ich quasi gezwungen zum Schiri-Lehrgang in der Schule, in so einem Klassenzimmer.
Ich hab's verstanden, du hast eine Phobie.
Nee, ja genau, und dann noch Prüfungsangst. Ich wusste ja dann, dass auch ab... Ich so, nee, mach ich nicht.
Ja, wenn dann du da sitzt und du musst was machen, was du auf
keinen Fall.
Nee. Also ganz ehrlich, ich habe einen riesen Respekt vor den Schiedsrichtern, auch wenn es immer so ein rotes Tuch ist.
Ich auch.
Als Sportler muss man Respekt. Auch dazu sagen, Respekt habe ich davor.
Respekt an
alle. Aber ich muss auch dazu sagen, es gibt einfach Menschen, die machen das und die sind dafür auch irgendwie geboren, sage ich jetzt mal so. Und dann ist es auch okay. Und dann kann man ja auch rummeckern, wie man will, aber... den gebührten Riesenrespekt. Übrigens, da möchte ich jetzt auch gerne nochmal hier einschieben. Es gibt eine Reportage über Fußballschiedsrichter, ich glaube in der ARD Mediathek, mal reinzugucken. Da sind die verkabelt und so alles, wie die miteinander kommunizieren und so weiter. Das ist sehr interessant und dann gewinnt man noch mehr Respekt vor diesen Menschen, was die leisten, wirklich, weil unparteiisch zu sein ist immer so eine Sache, aber wenn man Fan ist, dann ist man ganz schnell dabei. Also das möchte ich gerne noch einfach mal mit auf den Weg geben, aber auf der anderen Seite, guck mal, meine Jungs spielen Fußball. Und manchmal kommen da die Schiedsrichter halt nicht. Nein, du hast mich eben schon unterbrochen.
Nee, ich wollte es nicht sein. Ich wollte einfach kein Schiri sein. Ich wurde gezwungen, weil es heißt, pro Mannschaft müssen irgendwie 1-2 Schiris gestellt werden.
Ja, das ist auch im Verein, beim Fußball ist auch
so. Ja, ich wollte halt nicht. Und dann, doch, bitte, du musst da, nee, nicht bitte.
Ich wollte dich eigentlich unterstützen, aber du unterbrichst mich ja einfach. Sorry. Also es geht nämlich darum, dass wenn meine Jungs ein Spiel haben, gut, jetzt bin ich mittlerweile Co-Trainer geworden, aber habe ich gemeint, ich mache allen Mist mit. Aber wenn der Schiri kommt, ich pfeife nicht. Genau. Ob das auch jetzt E-Jugend ist oder sonst irgendwas. Ich pfeife einfach nicht, weil ich es entweder denke, okay, ich habe ein gespaltenes Verhältnis dazu, Punkt 1, aber das ist nicht mal ausschlaggebend, sondern nee, ich habe da vielleicht auch zu großen Respekt für, um zu sagen, okay, ich mache das jetzt, da soll das lieber jemand anders. Ich trage die danach die Tore weg, ich bringe die Bälle, ich pumpe die auf, ich mache das alles drum und dran, aber Schiri mache ich nicht. Also das ist so, aber Hut ab vor jedem, der sich das traut, der das macht und ich muss auch, um das jetzt nochmal einen kleinen Exkurs zu machen, wir hatten auch in der E-Jugend Schiedsrichter, die waren vielleicht ein paar Jahre älter als die Spieler selber, aber das waren so Jungs in dem Fall, die haben das halt für sich entdeckt und die haben gesagt, das ist mein Weg und da war der Vater dabei, der war auch Schiri und der hat halt dann als 12-Jähriger, 10-Jähriger gepfiffen oder so und hat es echt gut gemacht. Musste man halt hier und da auch, das ist halt leider so, in Schutz nehmen, weil dann die Eltern irgendwie angefangen haben und so, aber der hat super gepfiffen und das sind halt so Sachen, aber ich glaube, Steve, wir zwei und Dennis, du vielleicht auch, wir sind halt vielleicht nicht dazu
geworden. Nee,
absolut nicht.
Nee, also wir sind da vielleicht zu parteiisch, zu emotional, ja, ist aber auch okay, finde ich.
Nee, einfach keinen Bock.
Okay,
aber ich
wollte dich jetzt retten.
Aber. Ich finde auch, was noch dazu kommt heutzutage, die Eltern sind nochmal anders. Früher, als ich Basketball gespielt habe und irgendwas nicht gut gegangen ist, mein Vater oder meine Eltern saßen in der Tribüne, die haben sich nicht eingemischt. Mhm. Der Trainer hat gesagt, es ist auf die Bank.
Ja.
Der hat, whatever, es ist, wie es ist. Lern draus, mach was draus, was du willst. Heutzutage kommen die Eltern von der Tribüne und sagen, warum spielt mein Sohn nicht? Warum spielt meine Tochter nicht? Mhm. Was soll das? Die ist besser als die. Der ist besser als er. Und das ist so ein Punkt, warum ich auch zum Beispiel kein Schiri, aber auch kein Trainer sein kann.
Ja.
Mein Sohn spielt Basketball, der macht es auch gut, der ist super krass ehrgeizig. Und ich freue mich, da einmal hinzugehen. Und ich mache mit ihm Individualtraining und so, ne? Aber Coach, boah, die Eltern, nicht die Kinder, aber die Eltern, da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf.
Ich sag mal so, in meinem Fall ist es so, dass ich, oder dass wir Glück haben mit den Eltern und mit den Jungs, die sind echt alle relativ gut drauf. Und aber wenn man auf Turnieren ist zum Beispiel, oder bei Spielen auch, aber bei Turnieren ist es noch krasser, da merkst du es halt auch immer, ne? So, und da ist auch keinerlei Verständnis da. Dann, und das ist das, was mich immer so ein bisschen irritiert, ist nämlich, dass aus diesem Mannschaftssport immer so eine individuelle Nummer rausgemacht wird. Und das ist auch sowas, was ich versuche, oder wir als Trainer versuchen das immer zu vermitteln im Training. So, wenn ihr keine Mannschaft seid, funktioniert das Ganze hier nicht. So, ne? Und da ist es aber immer so, dass die Eltern dann immer das Kind, nicht, was heißt immer, aber oft kommt es mal vor, ne, dass dann die Eltern das Kind individuell über die Mannschaft stellen.
Mhm. Ja.
Und das in der Mannschaftssportart. Das mag hier und da funktionieren, aber selbst ein Messi oder ein Ronaldo oder wie Mbappé oder wie sie heute alle heißen, das sind immer noch 11 Spieler. Ja. Ja. Und das ist halt immer so, das ist die individuelle Klasse, ist das eine. Aber ich finde, es kann, das ist meine Meinung, es kann keinen richtig guten Fußballer oder Sportler geben in einer Mannschaftssportart, wenn er sich über die Mannschaft stellt oder wenn er sich nicht in den Dienst der Mannschaft stellt. Ne? Und das, da gibt es auch immer im Training immer so Auseinandersetzungen, wo ich dann sage, Jungs, ey, du bist gut, aber wenn du deinen Ball nicht abspielst, dann wirst du nie besser sein. So, ne? Ey, gut, ich bin halt so ein kleiner Pupster, aber es geht trotzdem darum, es kann. Das Wichtigste beim Mannschaftssport ist halt dieser Zusammenhalt. Und dann gucken wir einfach mal, ich gehe wieder beim Fußball, aber beim Basketball ist es sicher ähnlich, dass Mannschaften, die vielleicht in Anführungszeichen schlechtere individuelle Spiele haben, aber als Mannschaftsgefüge funktionieren, dann im Duell mit einer Mannschaft, die gute Einzelspieler haben, dann vielleicht gewinnen können, weil sie halt als Mannschaft funktionieren. Und das ist halt so ein Punkt. Und das feiere ich halt immer, weil das steht halt einfach darüber. Wenn eine Mannschaft funktioniert, was du ja auch vorhin gesagt hast in deiner Jugend und so,
unglaublich,
dann ist das einfach so auch ein tolles Erlebnis, dieses Gemeinschaftsgefühl und dieses zusammen was zu erreichen. Das ist einfach wichtiger als diese Einzeldinger in Mannschaftssportarten. Ne?
Ja, vor allem überleg jetzt mal jeder für sich mal in den Teams, der gespielt hat, auch du jetzt im Basketball, Steve, wie viele von den Leuten kennst du noch, die beim Basketballteam im Team oder gegen die du gespielt hast, über den Weg gelaufen sind und immer noch mal Hallo sagt und sonst irgendwie was. Ja. Das verbindet. Und das ist so, glaube ich, für mich, als ich jung war, aber auch für unsere Kinder, jetzt, die da jetzt vielleicht Mannschaftssport ausüben, das Wichtigste. Mhm. Dass du verstehst, ich muss mich manchmal unterordnen, manchmal muss ich ein bisschen Gas geben, muss mal die Führung übernehmen.
Ja.
Wo ist meine Rolle? Mhm. Und ich muss was akzeptieren.
Das geht ja auch fürs Leben.
Ja, ja, weil was hast du davon, wenn du so, nichts gegen Tennisspieler oder so, aber du stehst alleine auf dem Feld. Und es ist manchmal, wenn du einen Sieg feierst, ich glaube, es ist so, wenn du als Tennisspieler einen Sieg hast, ist es geil, du freust dich, aber wenn du mit einer Mannschaft einen Sieg einfeierst, das ist nochmal was ganz anderes. Weil du weißt, du kannst es nicht alleine, wir haben das alle geschafft, weil jeder seinen Job gemacht hat.
Ja.
Das ist ein ganz anderes Feeling.
Ja, und jetzt muss ich eine Geschichte auspacken, die ich in VfR Bockenheim-Kreisen immer wieder erzähle und höre. Und es war die Abstiegsrelegation in die B-Klasse. Also wir waren in der Relegation um den Abstieg. Und wir haben in Fechenheim gespielt, ich weiß nicht mehr gegen wen. Mein Captain, der Krebsi, der wird es bestimmt noch erzählen können. Ich weiß es nicht mehr, weil ich habe es einfach verdrängt. Und es stand nach 50, 60 Minuten einfach 3-0 gegen uns und wir mussten unentschieden spielen, um die Klasse zu halten. Mhm. Und wir haben es tatsächlich geschafft, am Ende 3-3 zu spielen. Das ist bis heute mein sportlich größtes Erlebnis gewesen, diesen Nicht-Abstieg zu feiern.
Yeah.
Ja, ich meine, ich habe individuell für mich, ich habe 2 Tore geschossen in kürzester Zeit, also es ist ein Teil meiner Geschichte, aber die stelle ich nicht über die andere Geschichte, aber klar. Es ist einfach so, das ist so für mich und bis heute so ein Punkt in meiner kleinen Amateur Fußballkarriere. Ich habe immer gedacht, so warum heulen die, wenn die im Halbfinale in der WM ausscheiden oder sowas. Aber ich hatte Tränen in den Augen nach diesem Spiel, weil wir nicht in die B-Klasse abgestiegen sind und hatten so ein emotionales Erlebnis gemeinsam. Und das ist bis heute so ein großes Ereignis. Und das ist 20 Jahre her oder so. Und das sind so Punkte oder an einzelne Spiele, die uns überhaupt in die Relegation gebracht haben. Da erzählt noch der Präsident noch heute von Tobi, dein Tor gegen Kroatien, das 1-0, das war so, das ist so, weißt du, so, da geht's aber nicht um meine Einzelleistung, das ist aber dieses gemeinschaftliche, was man da, oder was wir erzählt haben, so dieses in meiner A-Jugend in Bockenheim, ich kann hier jeden einzelnen Namen sagen, der mit mir dazu hat, ich habe gar nichts mehr mit denen zu tun, außer mit vereinzelt, also meinen Captain, ne, mit dem habe ich immer noch zu tun, aber immer mal wieder, aber es ist halt einfach so dieses, das sind so Ereignisse oder so Erlebnisse in einer Gruppe, die einen so prägen, die einen so mitnehmen. Und ich finde das unheimlich wichtig für die eigene Entwicklung und für überhaupt für den Charakter, für die Persönlichkeit. Und da bin ich auch dabei dir. Ne? Ich nehme jetzt nicht die Tennisspieler aus oder meine Jungs machen auch Leichtathletik. Das ist in der Jugend, wird das ja auch mannschaftlich eher gefördert und so weiter, aber dass man sich gegenseitig da aufbaut und so weiter. Aber überhaupt gut persönlich was zu erreichen, was zu leisten und sich irgendwie reinzuhängen, aber auf der anderen Seite auch in dieser Mannschaft und in einer Gemeinschaft außerhalb von dieser Schule, wo man reingepresst wird ins System, zu sagen, okay, das muss ich jetzt machen oder so. Aber was auswählt und wenn man in der Mannschaft ist und sich daran engagiert, seinen Platz findet, lernen zurückzustecken oder auch mal Verantwortung zu übernehmen und sowas. Ich finde das auch unheimlich wichtig und ich finde es auch immer toll, wenn das irgendwie die Kids und die Jugendlichen irgendwie heutzutage machen. Weil Steve und ich, wir sind ja auch so eine, wir hauen ja immer gerne drauf auf die Generation von heute. Aber auf der anderen Seite gibt es das alles immer noch. Und dementsprechend, aber ich finde es immer wichtig und schön, das zu sehen, wenn wirklich was entsteht, was sich entwickelt und zwar miteinander, wenn Reibungspunkte da sind, wenn eine Mannschaft sich findet und so weiter. Und das ist schon ganz viel wert, auch für den späteren Zeitraum, weil guck mal, ich rede heute noch darüber. Und es ist so lange her, aber es ist trotzdem noch so ein wichtiger Punkt in meinem Leben gewesen, auch wenn es nur A-Klasse war. Also ne, in Anführungszeichen, aber
das gibt auch so ein anderes Spektrum, finde ich, so da dabei. Das ist super, und du hast recht, aber gemeinsam, wenn wir mal vom Verlieren sprechen, ne?
Ja.
Es gibt nichts Schlimmeres, als Zweiter zu werden. Ich werde lieber Dritter, Vierter, Fünfter als Zweiter. Das ist mir schon ein oder zweimal bis jetzt Zweiter zu werden. Das fand ich, das ist das Schlimmste. Mhm. Weil du auch mit deinem Mannschaftskameraden, ja, du hast krasse Saison gespielt, du bist Zweiter geworden, mein Gott, krass. Aber du kannst es danach in der Kabine, kannst du das nicht auffangen.
Mhm.
Das ist so, keiner sagt dir, ey, du hast 20 Punkte gemacht, du hast 30 Punkte gemacht, geil, wir hätten es beinahe gepackt. Das ist nicht so, nee, du hast es aber nicht gepackt, fertig aus. Und Niederlage und gerade Basketball, ich meine, Steve, du weißt es. Niederlage und Gewinn ist wirklich, das ist ein Angriff. Das ist ein vergebener Korb oder sonst was. Das ist im Basketball manchmal so krass und es geht innerhalb von Sekunden und dann ist es vorbei. Und das ist was, wo es, glaube ich, super, super schwierig ist, auch im Team, da hilft ja auch kein Team, das zu verarbeiten.
Aber ich würde es trotzdem unterschreiben, dass das wichtige Augenblicke sind um für die eigene Entwicklung.
Absolut.
Sage ich ganz ehrlich, weil, und das ist auch so ein Punkt, was, und da sind wir wieder an diesem Kritik an der heutigen Jugend, aber so, vielleicht war das bei uns auch so, aber wo manchmal die Geduld fehlt, beziehungsweise dieses Verarbeiten von Niederlagen heute noch schwieriger ist, vielleicht als früher, weiß ich nicht, aber dass ich das persönlich, also wir hatten jetzt gerade ein Turnier gegen Leistungsmannschaften mit einer ganz normalen Breitensportmannschaft, mit einer guten Mannschaft, mit unserer Mannschaft, und die haben eine gute Leistung abgeliefert. Die haben aber kein Spiel gewonnen. Und die waren sehr deprimiert alle. Aber wir so als Trainer haben gesagt, ey, wir haben gute Sachen gesehen und ihr habt gegen krasse Mannschaften teilweise, in dem einen Spiel haben wir in der letzten Minute noch ein blödes Gegentor gewonnen. Aber wir haben gesehen, was die Jungs können und so. Aber für die war das absolut Frust. Genau. Pur.
Natürlich.
Ja, bis heute. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch wichtig zu sagen, okay, aber wir haben gesehen, was ihr könnt. und wir haben gesehen, was noch, wo noch Luft nach oben ist und so und weiter. Ich glaube aber trotzdem, dass diese auch Niederlagen dazu da sind, um sich weiterzuentwickeln. Aber wie gesagt, ich kenn's von mir selber auch, es ist eine richtige Scheiße.
Ich erinnere mich an die Niederlagen viel deutlicher als an die Gewinne. Ich bin zweimal deutscher Meister geworden. Ich bin deutscher Pokalmeister geworden mit den Scalaners. Ich bin deutscher Meister geworden in dem Bundesjugendlager, Bundesjugendtreff, wo Hessen gegen Baden-Württemberg die ganzen Bundesländer spielen. Ich bin auch deutscher Meister geworden. Und daran kann ich mich so sehr schwer erinnern. So, ja, das war cool, wir haben gewonnen, wie genau. Aber die Niederlagen, Zweiter zu werden, das, ich kann dir jeden Spielzug fast, wo ich denke, das hätte besser sein. Das nagt an einem so ein bisschen, das wird immer noch. Also es wird immer so sein, weil man auch so einen gewissen Ehrgeiz hat. Aber um nochmal auszuholen ist, unsere Mannschaft damals, der Jugend, wir waren alles Frankfurter Jungs. Ich will nicht sagen von der Straße, das will ich jetzt nicht sagen, aber Frankfurter Jungs halt. So. Wir kannten sowas wie erfolgreich, wie Erfolg nicht. Ne? Das war so, als wir als Mannschaft angefangen haben zu spielen, auf einmal waren wir erfolgreich. Das war für uns so krass, ey, aus uns kann was werden, irgendwie, wir können Erfolg haben. Und das hat uns so angespornt. Wir waren immer einer der kleinsten Mannschaften im Jahrgang. Wir waren, der Mokda teilweise mit knapp 2 Metern war manchmal unser größter Mann auf dem Feld. Ja? Aber wir haben es halt als Mannschaft, wie du es vorhin gesagt hast, weil wir Zusammenhalt hatten, so gerissen. Die Leute hatten Angst vor uns. Oh, da kommen die Frankfurter. Weil wir einfach so mit Edge gespielt haben. Wir waren einfach echt aggressiv und waren laut und haben geschrien. Wir wollten das einfach. Wir waren hungrig. Hungrig. Und das ist krass. Und da auch zu sehen, so die einzigen aus der Mannschaft, die es so ein bisschen weiter geschafft haben, waren der Radi und ich. Aber da gab es Spieler, die für das Team und fürs Gewinnen genauso wichtig waren wie wir beide. Also aus meiner Sicht definitiv. Und auch die Spieler, die es dann nicht nach oben geschafft haben, die haben was mitgenommen. Die können trotzdem sagen, wir sind Meister geworden, wir sind Gewinner. Und die haben alle, wenn ich die Jungs so angucke, die haben alle irgendwas aus ihrem Leben gemacht. Und ich glaube, das prägt halt auch so. Du sagst, ey, ich habe diesen Hunger auf Gewinn oder ich habe diesen Hunger, da irgendwas zu leisten, irgendwas auf die Beine zu stellen. Ja, und ich glaube, es klappt immer mal mehr oder besser, ne? Und man kriegt mal Rückschläge, ja, aber ich glaube, da hast du so einen Grundgedanken im Kopf, wo du sagst, okay, ich habe da Bock drauf, ich will da was machen, der ist immer da.
Ja, du entwickelst halt eine gewisse Charaktereigenschaft, die du ohne Sport nicht hinkriegst. Mein alter Sportleistungskurs, Lehrer, der Herr Götz, der hat immer gesagt, alle, die irgendwie mit Sport zu tun haben und sich in Sport reinhängen oder interessiert sind in Sport und Sport aktiv betreiben, die werden immer eine Komponente haben, die sie im Leben weiterbringt als ohne.
Ja, aber ich meine, es ist, wenn ich überlege jetzt Musikbranche,
ja,
glaube ich, nicht so strukturiert, wie es dann im Basketball ist, wo du sagst, okay, du bist ein Talent, du wirst irgendwie gesehen, du kommst in so eine Mannschaft rein. Es gibt viele Talentierte, wir hatten auch schon mal ein paar Namen vorhin gesagt, viele talentierte Künstler, die es nicht geschafft haben.
Ja.
Weil es Timing, Office, whatever, irgendwas. Ja. Wie ist es da mit Erfolg und Misserfolg umzugehen? Wie war das für dich?
Naja, also wie willst du Erfolg oder Misserfolg einteilen?
Guter Punkt.
Weißt du so, also...
Guter Punkt. Ja, so, ich glaube, Erfolg ist einfach, dass du happy bist mit dem, was du machst.
Genau.
So ist es ja genauso beim Basketball. Ja? Genau. Also, ich meine, im Endeffekt, du deutscher Meister wärst du nicht, wenn du sagst, ey, ich finde geil, ich bin besser geworden oder whatever.
Genau.
Das ist für dich Erfolg.
Ja.
Aber, also ich meine, ihr hattet ja schon ein gewisses Maß an Erfolg.
Ja.
Das einfach da war?
Ja. Also ich definiere es für mich so, keine Ahnung, es gab so einen Punkt, wo ich mir überlegt habe, so was will ich erreichen, so, ne? Also was
Also es gab so dieses, ich will irgendwie ein eigenes Musikvideo haben.
Mhm.
Auf, ja, MTV oder Viva.
Mhm.
Oder ich will irgendwie, ja, mal ein Album machen oder so. Ne? Und dann am Ende, gut, MTV war halt kein Thema, weil es irgendwie musikalisch nicht gepasst hat, ne?
Mhm.
Aber ich hab am Ende liefen, glaube ich, 5 Videos von uns auf Viva. Und ja, ich habe 3 Alben gemacht. Leider kein Echo gewonnen, auch wenn der Echo heutzutage nicht mehr viel wert ist, aber
ja.
Genau. Kein Echo gewonnen, aber nicht schlimm.
Aber ich war nominiert. Also.
Genau, nominiert für ein Echo, ja. Und ja, wie gesagt, also ich habe also alles, was ich zu dem Zeitpunkt damals gedacht habe, was geil wäre zu erreichen quasi, hat eigentlich geklappt.
Das ist geil.
Ja.
Weil ich glaube,
leider halt keine... Also ja, ich wohne in Kronberg, ne? Ich hab's geschafft quasi.
Ja, genau. Du gehörst zu den oberen 10.000, mein Freund.
Ja, genau. Aber leider nur zur Miete.
Ja, ich verstehe, was du meinst, ja.
Ne? So, ja. Also ich meine, klar, klar war der Gedanke immer so, wäre schon geil gewesen, so irgendwie, ja, so dieser Wunsch, Springgedanke, so kommerzieller Erfolg, so von wegen, so ich hab mir dann, ich kaufe mir eine Villa irgendwann,
ja.
Und Studios im Keller. Und so, das hat nicht so ganz funktioniert, aber es ist auch so ein bisschen verschuldet von dem Musikmarkt zu der Zeit.
Ja.
Ne, so. Aber ach, ey, ganz ehrlich, wenn man mich heute fragt, so, ich kann drauf zurückblicken und kann sagen, so,
okay.
Alles gut.
Ja, und ich finde gerade, das ist was viele Leute nicht kennen.
Ja.
Also ich kenne viele Sportler, viele Basketballer,
ja.
Die auf ihre Zeit zurückkommen und gar nicht verstehen kann, ey, wie krass du da was schon geleistet hast.
Ja.
Nur weil du es jetzt nicht bis ganz nach oben geschafft hast und vielleicht Millionär geworden bist oder sonst was, heißt das nicht, dass das dir nicht was gebracht hat. So, das
ja.
Oberkrass. Oberkrass.
Ja, genau.
Und viele Leute gehen daran zugrunde. Die gehen echt, ich kenne einige Leute, die gehen daran zugrunde, weil also auch gerade im Basketballer, die damit nicht klarkommen, dass ich es nicht geschafft habe. Hätte ich doch nur. Und wäre ich nicht hier mal verletzt gewesen?
Voll.
Und wäre der Trainer nicht so scheiße gewesen?
Ja.
Nee. Und das ist was, glaube ich, was die Jugendlichen heutzutage lernen müssen. Dieses, weil heutzutage werden die gepampert. Auch ich, oder ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man pampert seine Kinder heutzutage viel mehr. Die gehen nicht mehr einfach ohne raus, du musst sie aus dem Haus treten. Ja, so ungefähr.
Aber guck mal, bei dir ist es auch so ein bisschen so. Also ich meine, guck mal, wenn man drauf zurückschaut, so ein bisschen, ne?
Mhm.
Also was, ja, was auch du erreicht hast, sag ich mal so, ne? Also auch aus eigener Kraft.
Ja.
Könnte man ja auch sagen, hätte mehr draus werden können.
Auf jeden Fall.
Ne? So, sei es jetzt.
Auf jeden Fall. Ich hätte auf europäischer Ebene bestimmt auch spielen können, mit der richtigen Einstellung.
Ja.
Aber ganz ehrlich, da bin ich auch, also gehe ich komplett vom Mund, ich hatte einfach die Einstellung nicht dazu.
Ja.
Ja? Und ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, aber ich muss auch sagen, so, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich es nicht anders machen, weil ich hatte auch andere Interessen. Es war nicht nur Dirk Nowitzki, für den gab es nur Basketball.
Ja.
Nur Basketball.
Ja.
Geil. Super, cool.
Mhm.
Ich liebe Basketball, spiele es gerne, aber ich habe auch andere Interessen gehabt. Ich wollte auch am anderen Leben teilnehmen, weißt du? Ich bin in der Halle 5 bis 6 Mal die Woche. Meine besten Freunde sagen, ey, wir fliegen nach Thailand. Wir fliegen sonst wohin, wir gehen da auf die Party, wir machen das und das. Nichts gemacht.
Ja.
Ich konnte nicht, ich musste in die Halle, weißt du? Und ja. Irgendwann denkst du dir so, ich verpasse mein Leben.
Ja.
Ich verpasse mein Leben. Und deswegen so, für mich die beste Entscheidung, ich hätte hierbleiben können und wahrscheinlich in der Bundesliga noch spielen können und irgendwas noch machen können und A-Nationalmannschaft eventuell, was weiß ich was, aber das, was ich in Amerika die 4 Jahre erlebt habe, gut und schlecht, wie wir schon wissen, würde ich auf keinen Fall gegen irgendwas eintauschen, was irgendwie finanziellen Wert hat oder so, weil ganz Ende, irgendwann lege ich mich in die Kiste und ich kann mein Geld nicht mitnehmen.
Mhm.
Du lebst für die Erlebnisse, die du hast. Du lebst für die Freundschaften, für die Verbindungen, die du hast. So. Und die habe ich mit Basketball auf jeden Fall krass für mich entdeckt und mitgenommen. Überall auf der Welt kenne ich Leute. Kriegst immer noch mit. Und der heutzutage ist es leicht, in Verbindung zu bleiben. Mhm. Ja. Das sind so die Sachen, die ich so für mich mitgenommen habe. Und alles andere, ganz ehrlich, ich habe keine... Ich bin durch ein College gegangen, habe nicht einen Cent dafür bezahlt. Ja, habe einen Abschluss bekommen. Dankeschön, ciao. Wo alle Leute 10 Jahre lang diesen College, das College abbezahlen müssen. Für 150.000 Dollar. Mhm. Das ist mir alles... Nee, kenne ich nicht. Allein das schon, ja. Heutzutage, okay, ich wäre lieber jetzt im College als damals, weil jetzt kriegst du diese Nil-Deals, wo irgendwie... Ja, bei mir, ich habe jetzt ich Kollegen gesprochen, der Assistant Coach jetzt bei der Mannschaft in Montana State ist, da kriegen Spieler im Schnitt 200.000 im Jahr. Im Schnitt. Einfach so durch deine Werbeleistung, whatever. Bei uns gab es das nichts. Ein Scheiß. Durftest du nichts machen. Da hast du dann eine Uni bekommen, du hast ein paar hundert Dollar bekommen im Monat zum Leben. Hm. Aber okay, so war es halt damals. Und man darf irgendwie, glaube ich, der Vergangenheit nicht so viel nachtrauern, was hätte, aber du hast recht. Ich hätte mehr draus werden können, aber das lag an niemandem als an mir, dass ich das die richtigen die Einstellung hatte. Und mehr und ein bisschen Glück und ein bisschen Pech gehört immer dazu. Aber das ist bei mir, glaube ich, nicht mehr oder weniger als bei anderen Leuten gewesen. Von daher tue ich das immer so ein bisschen zur Seite schieben. So, ja, wäre ich da nicht mal verletzt gewesen zu dem Zeitpunkt, hätte ich, ja, nee. Das geht um jeden und so, weißt du? Und hätte ich mehr reingesteckt, hätte ich mehr rausbekommen. Definitiv.
Ja, ist aber auch so ein bisschen so. Also, wie gesagt, also ein Ding kann man auf jeden Fall draufschieben auf diese Musikmarktgeschichten. Ne? Mhm. Also es war schon eine schwierige Zeit im Sinne von, dass halt viel illegale Downloads, Leute kaufen keine CDs mehr so, aber am Ende ist bei mir genauso. Also ich meine, ich habe viel erlebt.
Das war der Übergang von CD zu digital. Mhm. Da gab's
ich habe viel erlebt. Ich habe viel erlebt, ich habe das erlebt, was ich erleben wollte und das, was ich mir gewünscht habe oder vorgestellt habe, so, ja, ist irgendwie auch eingetroffen, so, deswegen ist alles gut. Und
außerdem glaube ich, also heutzutage die Musikbranche ist nicht viel, viel besser dran als damals, habe ich das Gefühl wieder so, weil...
Nee, besser nicht, aber ich sag mal so, du hast schon... Jetzt, aktuell gerade, hast du schon andere Wege, auch Geld zu verdienen. Ne? Also mit, abgesehen davon, dass mein Mikroständer gerade kaputt geht. guck mal. Naja, ich mach's so. Also damals haben wir zum Beispiel über YouTube
keine Einnahmen.
Genau, keine Einnahmen gehabt oder auch über Spotify. Also Spotify gab es damals noch nicht. Das heißt, wir haben irgendwie... also hast halt mit Live irgendwie Geld verdient oder mit
Aber heutzutage, glaube ich, als Musiker würdest du auch immer noch mit Live-Auftritten dein Geld, weil Spotify...
Auch, ja, aber du, ja klar, also YouTube und Spotify ist schon eine Einnahmequelle und auch Instagram so, ne? Also du kannst irgendwie, keine Ahnung, Werbedeals machen.
Ja.
Das ist schon anders, ne?
Und du brauchst nicht so krass irgendwie ein Plattenlabel.
Genau.
Um rauszukommen, ne? Das ist, glaube ich, so.
Du kannst schon sehr viel selber machen. So.
Dass du mehr selbst machen kannst.
Ja.
Ich glaube, wenn es größer wird, dann brauchst du wieder Leute, die dich damit auskennen. Ne?
Ja, auf jeden Fall, aber du kannst schon sehr viel selber machen, so. Ja. Ne? Also.
Und auch wenn die dann kommen, wenn du schon auf dem Weg bist, kannst du ein anderes Verhältnis, kannst du anders verhandeln.
Ja.
Ne? Aber ich meine, ich habe letztens irgendwas gesehen. Snoop Dogg hat gesagt, Spotify hat ihm irgendwie einen Wisch geschickt, hat 1 Milliarde Streams und was ist da rumgekommen? 45.000 Dollar.
Ja, so. 1 Milliarde, ne?
Krass.
Das ist dann, wir reden hier von Snoop Dogg.
Genau.
Ich meine, der hat genug Geld gemacht
über
andere Wege, aber da kannst du mal sehen.
Das, genau, er sagt, Spotify ist so, meine Kohle ist da drauf, aber Geld mache ich damit, mit anderen Dingen. Ja. Und das ist halt so, glaube ich, deswegen finde ich das geil mit diesem Internet und YouTube, ist ja auch beim Basketball so, ne? Mit den Jugendlichen, die gucken sich die Moves von den Stars und wollen genau das machen. Nee, lern das mal dribbeln. So.
Ja, ey, das habe ich auch.
Das ist oberkrass.
Hier, Pass, spiel mal Pass über
genau,
drei Meter. Nee. Ja, ja, genau. Ja. Ich kann hier den Zidane, den Dings, den Obercher, genau. Was weiß ich was, aber spiel mal Pass über drei Meter.
Genau,
geht nicht. Ja, ist halt, ja geht schon, aber man muss, sie wollen es halt auch gar nicht.
Genau, ne? Genau.
Ja, aber ja, es ist immer so Fluch und Segen, finde ich. Mhm. Also, ja, und bei Musik, wir haben da auch mit ein paar anderen Künstlern schon drüber gesprochen. Ich finde halt auch immer, dass man, wenn man heute ein erfolgreicher Künstler sein möchte, man viel mehr machen muss als die eigentliche Kunst, die man ausüben möchte. Ne? Wenn du jetzt Musiker bist und so weiter, dann musst du auf einmal noch TikToker, YouTuber oder sonst irgendwas sein, damit es wirklich erfolgreich wird. Und das finde ich halt auch immer schwierig, weil manche wollen dann einfach nur Musik machen und dann sind sie nicht automatisch nicht so bekannt, vielleicht wie andere, die vielleicht nicht so gute Musik machen, aber dafür viel präsenter sind. Das ist echt, das ist wieder, können wir nochmal einen neuen Podcast machen, aber ist halt, finde ich halt echt schwierig. Immer so eine Sache.
Ja, ich glaube, es ist heutzutage aber bei allem so. Du kannst, weil jetzt sind ja auch die Jugendlichen, ich weiß, beim Fußball ist es wahrscheinlich genauso, die haben ihre Highlight-Tapes auf YouTube. Mhm. Wie geil die sind, ne? Dann siehst du, guckst dir 2 Stunden lang einen Highlight-Tape an und hier ein Cut, da ein Cut, wo er da was macht, da. Ja. Und denkst du so, ey, eigentlich brauchst du mal ein ganzes Spiel, um zu sehen, was er kann.
Und nicht, es reicht mir schon, wenn die immer schon mit den Torjubeln ankommen.
Ja.
Dass jeder so seinen Signature-Move irgendwie hat. So. Ich denke, okay, ich sag das immer wieder und das sage ich gerne hier auch nochmal. Also ich war ja Stürmer, ich habe auch ein paar Tore geschossen. Was mein Torjubel war, und das hört sich total cheesy an, aber ich bin zu dem gegangen, der mir den Pass gespielt hat und habe abgeklappt und gesagt, so, wir feiern zusammen, das war dein Pass. So,
hast du ihn geküsst?
Geküsst habe ich nur den Krebsi auf seine Glatze, wenn er mir eine Vorlage gegeben hat. Das war ja, das stimmt. Nein, aber nein, ja, ist so. Ich hab nicht hier irgendeinen Tanz aufgeführt oder sonst irgendwas. Und für mich ist der Tanz überhaupt noch Roger Millar an der Eckfahne. Also das ist der Urtanz für einen Torjubel. Aber nee, mein Torjubel war, ich habe mich bedankt bei meinem Vorlagengeber. So. Und das ist so ein bisschen, okay, ich will das jetzt nicht zu hoch hängen, aber die sollen alle tanzen. Ich hab, wenn die Jungs heute ein Spiel haben, die schießen ein Tor, sagst du, okay, feier kurz, aber das Spiel geht weiter. Spielt weiter und dann tanzen wir nach dem Spiel. So. Mhm. Macht nicht und so. Und was halt leider so ein bisschen Einzug genommen hat, ist auch dann dieses Respektlose, ne? Wenn ich nehme jetzt hier diesen den Griezmann, krasser Kicker, aber der hat teilweise war sein Torjubel dieser Loser Dance. Mhm. Und das finde ich halt nicht gut, weil die Kids haben das nachgemacht und ich meine ganz ehrlich, du verhöhnst gerade deinen Gegenspieler und das ist nicht mein Weg. Das ist nicht mein Weg. Feier dein Tor, das hast du dir verdient, das ist auch okay, aber mach den anderen nicht fertig, weil
darf ich kurz eine Sache einbringen? Der
vielleicht dann, ne?
Eine Sache. Passt perfekt zu dem, was du gesagt hast. Leute, schaut euch den Film Coach Carter an.
Krass.
Weil es gibt eine Szene in diesem Film und ich liebe diese Szene. Weil ich will den Film gar nicht zusammenfassen, aber geht um eine Underdog Mannschaft, ist glaube ich Highschool, gell? Genau, Highschool. Und ein Coach übernimmt diese Mannschaft und bringt die zum Erfolg, so. Aber die beste Szene ist die, die fangen an zu gewinnen, weil der Coach die dazu bringt zu gewinnen. Und die gewinnen das erste Spiel und dann kommt dein Part, Tobi, den Gegner zu verhöhnen. Mhm. Weil die gewinnen und diese Szene nach diesem gewonnenen Spiel, wie er sagt so, hey, den Schnürsenkel binden.
Genau.
Weißt du, so dieses, oh, wow.
Ja.
Ich hab diesen Schnürsenkel gebunden.
Oh mein Gott.
Genau. Ja, oh mein Gott, wie schön ich diese Schleife gemacht habe. Ja, und so. Und so schön. Und die machen so mit und der macht so, gefühlt so, halt deine Schnauze.
Genau, alle an die Linie.
Genau, alle an die Linie. Wir rennen jetzt, weil, okay, ihr habt gewonnen, aber was zeichnet euch aus, den Gegner zu verhöhnen, nur weil wir gewonnen haben? Mhm. Und das ist super. Also
ich finde tatsächlich, ich habe auch in Spielen oft Trash-Talk und Auseinandersetzungen und was auch immer. In den meisten Fällen war es so, dass man sich danach die Hand gegeben hat. Ne? So, ich finde sowas, diese Konkurrenz während dem Spiel gehört auch ein bisschen dazu. Es gab nur wenige Situationen, wo ich die Hand ausgeschlagen habe, weil es halt asozial war, was der Gegenspieler gemacht hat oder weil es halt zu weit ging und so. Aber dieser Sportsgeist und das Fairplay ist spielt für mich immer noch eine große Rolle.
Ja.
Wie gesagt. Also es gesunde Konkurrenz gehört dazu. Es gab auch immer Mannschaften, mit denen ging es einfach gar nicht. Dann gab es immer, ne, so, aber ich finde das halt, oder vielleicht, weil man die Erfahrung selber gemacht hat, finde ich das heute immer wichtig, dass sie das doch noch irgendwie mitnehmen, anstatt sich selber immer zu sehr zu feiern. Oder ich weiß es nicht. Also.
Ja, ich meine, dazu passt auch, ich habe dir vorhin schon mal kurz angeschnitten, wir hatten ja mal ein Jugendspiel in Aschaffenburg, wo wir den Gegner wirklich 222-0 geschlagen haben. Die letzten 8 Minuten hat der Trainer gesagt, wir spielen Presse, Defense, wenn wir einen Ball gewinnen haben, legt ihr den Ball auf den Boden, der Gegner soll den Ball wieder nehmen und wir machen daraus eine Defense-Einheit. Die letzten 8 Minuten dürfen wir nicht scoren, weil ich will, dass da 2-2-2 steht. Der gegnerische Coach nimmt eine Auszeit und fragt den Coach, ey, dürfen wir wenigstens 1 Punkt machen oder 2 Punkte zur Ehre? Mein Trainer dreht sich um und sagt, nö, ich habe noch nie 2-0 gespielt. Damals fanden wir das irgendwie krass und so, okay, haben wir uns nichts dabei gedacht. Heutzutage denke ich mir, boah, das kannst du nicht bringen. Das ist echt krass, weil was...
Ja, aber auf der anderen Seite...
Aber ganz kurz,
Entschuldigung, Steve, aber auf der anderen Seite würde ich jetzt sagen, wenn du sagst, okay, der Coach sagt, wir machen eine Defense auf und ihr dürft nicht mehr scoren, ist das auch schon wieder fast respektlos.
Ja, natürlich ist es.
Theoretisch hättet ihr sie weiter zerstören müssen, um sie dann, weißt du, was ich meine?
Ja.
Um dann weitere Punkte zu machen, um euer Spiel zu machen, aber zu sagen, okay, die machen es eh nicht, wir machen jetzt nur noch hier Defense und
so. Also, weißt du, was ich meine?
Das ist grenzwertig auch.
Das, ganz, das war alles, das war von vorne bis hinten einfach.
Also 244 war okay gewesen.
Nee, 444 wäre okay.
Ja, aber das wäre nicht. Nee, das wäre zu viel gewesen, aber
333.
Nee, aber das. Aber 244 wäre auch gegangen.
Wäre auch gegangen, aber er fand 222.
Aber zu null. Ernsthaft? Also ganz kurz, ich meine, ich komme ja auch ein wenig aus der Basketballbranche. Aber 222-0.
Ja.
Also wir reden über 4 Viertel, ne? 12 Minuten damals, ja, noch.
Damals 2x20 noch.
Ja, stimmt, stimmt. Ach, oh Gott. Ja, genau.
Aber genauso. Und das war teilweise so, dass die Spieler am Ende, die standen da und haben geheult. Die haben auf dem Spielfeld gestanden und haben geheult.
Die haben keinen Punkt gemacht einfach.
Nicht einen Punkt.
Nicht einen.
Wir waren herzlos.
Also auch kein...
Entschuldigung, wenn ich jetzt lache, das war auch herzlos, aber... Das war aber
herzlos.
Also auch kein Foul und ein Freiwurf, nichts.
Die haben 4 Freiwürfe bekommen, alle 4 vorbeigemacht im Spiel.
Also die hätten auch die Chance gehabt.
Die hätten Chance gehabt, aber die haben... Gehabt. Da waren die schon so durch, glaube ich.
Also ihr habt die auch gefoult.
Ja, aber es gibt noch eine kleine Vorgeschichte dazu.
Ja.
Aschaffenburg ist normalerweise also nicht in unser Umkreis, wo wir spielen.
Ja, stimmt.
Das ist Bayern.
Ja, stimmt, das ist Bayern, deswegen.
Aber die haben sich auslagern lassen aus Bayern, weil die gesagt haben, wir sind näher an den hessischen Teams.
Ja.
Und das mit dem Zitat.
Fehler. Das war der Fehler. Ja,
und mit dem Zitat hatten die in der Zeitung, wir wollen uns am deutschen Meister messen. Das war nach unserer ersten deutschen Meisterschaft.
Hätten sie nicht machen sollen.
Und mein Coach so, was?
Haben sie ja dann auch gemacht, aber ja, genau, dann stimmt, wussten sie halt auch, wo genau. sie stehen.
Unser Coach hat gemeint, jetzt muss ich mit euch nach Aschaffenburg fahren, nur weil die Idioten gegen uns spielen wollen?
Das ist echt weit, ja.
Okay, alles klar. Auch. Und da war das schon, auf dem
Verlust. Ja klar, war richtig so.
Und da hat uns vor dem Spiel ganz
die ficken
klar,
wir.
Ja, ja. Da hat uns vor dem Spiel gesagt, ey, wenn wir die nicht zerstören, dann ja. 2 Wochen lang werden wir ohne Ball trainieren. So ungefähr, ja?
Okay, dann hätte ich auch 22
okay. Punkte gemacht. Alles klar. Und wir waren wirklich abgeschaltet. Ja. Wir haben einfach das Herz abgeschaltet und wir waren wie Hyänen und sind über die hergefallen.
Okay, aber ganz kurz, also wie gesagt, ich habe auch schon echt ein paar Spiele gemacht so. Es gab knappe Spiele, es gab auch echt, ich sag mal, was denn? Sieges Frage, ja, habe ich am Start. Es gab auch echt hohe Siege oder auch hohe Verluste, aber nochmal ganz kurz. Sorry. 222-0.
Ja.
Also wenn wir es teilen, ohne Dreier und ohne Freiwürfe, haben die euch gefault?
Die haben uns ab und zu mal
gefault. Bestimmt auch, ja. Egal.
Wenn aber meistens nicht, weil die haben...
Wir ohne Foul und ohne Dreier. Ja. Dann sind das 111 Körbe.
Ja.
111.
Ja, wir haben die ganze Zeit Presse gespielt. Die kamen in dem ganzen Spiel...
Ich sag nur, also 111.
Genau.
Also für auch die Leute, die Basketball nicht kennen, man muss 100, 111 Mal in 40 Minuten in den Korb treffen.
Genau.
Damit man auf 222 Punkte.
Nochmal ganz kurz, die letzten 8 Minuten haben sie nur für die 40
genau. So.
Also warst du 32 Minuten.
Okay, kann man irgendwie jemanden erreichen aus dieser Mal? Also gibt's noch. Hast du Kontakt
keine
zu Spielern?
Ahnung. Ich
zu
glaube, die würden sich wahrscheinlich nie wieder bei mir melden.
Weil wir würden die gerne einladen.
das Trauma verarbeiten.
Ja, gerne. Wir würden gerne drüber sprechen auch. Auch wenn es nur eine halbe Stunde Folge ist.
Meldet euch.
Podcast.
Bitte meldet euch. Der Coach wäre auch gut. Ja. Was er gefühlt hat.
Ja.
Wie war das so, sich mit dem deutschen Meister zu messen?
Genau. Ja, weil ich fand es damals einfach...
Hat es dir Spaß gemacht?
Es hat Spaß gemacht.
Ja, okay. Punkte hast du denn gemacht in dem Spiel?
Ey, also das ist das Allergeilste. Das Allergeilste, so die besseren Spieler, ich in der Radio, wir haben relativ wenig, wir haben glaube ich 25 oder so gemacht. Unsere Bankspieler, wir haben Presse gespielt und jemand, der da vorne war, der hat die Bälle bekommen.
Ja.
Alle wollten da vorne die Bälle bekommen, weil wir haben Presse gespielt und die haben es im Spiel vielleicht 3-4 Mal über die Mittellinie geschafft, so dass die Zuschauer schon geklatscht haben, wenn die es über die Mittellinie geschafft haben. Sonst haben sie es nicht über die Mittellinie geschafft. Ball abgenommen, nach vorne geworfen, leer. Unser Freund Dimi, der kennt ihr vielleicht, das griechische Restaurant.
Ja,
ja,
ja.
Der hat 47 Punkte gemacht, Topscorer. Der stand vorne und hat nur zack, zack, die Layups reingemacht. Das war
mein Job gewesen, ich wäre auch da vorne gewesen. Ich
ja, die Defense hättest du nicht gespielt.
Nee, ich hätte, brauch ich ja nicht.
Wo sie da vorne stehen?
Nie.
Ich muss ja, mehr oder weniger, du wartest so, bis da was kommt, alles klar. Das war, aber ich schon, ist auf jeden Fall, ich glaube, ich weiß nicht, ob es immer noch ein Rekord ist, aber es war auf jeden Fall... Jahrelang Rekord.
Das ist immer noch ein Rekord.
Also wer hier mehr als 222 Punkte gemacht hat, soll ich mal melden.
Ja. Also,
ich google das.
Sorry, ganz kurz. Gab es ein NBA-Spiel in der Höhe? Nein, never. Nein.
Ja, sorry, aber... Nee, das ist zu null.
Nee, nicht zu null. Ich meine,
aber überhaupt 222 Punkte, meinst du?
Nee, das glaubt. Vielleicht bist du null vielleicht fast noch krasser als die 222 ja, Punkte, ehrlich gesagt.
Klar. Nee. Weil überleg mal, du wirst ja irgendeinem Spiel, und das haben wir auch gemacht, an irgendeinem Punkt des Spiels wirst du ja gefoult. Trotzdem, es passiert einfach.
Genau.
Irgendwann kriegt wenigstens 2 Freiwürfe.
Auch nicht rein.
Und die haben 4 Freiwürfe gehabt, haben keine reingemacht.
Das ist doch geil, dass du das weißt, dass es 4 waren.
Ja, ich weiß, das weiß ich dazu, weil das ist so, ja. 4
Freiwürfe.
Ja.
Auch,
ja.
Okay.
4 Freiwürfe, das weiß ich noch.
Aber
ich finde, hierzu passt jetzt aber Siggis Frage.
Ja, genau.
Weil, willkommen zurück, Siggi.
Siggi, pass auf, Dennis. Wir haben hier bei uns in der Bar
den sehr spät sogar in dieser Folge.
Ja,
aber immerhin bin ich froh, dass er zurück
ist. Er ist da. Siggi ist zurück, also unser Barbesitzer ist zurück. Er war lange weg. Und eine große Tradition ist, dass Siggi uns hin und wieder, wenn er einkaufen war in der Metro, uns Fragen schickt.
Jawohl.
Und boah, ich glaube, es liegt mindestens 10, wenn nicht sogar 15 Folgen zurück, dass keine Frage mehr geschickt hat, aber jetzt
bist du. Er war sehr busy.
Ja, er war sehr busy. Und heute bist du hier und er hat wieder eine Frage
für dich. Hier kommt das Comeback.
Hier ist das Comeback.
Heißt so beim Basketball.
Genau. Was?
Heißt beim Basketball.
Comeback. Beim Basketball heißt es auch so. Comeback, ja. Also hier ist das Comeback von Siggi. Pass auf, Dennis. Finde ich die Frage.
Und wir spielen das in guter Qualität wieder ein.
Ja.
Gutes TV, der Siggi hier, gell? Hier, was ich sagen wollte, wir haben uns ja jetzt ein paar Tage nicht gesehen, gell, weil ich da hier ständig unterwegs bin. Ich habe doch da bei der IHK, habe ich doch da de Franchise gelernt und ich bin jetzt hier gerade auf der Fidschi-Insel und guck mal, ob ich hier so ein paar aufmachen kann hier mit so der Einheimischen, mal gucken, gell. Ja, du hast mir gesagt, dass ihr heute Abend wieder da seid, gell, mit dem Dennis Woodle, der Basketballspieler. Also sind ja alles so große Kerle und ich habe mir das auch immer mal wieder anguckt, so die NBA und so, weißt du, da haben das auch so die verrückte Bewegungen, ich glaube, die Sache Moves, gell, so Moves. Und da kannst du denen mal fragen, das würde mich mal interessieren, was war denn so der verrückteste Punkt, weißt du, so hinter dem Ohr, am Rücken vorbei, an 40 Spieler, an der Außenlinie, soll er mal erzählen, würde mich mal interessieren, gell. Also, euch einen schönen Abend, der Siggi.
Das Siggi, die Legende.
Also wichtig ist auch an 14 Außenspieler vorbei.
Ja, genau.
An der Auslinie.
In dem Ohr.
Sehr wichtig, in dem Ohr.
Verrückteste Punkt.
Ja.
Tatsächlich.
Der 222.
Punkt. Nee, das war schon fast langweilig. verrückteste Punkt im College.
Langweilig, so gut.
Verrückteste Punkt im College war echt ein Dank einfach über jemanden, wo das Backboard kaputt gegangen ist.
Also echt so richtig
kaputt. Richtig kaputt, komplett. Ich, ja.
Ja.
Aber ich,
wie im Video bei Shaq.
So ungefähr, ja. Das war das so das Krasseste, das war so wirklich über jemanden drüber gedankt. Ich habe das, glaube ich, sogar noch irgendwo auf Video. Ich glaube aber, das war ein relativ neuer Korb. Und wenn du die Körbe zu sehr
einstellst,
rum ist doch Schrauben. Egal, ja. Ja? Ja, aber ja, es war jetzt nicht, weil ich jetzt so hart.
Also die Schrauben waren etwas zu fest angezogen.
Ja, ich glaube auch, genau.
Und deswegen war das Plexiglas etwas
sensibel.
Sensibel, genau. Und dann hast du. Aber du hast über den Gegner gedacht.
Ich über den Gegner
gedacht. Wenn du das als Video noch hast, wäre das vielleicht nicht schlecht.
Das wäre eine Option.
Posten können natürlich in
deinem
Einverständnis, wenn du das.
Moment, gibt es auf YouTube oder. Nee.
Das weiß ich nicht, ob es auf YouTube war. Ich habe es auf jeden Fall auf CD irgendwo gehabt. Meine Mutter, ich muss mal runterfragen, glaube ich.
Film es bitte ab, dass wir es posten können.
Ja, ja.
In der Story.
Check es mal.
Das wäre geil.
Das war so der folgendste Punkt.
Ja?
Ja. Also der mich am meisten gehypt hat.
Aber ist dann auch, also eigentlich, das Spiel ist dann vorbei, oder?
Nee. Nein? Und deswegen waren alle sauer auf mich. Wir hatten dann noch, das war in der zweiten Halbzeit, das war noch irgendwie 6 Minuten zu spielen. Dann musste ein neuer Korb reingebracht werden und aufgebaut werden. Das hat eine halbe Stunde gedauert. Und dass ich nochmal aufwärme, dass dann die 6 Minuten zu Ende spielen. Das war dann leider so.
Ja, weil, also ich weiß noch, ich bin mal bei einem FDG-Spiel quasi.
Jetzt bin ich gespannt.
Nee, ernsthaft. Ich war Zuschauer und ich bin. Also war richtig bescheuert. Bin quasi diese Treppe hochgelaufen in der Marburger und hab in dem Moment gesehen, dass die einen Spieler auf der Trage abtransportieren. Runter. Und ich dachte mir so, krass, weil irgendwie Spielbeginn war 20 Uhr und es war so halt so 10 vor 8 oder Viertel vor 8 so. Und ich dachte mir so, was ist denn jetzt passiert so? Und das war der Philly. Und der Philly war auch Center in der FTG und der konnte auch danken und der hat beim Aufwärmen.
Hat aber einen Spruch zum Schiri gesagt und der Schiri war der Wiegand und dann hat es geknallt?
Nee, nicht ganz so, sondern der hat gedankt und hat quasi beim Danken auch den Korb abgerissen.
Oh, das ist hingefallen.
Ja. Nee, nicht gefallen, sondern hat den Korb in der Hand gehalten quasi beim Abreißen und hat sich quasi mit dem abgeschnittenen Stück von dem Plexiglas-Backboard in die Wade geschnitten.
Oh.
So. Deswegen wurde er quasi um 10 vor 8, also quasi kurz vor Spielbeginn, während dem Aufwärmen abtransportiert und das Spiel ist eigentlich irgendwie gecancelt worden, weil die halt in der FTG nicht so schnell geschafft haben, da wieder einen neuen Korb dran zu bringen. So, aber das ist auch geil, so dass halt so eine. Also
ja, gut, College in den USA ist vielleicht was anderes.
Ne? Ja, gut, in Amerika.
Da haben die da so 3-4 Stück.
Ja, in Amerika steht ja Korb in die Ecke, da holen die rein.
Schrauben wir alles ab und
so. Amerika und College ist, also das ist für mich auch besser als Bundesliga gewesen. Ey, wir haben jeden Monat ein paar Schuhe bekommen. Jeden Monat standen da ein paar neue Nikes und ein Jogginganzug. Jeden Monat. So viel Zeug habe ich. Ich habe so viel Zeug bekommen, ich habe sie nach Deutschland zu meinen Jungs geschickt. Hier, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Und hier, bei uns gibt es gar nichts. Ja, also froh sein, wenn du ein paar Schuhe bekommst.
Ja, wir haben mal Weihnachten bei Maccabi haben wir mal eine Sporttasche bekommen.
Mhm.
Und neue Trikots.
War der Freddy Boy mit dir drin?
Ja, der Freddy, ja. Oh,
okay.
Ja, Freddy. Du hast auch bei Maccabi?
Ja, ich auch mal, genau.
Auch unter Freddy?
Auch unter Freddy, ganz kurz.
Ja,
ganz kurz. Dann habe ich gesagt so, okay, alles klar, danke. Ich muss was anderes vorher noch.
Ja,
also nichts gegen Freddy überhaupt.
Nein,
nicht. Also,
ganz schnell.
Ich hatte dann nur ein besseres Angebot und dann bin ich,
ja, ich auch
weg.
Mein besseres
Angebot. Geht es gar nicht.
Mein besseres Angebot war mein Leben.
Ja, okay. Das ist ein guter Deal.
Ja, ey, ganz kurz, also es gab eine Situation, ich bin von der FDG zum Freddy, zum Maccabi gegangen, weil, muss man auch ehrlich sagen, ich war unzufrieden mit dem Trainer bei der FDG und wir hatten ein Spiel gegen Maccabi, das haben wir verloren, aber ich habe ganz gut gespielt, irgendwie in den letzten 5 Minuten, weil wir verloren hatten und mein Trainer meinte so, jetzt kann ich auch den Steve einsetzen und dann kam Freddy nach dem Spiel zu mir und meinte so, ey, hast du nicht Bock? Weil er war ja auch immer ganz gut im Abwerben quasi.
Ja, das war seine...
Genau, das war seine Leidenschaft und Passion. Genau. Und dann habe ich gemeint, ja, gerne. Und ich dachte mir so, geil, dann jetzt hat endlich jemand mein Talent erkannt, so gefühlt. War auch ganz cool. Also ich habe auch da echt ganz zwei, glaube ich, oder drei ganz schöne Saisons gespielt. Aber es gab auch mal ein Spiel, wo er mich angeschrien hat in seiner, wie sagt man denn?
Art.
In seiner Heimatsprache.
Ja.
Muttersprache.
Muttersprache.
Genau. Und beim zweiten Mal bin ich stehen geblieben, habe zu ihm gesagt, so du, ich habe gesagt, du Missgeburt, ich verstehe deine Sprache nicht. Wenn du mich anschreist, schreib mich bitte in meiner Sprache an. So. Und dann gab es einen Pfiff vom Schiri und einen Wechsel und dann bin ich auch nicht mehr.
Ja, das war's dann.
Bin ich auch nicht mehr eingewechselt worden an dem Spieltag. Und ja, gut, ey, Freddy hinterher. Schöne Grüße an Freddy, falls er es hört. Er war ein guter Coach. Kann man nicht sagen. Lieber Kerl, guter Coach, sehr passionierter Basketballer plus Basketballcoach auf jeden Fall. Und aber es war schon, also wir hatten ganz kurz, wir hatten glaube ich dreimal die Woche Training, dann Spiel und manchmal mussten wir auch noch nach dem Spiel noch irgendwie quasi joggen, also auslaufen. Mhm. Und ich bin ehrlich, wir waren einfach eine, was gab's denn, was war das? Nicht Kreis A, was kommt Kreis nach A?
Kreis B.
Nee, nach. Also besser.
Fängt
an, Kreis T.
Ist es dann Bezirksliga?
Fußball ist Bezirks gewesen.
Ich glaub, nee, wir sind Kreis aufgestiegen, glaube ich, bis in die Landesliga oder so.
Auf jeden Fall. Ich war einfach mal Landesliga, ja.
Aber am Ende war es so, okay, Brudi,
peace.
Ich verdiene ja kein Geld. So. Wenn ich 3 Minuten zu spät zum Training komme, darf ich am Samstag nicht spielen, ist halt so, gut, ich habe auch noch irgendwie einen Job und andere Sachen zu tun. Und war eine schöne Zeit, hat auch Spaß gemacht, aber es war so, ist halt nicht mein Leben.
So, ne?
Und dann kriegst du halt an Weihnachten eine Sporttasche und neues Trikot und eine neue Hose.
Ja, ist geil.
Das war zu College gegangen, ne?
Ja, ey, ich wäre gerne ins College. Ich bin nie eingeladen worden. Aber es ist geil, ja genau, aber jeden Monat neue Schuhe schon stark.
Ja, es war krass. Also es war so, es war teilweise...
Aber es ist auch so, wie man, also ich meine, du hast ja schon so ein paar Sachen erzählt, die so, wenn man so ein paar Filme geschaut hat, merkt man Parallelen auf jeden Fall.
Absolut.
Aber ist es auch so, dass man ja, wie soll ich sagen, also klar, so jeden Monat neue Schuhe, ne? Mhm. Aber dass man auch so mit Geld gelockt wird oder so?
Ja, also es ist anders.
Er darf nicht sagen,
merkst du? Ja, nein, also.
Merkst du, Tobi?
Ja, ist ja schon so lange her. Es wurde halt schlauer gemacht, ne? Also sag ich mal, genau. Sie haben es. Du hast jetzt keine, wie es im Film war, du kriegst einfach mal eine Geldtasche oder so mit Geld, sowas nicht.
Yeah.
Aber die haben halt zum Beispiel gesagt, es war so, es gab ein Autohaus, der Typ hat ober viel Kohle gemacht mit seinem Autohaus. Mm. Da sagt man, ey Jungs, irgendwie zwei, kommt doch mal, arbeitet mal irgendwie bei mir irgendwie zweimal die Woche für die nächsten 2-3 Wochen, dann kriegt ihr ein bisschen Kohle.
Ach so.
So. Mm. Ja, dann waren wir einmal da. Also hat er uns Geld in die, aber hat irgendwie $1,000, ich weiß, $1,500, also mehr war es nicht. Und dann ab und zu durfte man sich mal dein Auto leihen oder so und konnte mal rumfahren. Das war schon so, aber wenn du dann mal, das war bei uns, und du überlegst, ich kenne Leute, die höher gespielt haben, da haben die auch echt krasse Sachen gemacht. Ne? Da haben die halt gesagt, okay, ich kann dir kein Geld zahlen, aber dein Vater kann ich als Assistant Coach anheuern. Der kriegt dann $150,000 im Jahr und ist hier Assistant Coach und dafür spielt sie bei mir. Gibt's halt auch, ne? Und ich weiß, ich hatte mal mit dem Dirk darüber gesprochen. Der Dirk war ja, warum er es überhaupt so in der NBA so schnell geschafft hat, war ja einfach, dass er in dieser Weltauswahl gespielt hat. Da haben die besten europäischen Spieler gegen die besten amerikanischen Spieler gespielt. Und da ist er ja durchgetreten, hat da irgendwie 30 Punkte gemacht, einen Punkte-Rekord aufgestellt, wie auch immer. War einfach sensationell. Und dann ist er zurück nach Würzburg und dann hieß es auf einmal, ey, NBA-Draft, ich glaube, da geht was, der wäre ein Lottery-Pick und pipapo. Und dann kamen die Amis rüber, schon von Dallas Mavericks und so, und haben gesagt, ey, wir würden dich auf jeden Fall irgendwie nehmen. Aber dann kamen auch Colleges. Und ich war einmal, da gab es irgendwie, ich weiß nicht mehr, was es für ein Fest war, in Würzburg ein Fest. Und ich war in Würzburg und dann haben wir nur mitbekommen, wie denn die Colleges angerufen haben. Ohne Ende. Mhm. Und die haben nicht nur gesagt, es ist so toll hier, die haben gesagt, wenn du was brauchst, auch finanziell, ja, helfen wir dir aus. Aber hat er natürlich nicht gebraucht, weil er gesagt hat, ich gehe in die NBA. Und ich meine, ich muss sagen, bei ihm...
Ach, der ist relativ...
Ja,
der
mit
ist
19.
Straight in die NBA.
Mit 19.
Ja.
Und ich meine, ich finde es... wenn du ihn siehst, wie er vor der Kamera ist, so ist er auch im Privat. Also der war immer derselbe.
Mhm.
Nie irgendwie der Ruhm zum Kopf gestiegen, so immer derselbe. Super cooler Typ. Hab was geleistet. Und ich meine, überleg mal die Jahre, wenn du mal kriegst, du wirst es selber. Ist nicht wie im Fußball. Du hattest Detlef Schrempf.
Mhm.
Viele Jahre lang gar nichts.
Mhm.
Dirk, wie viele NBA-Spieler haben wir jetzt? 5, 6? Keine Ahnung was?
Mhm. Ja.
Ungefähr sowas?
Ja.
Das heißt, du merkst, da kommt was in Bewegung, da kommen mehrere hinterher. Ja,
voll.
Und ich glaube, in den nächsten Jahren, dieses Jahr wird wieder kriegen wir wieder einen neuen NBA-Spieler aus Colorado, einen Deutschen, der Silva, glaube ich. Da kommt noch was hinterher. Und ich glaube, das ist das Krasseste, was ich finde. Also, Dennis Schröder, können wir kurz sprechen, Weltmeister geworden, zum MVP gewählt worden. Viele, glaube ich, verstehen gar nicht, wie schwer es ist, als Aufbauspieler, europäischer Aufbauspieler, in die NBA Fuß zu fassen. Das ist die schwierigste Position, weil die da echt super advanced sind, super Skills haben. Und Dennis packt es, hat es halt gepackt, weil er halt außergewöhnlich gute Skills hat für einen europäischen Aufbauspieler. Und dann das Team zur Weltmeisterschaft zu führen, im Deutschland-Trikot, erfolgreicher als Dirk Nowitzki. Schon krass.
Safe. Plus, krass. Man muss, glaube ich, dazu sagen, was du gerade gemeint hast, dass der Dennis Schröder ja auch, ich sag mal, für einen Basketballspieler relativ klein ist.
Richtig.
Und das sind ja auch gewisse Voraussetzungen. Also Dirk Nowitzki war ja, oder ist,
14, ja.
Relativ groß.
Ja.
Plus, der hatte nochmal für die Größe, die er hat,
krass.
Skills, ne, ja. Die sonst andere vielleicht in der Größe nicht haben oder mit der Körpergröße. Und Dennis ist dann auf einem Level, wo man halt sagen könnte, dann gibt es auch in Amerika plus auch aus anderen Ländern sehr viele Jungs, genau. Die auch in der Körpergröße sind, die auch diese Skills haben. Ja. So. Das aber ist schon noch anders.
Was bei ihm so krass ist, das siehst du bei keinem deutschen Spieler, keinem anderen deutschen Spieler, der hat ein amerikanisches Mindset.
Mhm.
Diese bisschen, das hast du vorhin gesagt, diese Arroganz so ein bisschen.
Mhm.
I'm the shit, ich mach das.
Ja.
Und das hat ihn weitergebracht. Ja. Und deswegen viele verurteilen sie so ein bisschen, ne, weil wir sind Dirk gewohnt.
Mhm.
So sehr cool und sehr besonnen. Nee, der ist halt anders. Der ist ein bisschen out there, der macht sein Ding. Aber ich find's cool. Ich find's krass, was er geleistet hat. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, dieser Hype, der jetzt kommt, irgendwas bleibt hängen.
Ja.
Du wirst sehen, wir werden in den nächsten Jahren noch ein paar NBA-Spieler und hoffentlich mal ein paar Guards bekommen. Ja.
Ja. Ich kenne mich mit den Positionen nicht aus.
Stimmt, Tobi.
Aber ich hoffe auch auf ein paar Guards.
doch, wir haben es letztes Mal vergessen, aber diesmal kommen wir dazu.
Mal kurze Frage, wem es aufgefallen ist.
Reinschreien?
Warum? Das ist sehr wichtig.
Ja.
Ich will doch einfach nur wissen, wer das letzte Mal aufgefallen ist.
Genau, wem ist aufgefallen, dass wir in der letzten Folge die Sigis Bar Jukebox quasi vernachlässigt beziehungsweise einfach ausgelassen haben.
Wir haben sie vergessen.
Ist passiert, ist einfach vergessen worden, weil das Gespräch so gut war. Aber heute, obwohl ich glaube, ich habe schon wieder dieselben Songs im Kopf. Aber Dennis, pass auf. Es gibt in Sigis Bar eine Jukebox. die man aber natürlich in Form einer Spotify-Playlist nachhören kann.
Mhm.
Und die Aufgabe ist, sowohl von uns, aber auch von dir jetzt heute Abend, mit Songs zu füttern.
Okay.
Also du musst nicht viel, kannst auch nur einen Song machen, kannst auch mehrere Songs machen.
Doch egal was. Also ja, ein Song, der dich begleitet, genau, hat, der dich sehr geprägt, also
es gibt
hat,
kein
oder
einfach, Genre,
den du gestern gehört hast und sagst, der ist obergeil oder genau, irgendwas.
Mhm. Aktuell, vergangen. Bei mir ist halt so das Ding, ich bin schon wieder durch unseren Gast Dennis, bin ich schon wieder so voll in diesem Above the Rim, White Man Can Jump, Dings-Fieber gelandet gerade.
Mhm.
Aber ich glaube, ich habe die von Above the Rim schon alle reingemacht, glaube ich.
Über ja,
die,
was ist ein Tupac-Song rein?
Ja. Pain. Ja, ja, der ist drin. Auf jeden Fall ein ganz starker Song.
Mhm.
Und auch ein echt guter Basketballfilm, muss man sagen.
Mhm. Ist es.
Also es gibt wenig, ich muss echt sagen, also ich liebe Sportfilme, wirklich.
Aber kennst, ne, du die Neuverfilmung?
Von was?
Von Above the Rim?
Nee, wie?
Nee, warum White Man Can Jump,
ja,
sorry.
Ja, den kenne ich.
Nicht gut.
Nee, stimmt.
Nicht gut.
Nee, hast du recht, aber ich habe, ich sag mal so, wenn man, ja, wenn man leichte Unterhaltung möchte, geht's.
Ja, okay.
Oder?
Ja, ist schon, aber wenn du das Original kennst,
nein,
und du das anguckst, dann denkst du dir so, was ist das?
Ja, ja, genau. Wenn du das Original kennst, denkst du, der neue ist scheiße. Aber, ja, ja, genau.
Come on.
Ja, genau. Come on. Aber ich fand's ein bisschen witzig, so, weißer Schauspieler quasi, ist schon ein bisschen lustig mit seinen Crocs.
In ja, ja, so, klar.
Aber ich hab einen, sorry, wir kommen gerade noch nicht ganz auf die Songs, aber ist egal. Ich hab einen geilen Basketballfilm, also finde ich, ist mit Adam Sandler. Der,
mit Dirk Nowitzki. Ist auch in dem Film.
Er ist auch dabei, aber der andere Hauptdarsteller ist, glaube ich, so ein
Spanier.
Spanier, gell?
Gomez.
Genau.
Ein richtiger NBA-Spieler, ja.
Genau, ist auch, genau.
Ja.
Ich habe den nicht gekannt.
Herr Gomez oder so.
Ich habe den Film gesehen. Gomez. Und habe danach gegoogelt, wer der Spieler ist. Ja. Weil ich mir dachte, das muss auf jeden Fall irgendwie.
Ja.
Also, es muss ein NBA-Spieler, ja, sein. Also. Aber der Film ist geil.
Ja, der ist echt geil. Wo der, ja, so ein Agent, der ist. Das ist Adam Sandler ein Agent.
Genau, und Adam Sandler ist Agent. Und,
ich weiß, welchen Film du meinst, aber ich weiß auch nicht, wie er heißt.
Ja. Ey, und diese Anfangsszene, also es gibt zwei, also eine Szene ist geil, also Adam Sandler scoutet oder will Spieler scouten, weil, genau, er halt quasi sein Comeback, dass er immer noch
ein Scout ist. Er will den, genau, nächsten Job bekommen, er will, genau, zum Chef-Scout werden und dann muss er aber noch gute Spieler,
genau,
kriegen. Und ich schicke ihn immer nach Europa.
Genau, und der ist in so einer Halle, so ein Typ, und dann so, wie alt bist du? So, 22. Und dann so, okay, wer ist er? Das ist mein Sohn. Wie alt ist er? 16. Weißt du, das passt komplett nicht.
Genau.
Ist eine sehr gute Szene. Aber auch die Szene halt, dass der Hauptdarsteller, der spanische Spieler, auf so einem Streetballplatz einfach in so Worker-Boots spielt, ja, weil er halt irgendwie so einen normalen Dayjob hat.
Ja, genau.
Geil. Der Film ist gut.
Gibt's einen Soundtrack für?
Leider gibt's bei diesem Film keinen Soundtrack.
Bestimmt gibt's einen, du kennst ihn noch nicht.
Nein, aber wie gesagt, ich bin immer noch bei Above the Rim. Man kann, guck mal, wir packen hier nicht drauf, aber man kann eigentlich von dem Film Above the Rim kann man den kompletten Soundtrack
ist geil
hören, der ist stark. Wirklich. Sorry. Das ist so gerade für mich. Ich habe keinen speziellen Song jetzt. Und den ich wollte, Pain ist drauf. Es gibt noch, ich glaube von SWV ist der, von der Girl Group, der ist schon auf unserer Playlist.
Ja, guck mal, wir haben im Vorfeld, wegen meinem Raiders-Pulli und
ja,
warum ich immer Raiders-Sachen getragen, ja, habe, nicht unbedingt wegen der Mannschaft, sondern wegen NWA und,
ja,
NST und so. Ja, Ice Cube und so weiter. Ich mache einfach klassisch jetzt einfach, ich hoffe, der ist noch nicht drauf, aber ich mache einfach mal Boys in the Hood drauf von NWA.
Ach so, den, okay.
Ja, mhm, einfach so. Und weil hier dann so ein paar Geschichten
von, ja,
gepasst haben. Und,
aber dann,
nee, keine Ahnung, aber das ist, ich weiß nicht, ob er schon drauf ist, aber ich würde den jetzt mal reinschmeißen wegen meinem Raiders-Pulli. Und, weil aber wir uns leider im Vorfeld darüber unterhalten haben. Im Vorfeld haben wir schon einen ganzen Podcast,
ja,
besprochen.
Aber dann können wir eigentlich auch in dem Zusammenhang auch den von Boys in Hood diesen Theme-Song drauf machen. Mhm. Weißt du? Du weißt, was ich meine. Mhm.
Ja.
Da sind so, sind so Sprachsamples drin von dem Film und das ist eigentlich nur so ein Instrumental mit
okay, Saxophon.
Zeig's mir gleich mal. Ja, zeig ich dir gleich. Und da hat, es gab mal einen Rapper, der hieß Jan MC, der hat da drauf gerappt. Drogen, Waffen, Hass und Gewalt. Hat er auf den.
Okay, danke für den Hinweis.
Jetzt zeig ich dir gleich.
So, jetzt möchte ich aber vom Dennis was hören. Ja, du hast genug Zeit gehabt.
Dennis.
Also, ein Song, der mich. Ich bin ganz ehrlich, ich bin ein Klassiker.
Ja.
Gerne.
Michael Jackson.
Okay.
Ja, welchen?
A Bad. Okay. Thriller.
Okay.
Off the Wall. Das Album, das ganze Album. Also, das sind Sachen, die mich immer begleiten, die könnte ich mir immer anhören. Oder. Wenn wir über Hip-Hop landen, ist es Still Dre.
Mhm.
Geil. Eminem ist nicht meins. Eminem ist nicht so meins. Busta Rhymes. Uha von Busta Rhymes.
Ja, sehr gut.
Ja, okay,
oh, der ist, okay, der ist nicht drauf. Nein, sehr gut.
Sehr geil. Busta Rhymes geht immer ab. Und LL Cool J. Mama said knock you out.
Oh, ja.
Stark. Ich dachte gerade, du sagst jetzt, wer ist der? Ich finde ihn geil von LL Cool J. Ich mach den drauf. I need love.
Das ist auch geiler Song. Das ist ganz erster stark. Song. Ja, ganz stark.
Ich finde ihn stark.
Ja,
aber ganz gut, ich habe noch eine letzte Frage. Es gab mal so einen Trend. Beim Aufwärmen, dass die Jungs Kopfhörer, also
ja, krass, ne?
jetzt sind es wahrscheinlich Earpods oder so, ne? Das ist ja neue Welle. Aber die haben auch Kopfhörer auf.
Ja,
gehabt, so.
Machen die teilweise immer noch in der NBA, haben die dicken Kopfhörer auf. Aber halt mit irgendwie Bluetooth oder so.
Aber okay, da habe ich zwei Fragen. Frage 1 wäre, wenn die, egal ob Earpods oder Kopfhörer haben, das Handy muss ja irgendwo da liegen.
Mhm.
Ne, also das Handy liegt auf der Bank. Hosentasche, nein. Was?
Die Hosen haben doch gar keine Taschen.
Doch. Die
Aufwärme. Mittlerweile, ja?
Ja, ja. Schon, auch früher schon.
Die Sweatpants also, haben doch keine Taschen.
Ja, doch,
Taschen.
Klar.
Überleg dir mal, die Basketballhose und keine Taschen.
Doch, die Basketballhose. Nein, die Sweatpants. Die Sweatpants, die Trikothose hat Taschen, damit du deine Hände warm machen kannst. Damit die schön warm bleiben. Und da immer eine Tasche. Tasche. Ja.
Echt, dann haben die ihr Hände drin.
Ja. Und dann gibt es deine Wurfübung, machst dein Ding.
Okay, das heißt, okay, wenn man cool ist, hat man irgendwie, egal, was ist cool, entweder Earpods oder halt große Kopfhörer ran. Aber ich fand das irgendwie...
Das ist affig.
Gell?
Affig. Du, überleg mal, du hast auch in der Arena Musik, die spielen. Das meinst du auch gar nicht so schlechte Musik so. Aber nein, jeder muss seinen eigenen Kopfhörer und.
Nein.
Ja?
Ich finde auch, du hörst die Leute in der Arena, also ich meine, wir hatten in der FTG auch echt viele. Also das war auch Arena, also da waren viele.
Ja.
Aber da lief aber auch immer Musik.
Viele Leute waren auch.
Nein, aber da lief immer Musik. Nein. Da lief immer über.
Das haben wir hingestellt, wir haben so einen Ghetto-Blast in die Ecke gestellt.
Ja, und?
Nein, aber das war geil. Also ich wäre niemals auf die Idee gekommen, ich meine es ernst, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, mir irgendwie Kopfhörer aufzusetzen oder halt Earpods reinzumachen, um halt meine Musik zu hören, weil ich das irgendwie auch, also keine Ahnung, ich finde es so.
Ist affig, aber ich glaube, der einzige Grund, warum ich das verstehen kann, weil die es machen, und ich glaube, das habe ich schon mal gehört, bin ich ganz sicher.
Konzentration.
Dass keiner sie anspricht, hier kann ich mal ein Foto machen.
Ja, okay. Dann
kann ich mal irgendwie Autogramm.
Ich finde, was auch nicht zu unterschätzen ist, und da lege ich mich jetzt aus dem Fenster, weil ich keine Ahnung habe, ob das stimmt, aber es ist einfach, wenn du so einen Ablauf hast und wenn du irgendwie so diese gewisse Musik hast, um dich irgendwie, wie du sagst, konzentrieren oder irgendwie zu fokussieren.
Ja, das ist
cool. Aber das mit diesem nicht angesprochen werden oder nicht abgelenkt zu werden, das kann ich auch nachvollziehen. Das ist so eine Sache. Ich habe jetzt gerade beim Aufwärmen vorm Spiel bei unseren Jungs, habe ich auch jetzt immer die Box dabei und spiele halt auch irgendwelche Lieder, tatsächlich manchmal so 80er-Sache oder so, manchmal so Latino-Musik oder sonst irgendwas. Einfach. Ja, ja, klar.
Genau.
Aber nein, einfach nur, damit es ein bisschen lockerer wird und weil, wenn ich mit den Laufschule mache, dann sind die immer so langweilig und so und wenn du so ein bisschen Musik dabei machst, dann ist es so aufgelockert. Also das ist schon grundsätzlich eine gute Sache. Ja, alle.
Ja, das ja, klar. Genau. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, es hat eher was mit Abschirmen zu tun, als jetzt unbedingt, ich muss meine Musik jetzt hören. Was vielleicht ein Teil ist des ganzen Ablaufs für den, gerade im Profisport, kann ich das nachvollziehen, aber ich glaube, es ist eher ein Abschirmen nach außen, als zu sagen, ich muss jetzt irgendwie meine Playlist
hören. Okay, ich bin ehrlich, so, also es gab, also ich...
Noch nie Autogrammanfragen beim Sport bei dir?
Nee, bei
Musik
mir...
Musik schon, aber
nee, beim Sport? Nee, beim Sport auf keinen Fall. Aber ich sage auch dazu, okay, weißt du, ganz kurz, wenn du NBA-Spieler bist, Respekt, dann mach auch deine E-Pods rein und dann mach dein Ding. Aber es gab auch in der Kreisliga A.
Es gab einen Schulsport schon, welche mit Mundschutz.
Oder auch B.
Gruß an H. Geilspunkt.
Genau. Ja, ja. Ey, also es gab in der Kreisliga...
Ich will ihn jetzt nicht verpfeifen, nein, ne, aber während wir jetzt hier stundenlang sitzen und uns unterhalten, ist er der Einzige, der die ganze Zeit die Kopfhörer auf.
Ich, ja. Ich muss aber auch hier den Song kontrollieren. Nein, aber ganz kurz, es gab in der Kreisliga A Leute, die hatten dann irgendwann Kopfhörer im Ohr beim Aufwärmen, wo ich mir dachte, so Junge, was ist mit dir los, Alter? Ja, also, hör auf damit. Und auch, genau wie du sagst, Mundschutz.
Ja, too cool for school.
Also in der Kreis
A. Mit dem habe ich mich schon ausgesprochen.
Also ganz kurz
geregelt.
Also ich meine es ernst, ganz kurz Grüße an alle, die aktuell noch Basketball oder auch Fußball, Volleyball, egal was, in der Kreisliga A spielen, ihr braucht keinen Mundschutz. Mein Ernst, sorry. Nein.
Das war im Schulsport, das ist gut, jetzt reite ich da rum.
Ich wollte es nur sagen, das braucht ihr nicht.
Das Geilste, was ich erlebt habe, war, dass er immer am Basketballfeld stand mit Knieschonern und Ellbogenschonern.
Ja.
Und ich gedacht habe so, okay, was hast du vor?
Was hast du vor? Das war aber nicht beim 222.
Nee, das war da nicht. Das wäre schlag gewesen. Was hast du vor? Was
hast du vor? Nee, brauchen wir nicht, gell? Aber ich muss auch da sagen, ganz kurz nochmal so ein Mini-Exkurs zum Decathlon, weil es ein Sponsor von uns ist. Wir müssen es hier erwähnen. Ja, schnell. Dennis hat auch kurz geklappt, dass es ein Sponsor ist. mittlerweile, ich habe gesehen, also ich habe echt kurz überlegt, also ich bin jetzt, ich will ja langsam wieder ins Basketball-Game einsteigen.
Oh, okay.
Ja, so ein bisschen.
Gucken.
So, ja. Genau, gucken.
Ich bin raus.
Zuschauen. Also ich will nur zuschauen. Ja, okay, ich überlege mir, was für Schuhe und was für Hosen ich anziehe. Für Zugucken brauche. Okay. Nein, Spaß. Aber es ist geil. Es gibt mittlerweile auch so Dennis, bitte, hilf mir. Wir sind gleich alt eigentlich. Das hatten wir nicht. Es gibt so quasi Boxershorts mit so Schutz.
Ja, ja, ja.
Die weißt du, ich meine,
im College schon gehabt. Ja. Das gab es früher nicht. Ganz, ganz früher nicht. Aber im College gab es das. Da kam zum ersten Mal raus von Under Armour mit Schutz. Wenn du dein Knie abbekommen hast, hast du es viel weniger gespürt.
Genau.
Ich kann dir auch noch einen Tipp geben. Es gibt Sitzkissen, die sind unglaublich bequem. Ich habe welche von der Eintracht bestellt.
Fürs Auto.
Ja, nein, fürs Stadion.
Du hast so Dinge im Auto. So ein Holzperlenkissen hast du. Oh. Weißt du so. Hast du im Auto, oder?
Nee, ich habe tatsächlich ein Wollkissen.
Oh. Ich dachte, du hast so diese.
Also ich nicht.
Weißt du schon, diese Holzperlen? Will
jemand verpfeifen.
Geil. Also, so früher, ja.
Weil sie war noch nicht. Du hast so einen Vorhang.
Hinten drin im Vorhang.
So Terrasse.
Ja, okay, aber das kam irgendwann auf, gell?
Ja.
Also ich meine, es gab früher Bandagen wegen
genau.
Knieprobleme oder irgendwie Ellbogen. Aber dann kam irgendwann die. Aber ich habe letztens. Es gibt alles mittlerweile. Und ganz kurz, letzte Frage, sorry. Und dann darfst du deine letzten Worte gleich sagen. Aber wann kam dieser Trend auf? Mit diesem, dass man so Leggings trägt und auch so lange Armschoner.
Gut, lange Armschoner war Allen Iverson. Der hat es reingebracht. Lange Armschoner war Allen Iverson.
Jordan auch so ein bisschen, Jordan hatte auch schon mal so ein.
Ein Sleeve? Hatte der?
Ja, so einen etwas längeren Ellbogen.
Aber Allen Iverson war der Erste, der hier den ein ganzen
Arm, Ding genau. Ein komplett Arm, okay.
Hat. Und
aber mittlerweile.
Der hat die Basketballkultur geprägt. Weil überleg mal, danach hat jeder Combos gehabt. Jeder hat irgendwie
aber es sind doch Haare. Ganz kurz, kannst ja machen. Du kannst ja, wenn du lange Haare, wenn du diese gottgegebene Dings, dass du schöne lange Haare hast.
Das ist auch mal Cornrows.
Ich hatte die auch, ja.
Ja. Gottgegeben. Ja.
Gottgegeben.
Ja, ich wollte nur sagen, weil.
Ja, ich hatte auch ganz kurz so geflossene Scheiße. Also ich hätte es nie machen dürfen. Aber das sind ja, das Frisuren ist ja wie bei den Fußballern.
Ja, ja.
Weißt du so?
Ja, genau.
Mehr Wachs geht nicht. Und,
ja,
so.
Ja.
Und dann so Flechten. Aber irgendwann kam diese Nummer auf.
Mit langen.
Dass die einfach Leggings anhaben. Also mhm. unter der ja. eigentlichen Basketball-Short.
Genau.
Was ist schon. Also es war ja immer schon. Ich glaube, es war immer uncool eigentlich, das Trikot in die Hose stecken zu müssen. Aber es wurde von Schiris oder auch von dem Verband quasi gesagt, ne, ja. dass es Trikot rein muss.
Ja.
So, das ist schon nicht so geil, aber also fühlt sich komisch an, aber ist okay.
Sieht auch wieder nicht so geil aus.
Sieht auch nicht so geil aus, genau. Aber dann kam irgendwann, dann haben die Leggings an.
Ich weiß nicht, wie das hier in Deutschland ist, aber in Amerika im College war es so, wenn du eine Leggings oder was Langärmiges oder sogar ein T-Shirt unter einem Trikot tragen willst, brauchst du einen Attest.
Genau.
Du brauchst einen Attest. Du musst der Arzt muss sagen,
das
du musst
dieses
T-Shirt
so.
Tragen oder.
Weil sonst sieht es scheiße aus. Ja, du hast so dünne so Arme, mach sie mal
wieder mit. Nein, es gab quasi einen Grund dafür, warum du das tragen darfst oder musst.
Genau.
So. Und es gab auch einen Moment, wo ich gemerkt habe, dass die NBA-Trikots auch enger wurden und auch andere komische Schnitte hatten.
Ja, das ist doch überall so.
Ja, es war so ein bisschen, als hätten die bei Zara oder bei H&M oder bei Bershka
ganz gekauft. Kurz, ich möchte jetzt mal die Parallele schlagen zum Fußball. Es gab irgendwann einen Zeitpunkt, und ich weiß nicht mehr wann, früher gab es langärmliche Fußballtrikots.
Ja.
Die gibt es nicht mehr, falls dir das nicht mehr aufgefallen ist.
Mhm.
Es gibt keine langärmlichen Fußballtrikots mehr. Es gibt nur noch kurzärmliche Fußballtrikots. Und wenn im Winter die draußen spielen, haben die langärmliche
drunter.
Aber es ist dieselbe Farbe.
Ja.
Ne? Gut, wenn du Profifußball spielst, dann hast du halt Nike, Adidas oder sonst irgendwas und dann hast du dieselbe Farbe, die ziehst du drunter.
Ja.
Genau, es ist das Gleiche. So, vielleicht war es auch kälter, ist es kälter geworden in den Hallen oder sowas.
Aber Basketball ist ein Hallensport.
Nee, sorry.
Nee, das gilt nicht.
Und guck mal, es gab
wie lange der jetzt rummacht wegen diesen
Sachen. Nein, sorry, es gab...
Aber wahrscheinlich hat er selber eine drunter hier unter seinem...
Nein,
aber macht so lange rum jetzt hier.
Ja, ist mir wichtig, weil, guck mal, es gab auch mal so einen Moment, und das weißt du, Dennis, bestimmt auch, es gab mal so einen Trend. Also ganz früher waren die Basketballsocken lang.
Ne? Lang.
Also die waren so bis
richtig.
Zum Knie.
Ja, genau.
Also über die Waden bis zum Knie.
Ja.
Und es gab mal einen Moment, oder irgendwo kam das auf, dass es cool war, wenn es aussah, als würde man barfuß seine Basketball-Sneaker anhaben.
Ja.
Ne? Und dann kamen diese kurzen Socken.
Mhm.
Vorher wurden die umgekrempelt nach innen,
dass
die kurz aussehen.
Ja.
So. Und auch das habe ich irgendwie... Ich
ist an dir vorbeigegangen?
Erlaubt.
Bitte?
Was hast du gemacht?
Ich habe es mitgemacht, ja.
Oh, wow, okay.
Ja, ich habe es mitgemacht. So. Und wir haben es auch alle mitgemacht, glaube ich, dass wir unsere T-Shirts die Ärmel abgeschnitten haben.
Oh ja.
Ne? So.
Oh, wie ich.
Ja.
Meinen
so.
Spargelarm.
Aber diese Leggings-Nummer habe ich nicht verstanden.
Nee, das verstehe ich aber bis heute nicht so ganz.
Oder?
Ich meine, ich kann es ein bisschen in der NBA nachvollziehen, wo du irgendwie fucking 82 Spiele in der Saison hast und du jeden zweiten Tag ein Spiel hast irgendwie.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen Kompression und hilft dir, ne, gegen
das wäre die Frage gewesen.
So.
Das ist
okay, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das so einen krassen Unterschied macht. Und ich glaube, das ist vielmehr auch Style und Kohle. Die kriegen für irgendwelche...
Also ganz kurz, weißt du, weil du gerade sagst, so, ey, genau, wenn es ein bisschen Kompression ist oder ein bisschen was hilft, okay. Aber ganz kurz, vor 40 Jahren haben die noch in Chucks gespielt.
Richtig.
Und die konnten auch gut spielen.
Genau.
Und die sind auch nicht umgeknickt und die haben auch irgendwie Punkte gemacht und haben geil gespielt.
Ja, das ist aber...
Und hatten keine Leggings an.
Ja, das ist jetzt auch Mode, ja, das ist jetzt Kohle.
Ja,
ist so. Das ist alles Kohle. In NBA. Ne, für die ganzen Hersteller, die da irgendwie so Kompression...
Leggings machen,
whatever.
Ey, ich wollte mir jetzt im Zuge meiner also ich, wie gesagt, ich kehre ja jetzt zurück
in die Hallen.
In die Hallen Leggings und in die Basketballkarriere. Ich habe mir Leggings bestellt und ich wollte...
Den gottgegebenen Haaren.
Ja. Den gottgegebenen Haaren. Nee, und ich habe geschaut nach Basketballschuhen und ich fand es auch krass. Die sind alle flach geworden.
Mhm.
Gell?
Aber weißt du warum? Warum sind die flach geworden?
Nein, sag du es mir, wenn du es weißt.
Ich weiß es tatsächlich.
Früher war es ja so, die müssen hoch sein.
Genau.
Wegen Support. Dass man nicht umknickt. Ja. Und, ne, genau. Okay.
Heutzutage ist es so, es ist auch so, genauso wie mit den Trikots in der NBA, die machen jetzt teilweise, wenn ihr seht, Trikots, die so wie T-Shirts aussehen.
Ja,
das ist genauso mit den Schuhen ist.
Ja.
Weil die Leute die auch außerhalb tragen können und dann nicht so klobig sind. Es geht darum, wie kann ich mehr Schuhe verkaufen. Es gibt da, muss man auch noch gucken, es gibt von Nike so einen Bericht, warum die das so machen. Weil du damit mehr Schuhe verkaufst. Wenn die flach sind, kann die jeder anziehen. Jeder Typ kann die anziehen, die sind cool, ist nicht zu globig. Ja. Deswegen sind die flacher geworden und die Spieler spielen in flachen Schuhen, lassen sich besser verkaufen. Es geht nur ums Geld. Es geht nur ums Geld.
Aber mein Gedanke war ja, dass man halt mit einem hohen Schuh nicht umknickt, ne?
Ja, genau. Und es ist ja auch so. Also du hast einen hohen Schuh, hast du besseren Ankle-Support. Das ist einfach so. Du hast viel besseren Support. Aber der verkauft sich nicht so gut wie der flache Schuh.
Also aber die Jungs spielen auch mit flachen Schuhen. Also, keine Ahnung, Kobe, als Beispiel, seine ganzen Schuhe waren flach. Rest in Peace, aber die waren flach.
Ja, bis auf einen Schuh, der irgendwie so super lang war, waren alle Schuhe flach. Aber da hat es angefangen. So, weil ich gesagt habe, wir brauchen einen Schuh, der sich verkauft. Bis jetzt haben sich immer nur Jordan-Schuhe verkauft. Die verkaufen sich heute immer noch. Und Kobe hat angefangen, diesen Trend zu machen. Ich mache flache Schuhe. Die kaufen nicht nur Basketball, die kaufen auch jeder andere.
Aber die Jungs spielen auch, also die meisten Schuhe spielen sind flach, jetzt.
Ja, die spielen auch in den flachen, ja. Weil es kaum noch andere gibt. Die kriegen ja auch nur das, was Nike denen zuschickt. Der jetzige Präsident von Basketball Operations, Nico Harris, bei den Dallas Mavericks, der war bei mir auf der Schule. Mhm. Also Montana State, vor mir, vor meiner Zeit. Mhm. Und der war der größte Sales Rep NBA für Nike. Der hat vorher für Nike gearbeitet und hat die ganzen NBA-Spieler mit Nike versorgt. Mhm. Und ich hatte mit dem eine Unterhaltung. Und der hat mir das mal gesagt. So, ey, die werden flacher, weil wir damit mehr Geld verdienen. Und die Jungs, die in der NBA spielen, die meisten, wenn die jetzt nicht gerade LeBron heißen oder wer auch immer, die kriegen von uns irgendwelche Schuhe geschickt, zieh an und die freuen sich anzuziehen. Dann kriegen sie vielleicht ein paar Dollar dazu, wenn gut ist. Und dann gibt es halt nur noch flache Schuhe, weil wir viel mehr davon verkaufen. Wenn die einen Marktanteil von, was hat er gesagt, 3-5% erhöhen können, boah, das sind Milliarden. Ganz einfach, es geht nur um die Kohle.
Sportunterricht auch immer mit flachen Schuhen gespielt.
Ja, ey, guck mal, es gab damals, wie gesagt, ganz, 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 ganz viele Grüße an Danny, der damals beim PSV gespielt hat. Der hat immer einfach Jogging-Schuhe angehabt.
Krass, ja, das kann ich verstehen. Das kann ich nicht verstehen.
Der hat damit gespielt. Respekt auch dafür und ich glaube, er war der Vorreiter.
Wahrscheinlich.
Ich habe auch. Frag mich mal, Danny, wie viele Schuhe hast du verkauft?
Danny. Ja. Wahrscheinlich keine, aber. Nein, der hat immer so. Der hat auch gut gespielt so, der hat immer in Jogging-Schuhen gezockt so. Und wir hatten halt alle so unsere normalen, ja, Basketball-Schuhe so. Und ich wollte mir, wie gesagt, neue kaufen. Und ich also nochmal ganz kurz, ich brauche jetzt auch nicht unbedingt knöchellose Schuhe so. Ich dachte mir halt einfach nur, ich will mal schauen,
gibt's nicht mehr, gell?
Was man so kaufen kann. Und ich war ja auch irgendwie schon, und das ist auch schon mehrere Jahre her, habe ich mir irgendwie so, da kam die Elver Jordan wieder quasi als Neuauflage raus. Und ich wollte mir die kaufen als Basketballschuhe, weil ich damit spielen will. Mhm. Und ich hab die im Snipes, schöne Grüße, sponsert uns auch, hab ich die anprobiert und hab so gemerkt, boah, die sind schon unbequem. Und dann war der Schuhverkäufer halt so, nicht so geil irgendwie. Und der so, ja, warum? Ich so, ja, weiß nicht, so zum Spielen. Und der so, was?
Ja.
Und ich so, ja, zum Basketballspiel. Also, wie? Du willst damit spielen?
Ja.
Und ich so, ja, das ist ein Basketballschuh. Ich möchte damit Basketball spielen.
Ja,
ach so. Naja, dann, keine Ahnung.
Ja.
Der war überrascht, dass ich mit diesem Schuh, also mit einem Basketballschuh auch Basketball spielen möchte.
Ja. So. Aber da kannst du mal sehen, wie krass die Jordan-Marke schon vorangeschoben ist, dass es mittlerweile so ein Mode-Accessoire ist und kein Basketballschuh ist.
Genau. Und dann, ich habe es mir trotzdem gekauft, war auch okay, aber dann irgendwie ein Jahr später habe ich die Sohle verloren, also unten komplett, und dann habe ich die vom Schuster kleben lassen und dann habe ich die in den Schrank gepackt, weil dann Corona war und dann quasi, nee, dann die Hallen nicht offen waren, ich konnte nicht spielen. Und dann habe ich sie danach immer versucht anzuziehen. Und dann waren die quasi hart wie Stein. Und dann war so, okay, dann.
Ja, ich glaube, die sind nicht mehr gemacht für Basketball, diese Retros.
Nein,
die sind nur noch gemacht für Streetwear.
Genau.
Ich habe auch, ich habe eine Jordan-Sammlung zu Hause, so. So 10 Paar oder knapp nicht ganz 10 Paar. Die habe ich schon seit Jahren gekauft, nie angezogen, direkt in den Schrank gestellt.
Aber nicht gemacht zum Spielen, ne?
Nicht gemacht zum Spielen, aber ich habe die, weil ich mir die früher nicht leisten konnte.
Ja, kenne ich.
Weißt du? Ja. Und dann, jetzt denke ich wieder, geil, jetzt gibt's die nochmal, habe ich mir die alle in den Schrank gestellt. Meine Tochter, die ist großer Jordan-Schuh-Fan, mein Sohn auch, und die sagen, Papa, zieh doch die scheiß Schuhe an. Ich so, nee, will ich nicht anziehen. Ich will die einfach, ich will, dass sie da sind. Dann verkauft die.
Ich will sie da sind.
Dann verkauft die. Nein,
ich will, dass sie da sind.
Ja, das verstehe ich, aber das ist sowas, das kann man nur nachvollziehen, wenn man sowas selbst irgendwie erlebt hat oder ja, keine Ahnung was. Das sind so Sachen, die kann man nur persönlich irgendwie.
Und die macht man so nur für dich. Das geht niemandem was an, das macht das nur für mich. Das ist mein Ding so. Alles andere, ne, die Kinder bestimmen ihr dein Leben, alles andere könnt ihr machen.
Nein, die Schuhe ziehe ich nicht.
Aber die Schuhe,
nein, die nicht.
Die nicht. Fertig aus.
Aber das sind doch Schuhe. Nein.
Nein, das sind keine Schuhe.
Das sind keine Schuhe.
Ach,
ja. Dennis, schön, dass du da warst, sag ich an der Stelle. Wir müssen hier abschließen. Wie immer, könnten wir noch irgendwie sehr lang weiterreden.
Ja.
Magst du noch was sagen? Wann kommt dein Album? Wann kommt
Comeback? Wann ist dein nächstes Spiel?
Wann ist dein nächstes Spiel?
Mein Sponsor Nike bringt meinen nächsten Schuh raus. Im Oktober.
Stark.
Ja, sehr stark.
Knie hoch.
Knie hoch.
Mit integrierter Leggings auch.
Ja, genau.
Ist so dran auch.
Ist
so,
dran.
Ja, ist dran. Stabilisieren die Knie auch dann.
Passt schon, einmal nur von oben reinschlüpfen, dann
genau,
passt schon.
Ja.
Nee, was gibt's zu sagen? Ja, vielen Dank, dass ihr heute mich gehostet habt, sage ich mal. Es war echt super entspannt, Spaß gemacht mit euch.
Ja.
Und hoffentlich, ob es jetzt hier ist im Studio, aber hoffentlich sitzen wir uns mal irgendwann wieder zusammen.
Stimmt.
Und sehen uns, dann machen wir was.
100%. Wir müssen irgendeine Basketball-Challenge machen.
Eine Reunion.
Das auch, ja. Safe.
Ja gut, macht, was ihr wollt.
Das gibt's,
du bist doch der Defensive-Spezialist.
Ja.
Stimmt. Ja,
da war ich echt nicht schlecht. Aber,
man muss sagen, auch, was Tobi immer verstanden hat, ich glaube, es kommt vom Fußball, sind die Laufwege.
Ja, wichtig.
Weißt du so, der konnte immer gut freilaufen.
Er
konnte sich freilaufen, hat einen Pass Defense bekommen.
Ja auch. Du meinst, einen Spieler zumachst, machst einen Spieler zu.
Genau, das konnte auch. Und dann aber auch freilaufen, dann einen Pass bekommen, auch cool, aber dann Abschluss, klar, wenn du halt kein Basketballer bist, dann ist halt schwierig, aber doch.
Ja, im Idealfall steht an der Dreierlinie einer draußen und dann passt du und dann,
ja. Ja, und warst wahrscheinlich relativ fit, nehme ich mir auch an.
Ja, damals, das auch. Ja.
Das stimmt. Damals, ja.
Ja.
Ja. Ja, kann ich dir vorstellen. Ja?
Und noch ein paar Kilo weniger hatte ich auch, ja.
Ja, die haben wir alle gehabt.
Aber stimmt, ich weiß noch ganz kurz, das muss ich einmal sagen, du hattest mal bei irgendeinem Streetball-Turnier hattest du auch dein Deutschland-Nationaltrikot an, auf jeden Fall, das weiß ich noch.
Ich?
Nee.
Echt?
Nee, nicht. Wollte ich gar sagen, ich hab doch gar
nicht. Nicht du, Dennis, auf jeden Fall.
Das weiß ich gar nicht mehr, das kann irgendwo sein.
Hast du geflext?
Hast du geflext mit dem Ding, auf jeden Fall.
Irgendwo. Weißes.
Ja, ja.
Weißes ja, war das. Ja, das stimmt, hier in Frankfurt war das. Warum auch immer ich das anhatte, aber ja.
Da habe ich gut, warum auch immer. Vielleicht, weil du stolz drauf warst.
Ja.
Genau, wegen auch dem geil. Flex. Auf jeden Fall, das weiß ich noch.
Es gibt Sachen, die man gemacht hat, wo man sagt, hätte man sich auch sparen können, aber.
Nein, nee, damals war es nicht.
Nee, also ich sage auch ehrlich, wenn ich die Chance.
Das ist die verdiente Arroganz, darüber haben wir doch schon gesprochen.
Ja, ja. Safe. Also ich würde damit schlafen.
Mit seinem Trikot. Du bist ein bisschen so.
Nicht mit seinem, nein.
Das ist schon ein bisschen gut. Cool.
Ich finde mich schlafen.
Jetzt geht's in die falsche Richtung.
Jetzt geht's in die falsche Richtung.
Genau, ist zu spät. Lass uns das abbrechen. Nein, nee, ich würde auch. Nee, auf jeden Fall kann man sich. Kann man auf jeden Fall mit Scholz tragen, oder?
Ja, natürlich.
Doch.
Das stimmt schon, aber trotzdem. Um Streetball-Turnier.
Ja, gut, okay, ja, gut.
Ist so.
Ja, gut, stimmt.
Da habe ich dann doch, ich glaube, da war das besser, als für Benny Miles zu tragen mit dem Wiegand. Der war ganz und total vercoacht hat. sein ja, Spiel.
Das stimmt.
Aber gut.
Hat er für gut. Gut, das können wir mit ihm klären.
Ja, klären wir das mal mit ihm.
Genau, ein Zwiegespräch zwischen euch. Ja.
Ein Zwiegespräch.
Posten,
wenn ihr... Ich sehe ihn morgen. Also klar, wenn, wenn die Folge rauskommt, dann ist das schon wieder zwei Wochen her, aber ich sehe ihn morgen.
Ja.
Ich werde ihn fragen.
Ja, frag ihn.
Wie es war.
Verbockt hat,
wie es verbockt hat. Vercoacht auch.
Ja, absolut.
Der war doch nie Coach, ganz ehrlich. Der hat doch nur gesponsert eigentlich bei den Klamotten.
Ja, und zwar hat er gesagt, er will jetzt mal bei uns Coach machen. Größte Fehler.
Also das waren die letzten Worte von Dennis.
Das waren die letzten Worte von Dennis, genau.
Vielleicht auch wirklich, wenn der Patrick mich sieht, waren es wirklich meine letzten Worte.
Kommst auf die Haterliste.
Kommst auf die Haterliste, genau. Nein, ey, schön, dass du da warst. Hat echt ja. Spaß gemacht und wir könnten wieder, wie gesagt, noch 10 Stunden mehr über Basketball reden
und über Mode.
Mode, ne? Und verbotene Basketballfelder und so.
Ja, und gottgegebene Haare, ne?
Auch das, ja, genau. Ey, ich würde an dieser Stelle wieder meinem Partner Tobias die letzten Worte überlassen.
Ja.
Wenn du möchtest.
Ja, immer. Ich möchte ja immer unbedingt gerne die letzten Worte unbedingt haben, aber erstmal möchte ich sagen, danke an Dennis. Wirklich auch für mich als Nicht-Basketballer war es schon cool, dich hier sitzen zu haben als eine, sag ich mal, Frankfurter, darüber hinaus sicherlich auch, aber auch eine Frankfurter Basketball-Persönlichkeit.
Aber sag mal ehrlich, ganz kurz, es ist doch echt, also ganz kurz, es war echt anders, quasi als Nicht-Basketballer einen Basketballer hier zu haben, als für mich als Nicht-Fußballer einen Fußballer jetzt zu haben, was ich schon mehrmals ertragen musste.
Das waren ja keine Fußballer, das waren ja Fußballjournalisten, Fans.
Fans.
Das waren ja keine Fußballer. Wir hatten noch keinen Fußballer hier. Ich krieg schon nochmal einen Fußballer hierher.
Ja, okay, bin gespannt.
Nee, aber was ich sagen wollte, weil für mich war, wie gesagt, der Name klingt schon sehr lange durch die Basketballhallen, in die ich mich auch bewegt habe. Deshalb war das schon, wie gesagt, eine Frankfurter. Und darüber hinaus Basketballpersönlichkeit, die immer schon in Erscheinung getreten ist, wenn man irgendwo war. Also die man schon kannte. Und das war für mich auch schön, dich hier sitzen zu haben. Und wie gesagt, wir haben ja auch schon den Super Bowl zusammen geguckt. Deshalb hier partout. Nee. Okay, meine letzten Worte, um jetzt wieder ein bisschen ernster zu werden. Was ich jetzt hier mitgenommen habe, ist halt wieder das, was mich immer so ein bisschen bewegt, ist auch dieser Schritt, den Dennis gemacht hat, einfach... nicht einfach, aber erarbeitet und mit Ziel und Wunsch und Traum verwirklichen, in die USA ans College zu gehen. Ich würde auch wieder dafür appellieren, einfach auch dem zu folgen, was man mag, auch wenn es über Ländergrenzen hinausgeht oder wenn es auch dieser Sprung ins kalte Wasser ist. Aber darüber hinaus möchte ich auch, was heute auch deutlich geworden ist mit seinen 2 ersten Jahren am ersten College, nämlich das, was heute viel zu schnell gemacht wird, aufgeben, nämlich einfach dafür mal zu appellieren, auch mal die schwierigen Zeiten durchzustehen und einfach mal was durchzuziehen, was vielleicht nicht so angenehm ist, nicht so cool ist, um weiter das Ziel oder den Traum zu verfolgen. Einfach zu sagen, okay, das ist jetzt scheiße, aber vielleicht muss das jetzt auch scheiße sein, um dann später was zu erreichen oder zurückzugucken und zu sagen, doch, das hat mir was gebracht, das hat mich weitergebracht, ich habe was gelernt, das hat meinen Charakter gebildet, sondern nicht immer gleich bei der ersten kleinen Windböe umzudrehen und zu sagen, so, nee, das ist mir zu windig, sondern nee, einfach zu sagen, okay, pass auf, ich mache jetzt die Kapuze hoch und gehe mal weiter und gehe mal durch und dann hört der Wind auch irgendwann auf und dann hat man was erreicht, man hat was durchgestanden und das stärkt einen im Charakter, das bringt einen weiter auch im späteren Leben, um was zu erreichen, um andere Sachen zu machen und einfach mal was durchzuziehen. Also auf der einen Seite dieses verfolgt diese Träume, auch wenn die wirklich Opfer kosten, sei es Entfernung, weg von der Familie oder sonst irgendwas, zieht mal euer Ding durch und auf der anderen Seite, aber zieht es dann auch durch, wenn es unangenehm wird. Das sind die 2 Sachen, die ich heute mit auf den Weg geben möchte.
Definitiv.
Das hast du schön gesagt.
Gutes TV, das ist Sigi nochmal, gell? Hier, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend. Ich habe da vorhin mal mit der Birgit geschrieben, weißt du, die neue Bedienung bei mir. Die hat mir gesagt, dass das alles gut gelaufen ist und Nüsse und Frikadelche und so, alles ist gut gelaufen. Aber die hat mir auch gesagt, dass sie letzte, ich glaube, 28 oder 29 Deckel noch auf sind hier. Da müssen wir mal drüber sprechen hier. Da ganze Finanzamt kam und so, die steigen mir aufs Dach, auch jetzt mit dem Franchise und so, weißt du, habe ich eh genug Sorge. Also ich bin ja demnächst wieder da und dann können wir mal quatschen, gell? Also, euch einen schönen Abend, der Siggi.
Cowboy, 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 cowbo